Folge 106 der Kack- und Sachgeschichten Filmschissenschaft. Wir sprechen heute unter anderem darüber, was ein Filmgenre überhaupt ist, warum wir das brauchen und wie man bestimmte Werke einem solchen zuordnen kann. Und wir starten diese neue Reihe mit einer kleinen Analyse und Einordnung des Genres Action. Wie hat es sich entwickelt? Wie groß können die Muskeln noch werden? Und wie begann alles mit einem Film über eine Zugfahrt? Ich bin Fred, wünsche viel Spaß. Das ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ein paar Bücher gewälzt für die heutige Folge.
Ich wollte gerade sagen, Fred, der alte Foley-Artist hier.
Mit Explosionen.
Ah, heute wird es hochintellektuell, Leute. Ah. Ja, mehr zum Thema gleich, Mann. Öffne bitte die Biere.
Ja, mehr. Es wird hochintellektuell heute. Ja, mehr zum Thema gleich.
Weiter mein Gehirn, Lernsaft.
Ja. Bier ahoi.
Du kannst mir nicht erzählen, dass Goethe, Schiller und Co. nüchtern waren bei dem, was sie da verzapft haben.
Tja, egal wie voll du bist, Goethe war Dichter.
Ja, das hast du, also nicht nur, dass der Spruch schlecht ist, du hast ja. Ihn immer falsch erzählt.
Ich weiß. Darum geht's ja hier, die Leute sollen doch die Fehler finden.
Ja, Klugschiss. Prost. Prost. Ja,
Das war wirklich Absicht übrigens. Ja.
Ich sitze hier am Tisch mit meinen beiden Heimscheißern.
Oh mein Gott, Richard. Oh.
Im Kack- und Sach-Studio. In Hamburg sitze ich hier mit meinen beiden Heimscheißern im Stuhlkreis. Hallo, lieber Tobi.
Hallo.
Film-Editor, Cutter in der Werbefilmbranche.
Ja.
In der heutigen Folge muss ich unsere Kompetenz nochmal hervorheben, wird noch wichtig. Hallo, lieber Richard.
Hallo.
Ehemaliger Filmkritiker und auch Filmstudent und freiberuflicher Fotograf, unter anderem für die Universität Hamburg, also ein echter Wissenschaftler. Und du bist ja der Hausfotograf der Uni Hamburg.
Genau.
Ja. Ja, mein Name ist Fred, Moderator und Webvideo-Gedöns-Produzent. Und wir gebären heute ein neues Subformat. So, ein Subformat gibt es ja schon in den Kack- und Sachgeschichten, Sci-Fi-Tech, wo ich mit Farb und Andi über Weltraumkram rede. Und wir gebären jetzt ein neues Format von uns, und zwar Filmschissenschaft. Was haben wir denn da vor?
Naja, also wir werden uns verschiedene Aspekte, zum Beispiel, oder in erster Linie erstmal Genres raussuchen und die halt eben möglichst filmschissenschaftlich analysieren.
Ist gar nicht so leicht, ne?
Das ist wirklich gar nicht so leicht, ne? Aber was, also im Prinzip sprechen wir darüber jetzt heute eben, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel schon gelesen, über Actionfilme.
Action.
Woher kommt der Actionfilm? Was macht der Actionfilm? Wie hat der Actionfilm sich entwickelt? Was ist ein Actionfilm? Und so weiter.
Genau. Wir müssen heute mal wirklich ein bisschen die Eier auf den Tisch packen, weil A, kam es von vielen aus der Community auch langsam mal, dass die so gefragt haben. Und naja, wir haben ja nicht ohne Grund den scheiß Bachelor gemacht, also.
Nee, ich finde es
aber. Also habe ich nicht, aber.
Ja, oder unseren Abschluss an der Filmhochschule gemacht. Ja. Deswegen gibt es ein wenig Filmwissen.
Es ist mega spannend, auf jeden Fall. Wir wollen tatsächlich jetzt die wichtigsten Filmgenres nach und nach vorstellen, haben uns heute für die höchste aller Kunstformen zum Start entschieden, den Actionfilm. Also wir werden heute über ganz viele verschiedene Filme nur kurz sprechen, dieses Genre insgesamt betrachten. Und bevor wir mit diesem ganzen Gedöns starten, müssen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, was ein Genre selbst überhaupt ist. Also das gibt's in der Kunst, in vielen Kunstformen, dass man über Genres spricht. Da muss man übrigens differenzieren zwischen Gattung und Genre.
Genau.
Also in der Literatur ist es nochmal ganz anders. Da gilt dann der Roman selbst zum Beispiel schon als Gattung und der Krimi dann zum Beispiel als Genre. als Unterform des Romans.
Es ist halt schwer, ein Action über Action im Film zu reden oder generell das Genre Action beim Naturfilm jetzt oder so, ja, oder bei Dokumentation. Also das ist zum Beispiel ein Naturfilm oder so, das ist eine Filmgattung.
Genau.
Und ja, wir reden über Spielfilme, das ist eine Filmgattung. Der Spielfilm also, in dem Genre Action heute.
Fiktionaler Spielfilm.
Genau.
Also über Gattung müssen wir gar nicht so lang sprechen. Gattung ist die ganz übergeordnete Form. Zum Beispiel historisches Dokument. Wenn ich ein altes Dokument habe aus irgendeinem Film aus der Nazi-Zeit, dann ist das ein historisches Filmdokument. Das ist eine eigene Gattung. Dann gibt es zum Beispiel den Werbefilm. Das ist auch eine eigene Gattung. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel
den Imagefilm, den Naturfilm, die Dokumentation, sind alles Filmgattungen.
Zum Beispiel. Ja. Und worüber wir hier bei den Kack- und Sachgeschichten eigentlich fast ausschließlich sprechen, ist der Spielfilm. Spielfilm,
der fiktionale Spielfilm.
Der fiktionale Spielfilm, das ist die Gattung.
Wir können auch über den unfiktionalen Spielfilm reden, aber da sind wir dann wieder bei den. Hört euch mal unsere Hassfolge an über Filme, die kein Mensch braucht. Filme aus der Hölle.
Filme aus der Hölle.
Ja, also ich meine, also
Regisseure aus der Hölle.
Genau.
Ja, es gibt ja auch non-fiktionale Spielfilme. Ja, die sich zum Beispiel.
Zum Bleistift?
Die sich halt schauen wie Dokumentationen, die im Prinzip auch Dokumentationen sind, die aber unterhaltungstechnisch aufgearbeitet wurden. Da gibt's ja.
Zum Beispiel die Michael Moore-Sachen.
Genau.
Genau sowas.
Na, über seinen Film über 9-11, wie hieß der nochmal? Oder
Fahrenheit 9-11. Ja, diese Docutainments, sowas hier, Super Size Me und sowas halt auch.
Ja, genau,
die sind,
ja,
die sind
genau
ein bisschen schwierig einzuordnen da.
Ja, es ist halt ein non-fiktionaler Spielfilm.
Ne? Genau. Also es ist eine andere Gattung.
Ja. Genau, im Prinzip ist es ein, gut, also Dokumentationen sind prinzipiell natürlich auch dramaturgisch irgendwie aufgebaut, weil sonst kannst du es ja nicht gucken, bist ja verrückt von. Aber es geht halt nicht nur darum, Dinge zu zeigen, sondern eben auch eine Geschichte die Geschichte des dokumentarischen Materials steht dabei im Vordergrund und nicht das Zeigen einzelner Faktoren.
Ich habe mal eine Doku gesehen, witzigerweise auch noch eine Doku, ja. Da ging es darum, wie kommt man am günstigsten an einen echten Oscar ran? Und tatsächlich gewonnen hat dann unter den Filmgattungen der Dokumentarfilm, weil das ist am billigsten, den zu produzieren und dann auch noch die höchsten Chancen zu haben, einen Oscar damit zu gewinnen.
Okay.
Wenn du günstig bist, kannst du die billigste Doku, die jemals produziert wurde, hat irgendwie einen Oscar bekommen für irgendwie $40,000 oder so. Also
Dokumentationsfilme, also je nachdem, was du machst, sind die halt im Vergleich zum fiktionalen Spielfilm relativ günstig. Mhm. Die da gewinnen, sind aber für gewöhnlich auch Filme, wo, ich sag mal, nicht das Budget die Gefahr ausmacht. Ja. Also wenn man jetzt 2019 schaut, die da so nominiert waren, zum Beispiel eben aus Deutschland, diese Dokumentation über eine Familie in Syrien. Mhm. Auf jeden Fall irgendwo in einem IS-Gebäude, ein Land halt mittendrin, ne? Die Kameraleute mitten in dieser Terrororganisation. Oder eben der Film, der dann gewonnen hat, was ich ehrlich gesagt nicht eingesehen habe, weil diese IS-Nummer war stärker, fand ich. Wie hieß der nochmal? The Rock, The Climb, The Mountain, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ach,
über einen Typen, der halt ohne Seil so einen Felsen hochklettert.
Ach, der ist auch. Ist das nicht der auch bei Netflix gerade?
Nee, das
Solo
war,
oder
Solo, genau, doch, Solo, ja. Genau, ja, genau.
Okay.
Stimmt, der ist bei Netflix, ja.
Okay, also liebe Hörer, wenn ihr einen Oscar gewinnen wollt, gebt möglichst wenig Geld aus und bringt euch in persönliche Gefahr.
Genau, ja.
Ja.
Dann kriegst du einen Doku-Oscar.
Aber das Ding ist halt auch einfach so Doku-Oscar gewinnen, ne? So, das ist der Einstieg in die höhere Filmriege dann, ne?
Ja.
Ja, dann gehörst du halt zu den Seidenschal tragenden Elfenbeinturm-Menschen, wenn du mal einen Oscar in einer Dokumentation gewonnen hast.
Ich wollte gerade sagen, aber klassisches Gegenbeispiel dazu, einer der berühmtesten Filmemacher aller Zeiten hat mit Doku-Preisen angefangen. Nicht Spielberg, George Lucas.
Ja.
Echt?
Ja.
Wusste ich nicht.
American Graffiti, den er da gemacht hat, das war auch so ein Doku, non-linearer Spielfilm im Prinzip.
Wow.
Es hat hier,
oder James, den hat James, er ja nicht selber gemacht, den hat er geschnitten, aber der war trotzdem auch bei den Oscars dann.
James Cameron hat ja finanziert im Prinzip seine Dokumentation und Forschungen mit seinen Spielfilmen.
Ja. Also.
Ja, er hat zuerst verdient einen Haufen Asche mit Titanic und dann taucht er wirklich runter zur Titanic.
Ja,
und innerhalb dieser Gattung fiktionaler Spielfilm gibt es dann die sogenannten Genres. Jetzt wird es ganz wichtig für uns. Und zwar zitiere ich hier aus dem Buch Filmwissenschaftliche Genreanalyse, erschienen im De Gruyter Verlag. Wenn du wichtig und wissenschaftlich klingen willst, ist es ganz wichtig, immer den Verlag noch dazu zu nennen. Auch wenn kein Mensch diesen Verlag kennt.
Panini oder kennt jeder bestimmt.
Ja, genau. Also Comics.
Und zwar
ich zitiere aus dem großen Werk
Ja, genau. Ich habe hier mein Sammelheft von Pokémon-Aufklebern dabei, alle mit Glitzer, aus dem nachhaltig angepriesenen Panini-Verlag. Ja.
Und zwar zitiere ich da mal Folgendes. Genres sind stereotype Formen des Erzählens, Darstellens und oder Gestaltens. Sie beinhalten wiederkehrende Handlungsmotive, eine bestimmte Dramaturgie, Standardsituationen und oder häufig einen typisch audiovisuellen Stil. Ich habe hier mal so ein paar Punkte, anhand derer man bestimmte Genres identifizieren kann. Lasst mal wirklich noch keine konkreten Beispiele nennen, sondern erstmal auf diese einzelnen Punkte eingehen. Und zwar zum Beispiel Ort und Zeit der Handlung. Mhm. Also, wo spielt der Film und wann spielt der Film?
Ja.
Kann definieren, also alle diese Punkte.
Muss nicht, kann.
Genau, aber, ne? Alle diese Punkte können definierend für ein Genre sein, müssen aber nicht.
Ich kann dir gleich sogar noch sagen, was da aus filmkritischer Sicht sogar wichtig ist, um es direkt einordnen zu können. Das war ja auch damals reingeprügelt ohne Ende, damit du das richtig machen kannst. Aber machen wir weiter.
Zweitens, audiovisueller Stil. Also, wie sieht das Ding aus?
Ja.
Ja. Ja? Sieht das jetzt altbacken aus? Sieht das neu und geschniegelt aus? Haben wir irgendwelche Lensflares drin oder so ein Scheißdreck?
CGI mal, drin.
Haben wir Lensflares drin? Also J.J. Abrams ist mittlerweile ein Genre.
Ja, ja. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Sieht es sehr realistisch aus? Sieht es sehr künstlich aus? Ja,
wird auf Film gedreht, wird digital gedreht, also Tarantino ist nicht ohne Grund Verfechter von einem alten Genre.
Von so einem alten Look, ne? Drittens, formaler Stil. Mhm. Das ist, wie könnte man das für Laien beschreiben? Das ist halt so Schnitt zum Beispiel.
Zum,
ne?
Beispiel. Also Geschwindigkeiten, Rhythmiken, solche Dinge.
Erzählform aber auch.
Ja, ja,
formaler, also, Stil. Nee, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch.
Also formaler Stil würde ich jetzt zum Beispiel, also es sei denn, es wird nochmal dezidiert aufgedröselt, wären auch Timeline-Geschichten, ne? Also wie man mit dem Faktor Zeit im Film umgeht.
Nee, das kommt noch extra.
Das kommt noch extra, okay.
Also formaler Stil meint hier, da bin ich mir relativ sicher, Schnitt, zum Beispiel Kameraarbeit, wie Dinge gezeigt werden. Das ist der formale Stil, also die Form des Films. Viertens, Handlungsmotive. Also wir haben viele Genres, die kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, die ganz klare stereotype Handlungsmotive haben.
Klar,
ja. Und dazu zählt auch der sogenannte narrative Stil. Mhm. Das ist das, was du gerade mit dem Thema Zeit zum Beispiel gemeint hast. Also wie wird erzählt? Ja?
Ja. Ja. Der narrative Stil.
Haben wir dafür ein, zwei griffige Beispiele?
Ja, Klassiker wäre Krimi. Wir haben am Anfang einen Toten und die versuchen rauszufinden, wer es war.
Genau.
Das ist ja so ein narrativer Stil, oder, ne, dass man mit der Leiche beginnt.
Ja, oder wir haben halt wirklich den Actionfilm oder die Komödie oder die Tragödie, was im Film ja dann das Drama ist, die auch immer nach demselben Dreiakter halt im Prinzip verlaufen.
Mhm.
Du hast immer so Klassiker, Einleitung, Hauptteil, Schluss mit retardierendem Moment.
Genau. Du hast zum Beispiel in Actionfilmen den sogenannten Showdown.
Mhm.
Ne, also den haben wir in Actionfilmen, in Western und ähnliches, also alles, was irgendwie das Genre Action im erweiterten Sinne hat meistens einen Showdown.
Rahmen hast du den Hoffnungsschimmer nochmal, der sich am Ende des Films aber meistens wieder komplett zerschlägt.
Zum Beispiel, wir wollten gar nicht so viel jetzt im ersten Moment mit Beispielen arbeiten, aber es bietet sich gerade an, weil narrativer Stil ist, glaube ich, nicht so leicht für jeden gleich zu verstehen. Ein Melodrama ist ein Film, wo relativ wenig gesprochen wird und die Gefühlswelt der Protagonisten eher in Bildern und in Musik erzählt wird. Das ist ein narrativer Stil, oder?
Also jeder Studentenfilm,
ja,
ever.
Ja, genau. Ja. Zumindest deutscher, ja.
Ja.
Man muss ganz wichtig dazu sagen, weil ich spüre jetzt schon wieder, wie bei einigen anfangen, die Nuggets zu kribbeln. Das gilt natürlich nicht immer für alle. Und
ja, ja,
die meisten,
ja, ja,
Filme sind Hybriden,
ja,
was das Genre angeht. Ne? Also wir,
ja,
reden,
ja,
jetzt hier, die Einteilung in Genres ist eine wissenschaftliche Herangehensweise, um ein,
ja,
künstlerisches,
ja,
Phänomen zu verstehen.
Man darf, ja, sich auch, ja, immer nicht davon Augen wischern lassen. Es ist nicht so, wir machen jetzt ein Genre und dann arbeiten wir die Punkte ab. Ja, zugegeben, einige Filme fühlen sich so an, dass nur Punkte abgearbeitet, mhm, werden. Das
sind
aber die schlechten Filme und von denen haben wir vermehrt jetzt gerade sehr viele. Aber Genre, gerade die Genrebezeichnung oder die Genreklassifizierung für Filme ist ein, wie zum Beispiel auch bei Gedicht- oder Textinterpretation, ist ein Messwerkzeug.
Ja,
genau,
und,
ja,
und das fühlt sich vielleicht für uns so ein bisschen banal und trivial an, so was für ein Genre ist dieser Film. Aber das ist in der Filmwissenschaft nichts, das irgendwie so abgehakt wird. Das ist etwas, über das seit eigentlich fast 100 Jahren diskutiert wird. Und darüber zu sprechen, was ein bestimmtes Genre ausmacht und ob ein Film zu Genre X oder Y zählt, ist etwas, über das noch heute und wahrscheinlich auch noch immer die Filmwissenschaftler sich die Köpfe zerbrechen.
Es ist auch, wenn man den, das klingt jetzt alles wieder sehr, sehr elfenbeinturmig, ne, dass da irgendwelche Medienwissenschaftler sich darüber die Köpfe zerbrechen, kann uns ja egal sein.
Ja.
Aber es gibt einen sehr greifbaren, sehr, sehr wichtigen Grund, nämlich, wie vermarktest du diesen Film?
Ganz genau.
Und um zu wissen, wie man den Film vermarktet, muss man gleich wissen, was für ein Film das ist. Ne?
Also wir hatten jetzt Ort und Zeit der Handlung, audiovisueller Stil, formaler Stil, Handlungsmotive. Das sind so die vier Hauptmerkmale, sage ich mal. Eher selten, aber auch definieren kann man ein Genre anhand von typischen Figuren.
Ja.
Ja. In bestimmten Genres gibt es ganz klassische Figuren, die auftauchen, wie zum Beispiel der brutale Actionheld mit Muskeln.
Ja. Erinnert euch, wenn ihr da ein bisschen weiter zu Hause holt, erinnert euch an Freds Mindfucken, ich weiß leider nicht mehr mitten, in welcher Folge das war, wo wir ihm endlich beweisen konnten, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Geschichten gibt, die einfach nur immer wiederholt werden.
Ja, die aristotelischen Erzählmotive.
Ja, aber du hast zum Beispiel, ich weiß, wir wollen jetzt mit Beispielen, aber es gibt ja nicht nur den muskulösen Muskelprotz im Action. Zum Beispiel Film Noir ist so ein Klassiker, wo es immer den rauchenden Schwarz-Weiß-Franzosen-Detective gibt und die sogenannte Femme Fatale.
Genau.
Im Science-Fiction-Film der 50er Jahre zum Beispiel gab es den ganz typischen Kirk-esken Weltraumhelden.
Genau, ja.
Der draufgängerische, aber trotzdem irgendwie intellektuelle Weltraumheld.
Also der kluge Cowboy, wenn man so
ja,
will.
Genau. Ja, genau. Und wir haben noch den unetablierten Helden. Den gibt es dann auch immer noch.
Den unetablierten Helden?
Den unetablierten Helden, ja. Marty McFly ist zum Beispiel ein unetablierter Held.
Ach so, oder sowas wie Harry Potter so oder Frodo, so der Held wider Willen.
Mad Max zum Beispiel.
Gott, kann mir nicht wider Willen sagen. Oh, das erinnert mich so an die frühen 2000er.
Oder ich sag mal, Fernsehfilm. Ich sag mal ja, der passive Held.
Ja, ja, genau, der sich seinen Status erst noch erarbeitet. Und Mad Max zum Beispiel auch. So, Ikone der Actionfilm. Sie ist eigentlich ein Held ohne was haben wir gerade gesagt? Ich habe die ganze Zeit Ikone im Kopf.
Ohne Motiv?
Nee, nicht ohne Motiv. Ohne, hatte ich mir noch?
Ohne heroische Ausgangssituation?
Ohne Status. Ohne Status.
Ist er nicht ein Cop am Anfang?
Ja, aber in der neuen Welt ist er erstmal nichts. Er muss sich seinen Status, er muss sich seinen Status erstmal erarbeiten.
Ach so, ja. Unetabliert. Genau. Die arme Sau, die sich hochkämpfen muss. Ja. Finde ich interessant. Eher selten, aber für ein Genre definierend sein kann das soziale Milieu.
Ja.
Also es gibt, ich weiß nicht, ob man damit jetzt Übergenres bezeichnen könnte, aber Subgenres, die eben speziell entweder in der Unterschicht spielen, ja, oder eben, mir fällt gerade kein griffiges Beispiel ein.
Blindside?
Nee, Blindside ist auch ein absoluter Mainstream-Film.
Ach so.
Nee, ich bin jetzt gerade hier wie hießen die, New Kids Nitro?
New Kids Nitro, ja. Vielleicht Kids.
Kids?
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 Kids, dieser AIDS-Film?
Ach so.
Oder Hip-Hop Hood oder solche Sachen?
Ja, genau, so zum Beispiel.
Mit sehr zugespitzter Zielgruppe halt, ne?
Ja, aber das ist jetzt wirklich schon ein exotischer Fall.
Aber das war zum Beispiel, Jackie Brown war sowas zum Beispiel auch. Die war eigentlich eine Actionheldin, ist aber halt auch übersehen worden, einfach aufgrund des zeitlichen Kontextes und aufgrund ihrer Person, weil in den 60ern und schwarz, ne?
Ja, so. Ja. Oder ich sag mal, Actionfilme spielen selten im Kreis einer Oberschichtfamilie, wo die einen Butler haben, sondern meistens eher so.
Außer Air Force One.
Ja, aber sonst ist es eher so die Arbeiterklasse, die da die Waffen ergreift, sag ich mal.
Ja,
ne?
Meistens ja Veteranen oder so.
Die Fehler, die jeder deutsche Film heutzutage macht, so. Jeden Film, den ich heute sehe, der aus Deutschland kommt, sind immer reiche Leute Probleme.
Ja,
so, ja, ist wirklich Till so, ne?
Schweiger, Till Schweiger ist immer irgendein super Produzent oder Matthias Schweighöfer ist irgendein ganz toller Werbefutzi.
Ja, oder irgendein Rich Kid halt.
Das sind immer in ihren top durchgestylten Ikea-Lofts. Dann immer, die haben immer reiche Leute-Probleme und stellen sich dabei an wie die letzten Vollidioten jedes Mal.
Ja,
fuck, du hast recht.
Du hast absolut recht.
Das ist auch bei Honig im Kopf hat mich mega gestört, wo ihr da sitzt so, behandelt das Thema Demenz. Ja, fuck you, so, das ist jetzt alles witzig und toll. Das ist genau wie 50 Shades of Grey. Oh, ja, so mysteriös und so sexy. Und wäre das ein scheiß Penner, der in einem scheiß Trailerpark wohnt, da wäre der ein Creep.
Ohne Scheiß, ist wirklich First World Problems. Ja. Ey, ohne Scheiß, die Handlung von 50 Shades of Grey funktioniert nur, weil der reich ist. Wenn er nicht reich wäre, wäre das einfach nur ein ekliger Creep.
Scheiße, du hast recht.
Dessen Probleme keine Sound. Oh, meine Mutter hat Zigarettenkippen auf mir ausgedrückt. Ja, get over it. Schütten ein Bier drauf. So.
Ja, ja.
Du hast recht. Vampirfilme spielen selten in der Gosse, sondern die haben meistens Herrenhäuser und Villen.
Ja.
Und einen letzten definierenden.
Ich sehe schon unsere Community, weißt du, so die Truckerfahrer, die jetzt da sitzen, sich die Flusen auf den Bauchnabel pullen. Ja!
Einen
gib mir die Travel Pussy!
Einen letzten definierenden Punkt habe ich noch, und zwar, das ist auch etwas exotisch, aber kann man auch auf einige Sachen anwenden. Bestimmte Konfliktkonstellationen.
Actionfilm, gut gegen böse.
Oder, griffiges Beispiel, Bollywood-Filme.
Mhm.
Haben oft in ihrer Handlung irgendwas damit drin, dass man so familiäre Probleme hat. Also, dass dieses Romeo und Julia-Ding, dass man unterschiedlichen Kasten oder Familien zugehört und diese überwinden muss, um die eigene Liebe dann im Ende doch irgendwie ausleben zu können. Ne?
Ist irgendwo auch der Kampf wieder gut gegen böse.
Ja, gut, nee. Das kann.
Nee, ich
das ist etwas zu allgemein gefasst.
Ja, das ist ein bisschen übergeordnet dann.
Beim Actionfilm geht es ja wirklich, also wenn wir jetzt vom klassischen Actionfilm ausgehen, ganz wörtlich gut gegen böse innerhalb des westlichen Wertesystems. Ne? Also wir reden hier von Arnold Schwarzenegger, der Kommunisten verprügelt. Also so das Ding. Ne, jetzt nicht der übergeordnete metaphysische gut gegen böse, sondern End of Days. Arnold Schwarzenegger verprügelt den Teufel.
Ich hätte noch kurz was, wenn ihr Bock habt, mal, wenn ihr euch einen Film anguckt und nicht euch so ganz sicher seid, was für ein Genre es jetzt ist oder wo es eher so hinzuordnen ist. Jetzt kommt der Filmkritiker-Tipp. Und zwar, ja, pass auf. Und zwar hatten wir das nämlich damals auch, als wir immer Kritiken geschrieben haben, das runtergebrochen. Und zwar Genres sind ja einfach Filme, welche unter spezifischen Aspekten Gemeinsamkeiten aufweisen.
Mhm.
Ne? Und ihr könnt das immer ganz gut unterscheiden, wenn ihr den Film seht. Und zwar ausschlaggebend bei einer Einordnung von einem Genre ist die Erzählform, ob es Komödie oder Drama ist zum Beispiel, die Grundstimmung, Liebesfilme oder Thriller, weil das sind eher Stimmungsfilme, also zusammen die Erzählform, Grundstimmung und das alles in Bezug genommen auch in Hinsicht auf die Handlung. Also hat der Film viel Handlung. Zum Beispiel ein Fantasy-Film hat immer viel Handlung, Krimi hat auch immer viel Handlung. Und wenn ihr das dann auch noch irgendwie zeitlich, historisch irgendwie so ein bisschen einräumen könnt, dann könnt ihr ungefähr feststellen, ist es ein Subgenre oder ist es ein Reingenre.
Okay.
Faustformel, es gibt heute leider keine Reingenres mehr.
Selten.
Doch,
einen
gibt's. Eine Reihe. Es sind drei Filme, die ganz klassisch nur ein einziges Genre bedienen.
John Wick.
Nein? Ja, John Wick hat zu viel Fantasy-Elemente. Oder beziehungsweise so.
Was denn, Tobi?
The Expendables, die mit Absicht genau Schema F Actionfilm gedreht sind. Da zieht kein anderes Genre rein. Die sind auch nur lustig, weil sie so sind.
Ja,
weil es
ist
im Prinzip keine Komödie.
Aber moderne Action, ohne klassisches Heldenbild.
Klar, mit klassischem Heldenbild.
Nee, ohne klassisches Heldenbild. Das ist das neumoderne Heldenbild. Das ist nämlich nicht mehr der Einzel, sondern sind die Ensemble-Helden, die es mittlerweile überall gibt.
Stimmt. Die Ensemble-Helden, das stimmt. Aber du hast im Prinzip ein Ensemble von Einzelhelden, ne? Die auch alle ihre eigenen Szenen bekommen, die alle ihre eigenen Motive bekommen. Also du hast... Da habe ich nämlich einen ganz geilen Artikel drüber gelesen.
Als letzte Bastion des reinen Genres.
Wie gesagt, wenn ihr einen Film einsortieren wollt, dann guckt euch das unter den Aspekten an. Macht es viel einfacher, einen Film einordnen zu können.
Als Beispiel für diese ganzen Punkte jetzt mal zum Beispiel, um das ganz kurz durchzudeklinieren. Beispiel Western. Western hat eine ganz klar definierte Ort, einen ganz klar definierten Ort und Zeit der Handlung, nämlich Nordamerika im mittleren bis späten 19. Jahrhundert.
Ja. Oder frühen 20.
Oder sehr frühen 20.
Genau. Also 1910, 1915.
Ja, genau, ausgehendes 19. Jahrhundert. Ein Western ist meistens geprägt von diversen Szenen mit Schusswechseln. Wir haben auch einen klar erkennbaren formalen Stil, also Kameraarbeit und Schnitt und so weiter, die sind oft relativ langsam geschnitten mit Landschaftsaufnahmen und so weiter.
Sehr total alles.
Ja, wir haben bei diesen Schusswechseln, bei dieser High-Noon-Geschichte, wo die sich gegenüberstehen auf dem Marktplatz, dann immer so Nahaufnahmen auf die Augen, die sogenannte italienische. Nee, das nennt man die italienische Einstellung.
Ja, dieses Ranzoomen auf.
Wenn du nur die Augen vom Protagonisten siehst.
Und dann gibt es die amerikanische Kameraeinstellung, die man mittlerweile sehr, sehr häufig sieht, kommt aber auch aus dem Western, weil die exakt von Kopf bis unter Koltgürtel geht.
Genau, Kopf bis Hüfte. Bis so Mitte Oberschenkel dann immer so, ja.
Das ist mega interessant, ne? Ja. Kopf bis kurz vor Knie, damit man Kopf bis Pistole sieht.
Damit der Held außer Bewegung aus der Hüfte feuern kann und die Nachkriegsveteranen natürlich einen Schießfilm sehen können.
Das ist die amerikanische, ja. Und Western beinhalten eigentlich immer Themen wie Freiheit, Auszug ins Unbekannte, Gesetz, Rache und so weiter. Ja.
Und auch das Zurückkommen der alten Zeit auch immer ganz
wichtig. Schwenk zu einem, also das war der Western, der einige verschiedene Merkmale hat, die wir bei fast allen Western ganz klar wiedererkennen. Ja. Komplett anderes Genre, der Musical-Film. Ein Musical-Film definiert sich nur im Prinzip durch einen einzigen Aspekt, durch seine formale Gestaltung. Mhm. Denn ein Musical-Film beinhaltet exzessive Gesangs- und Tanzszenen.
Ja. Wie jeder alles, gute Western auch.
Alles andere ist im Prinzip wurscht.
Ja. Wie war das also noch bei West Side Story? Ich dachte, wir wollen Rache nehmen an den anderen. Ja, aber erst nach 7 Jahren Stepptanz und Ausdruckstanz. So.
Ja, ja, also, West Side Story ist ein gutes Beispiel. Ne? Also von wegen, dass nur, nur die Formalie im Prinzip entscheidet, wenn du, wie heißt der hier, Jean Valjean?
Les Miserables.
Les Miserables. Ne, Französische Revolution, dann hast du West Side Story irgendwann in den 70ern in New York, ist es, glaube ich.
Ja, ja, und Upper West Side.
Upper West Side, ja. Und Broadway Side. Dann The Fucking Pack of Destiny, Anfang der 2000er mit zwei fetten Typen, die Rockmusik machen wollen. Ein Genre, völlig unterschiedliche Filme, ist in völlig unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Kostüme. Mhm. Also die Filme haben nichts miteinander gemeinsam, außer dass getanzt und gesungen wird.
Ihr habt vielleicht auch mal gemerkt, uns fiel es ja so mega schwer, zum Beispiel auch Star Wars zuzuordnen, genretechnisch einmal. Ich glaube, das war bei einer der ersten Star Wars-Folgen. Ja, aber das Ding ist halt immer so, wie das ist ein sehr schönes Beispiel, was Tobi gerade gebracht hat. Weißt du, das sind total unterschiedliche Filme halt so, weil theoretisch könnte man Les Miserables sogar eigentlich auch filmtechnisch, könnte das theoretisch auch ein Historienfilm sein, weil er spielt zur Zeit in der Französischen Revolution. Ist es aber nicht, weil das Attribut Gesang und Tanz jetzt da nicht so viel, Gedöns überwiegt und deswegen ist es ganz eindeutig dem Musical zuzuordnen.
Ja, und weil es überhaupt keinen Wert auf historische Korrektheit legt. Ne?
Ja. Aber da muss man halt aber, ja, ich stimme dir absolut zu, aber da muss man halt aber auch sagen, Vorsicht, denn viele Filmwissenschaftler, die hauptberufliche Geld damit vermutlich verdienen, würden den vielleicht auch einfach als Historienmusical bezeichnen. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist halt schwierig, ein falsch und ein richtig herauszuarbeiten.
Ja. Also was wir sagen können, ist halt, dass kein Historien-Epos ist, wie zum Beispiel Ben Hur oder sowas, sondern erstmal ein Musical. Und was für ein Musical, da ist dann halt Interpretationsspielraum.
Ja.
Also ja. Es gibt, oder dass The Expendables kein Science-Fiction-Film ist. Also keine Space-Opera ist. Einfach deswegen, weil er nicht im Weltraum spielt.
Ja.
So, ne? Also es gibt so ein paar Dinge, die ganz klar unterscheidbar sind.
Oh, Tobi, ich könnte dir jetzt eine Stunde lang erklären, wieso der Ort Weltraum mit Science-Fiction relativ wenig zu tun hat.
Ich habe Space-Opera extra noch gesagt.
Fred, zu welchem Thema hast du deine Bachelorarbeit geschrieben?
Nein, irgendwann sprechen wir noch detailliert über das Genre Science Fiction, da freue ich mich schon drauf.
Ja, Spoiler-Alarm, wie gesagt, Fred hat darüber seine Bachelorarbeit geschrieben und denkt eigentlich, aber er hat einen Doktor.
Was glaubt ihr, wieso ich dieses Buch hier besitze? Glaubt ihr, ich kaufe mir extra Bücher für die Kack- und Sachgeschichten? Warum brauchen wir diese Einteilung in Genres?
Der Mensch braucht eine Schublade für alles.
Yep. Der Mensch braucht und will eine Schublade für
deswegen
alles.
Deswegen ordnen wir Texte und Gedichte der Romantik oder der Gotik oder der
und
Surrealismus zu oder so.
Genres helfen nicht nur Filmwissenschaftlern, sondern auch uns, den normalen Rezipienten, ganz plump bei der Verständigung, wenn wir drüber sprechen. Wenn wir uns über Filme, über Geschmäcker, über darüber unterhalten, was wir vor kurzem gesehen haben oder was wir vielleicht uns angucken möchten, hilft es, wenn wir nicht jedes Mal sagen müssen, ey Schatz, da läuft ein Film im Kino. Da gibt es Leute, die aufeinander schießen und das spielt in Amerika im 19. Jahrhundert, sondern du sagst dann deiner Freundin, ey, da läuft ein geiler Western.
Da läuft so ein Film mit Vin Diesel in der Hauptrolle, als Stuntman, aber wird dann eigentlich zum Agenten und darum geht's auch irgendwie, weil er versucht, so einen Fall zu lösen und so eine Bombe. Oder halt, ey, lass mal einen Vin Diesel-Actionfilm gucken.
Ja.
Also, weiß jeder, was Phase ist.
Ja, das ist auch immer super bei Streitgesprächen. Das, ich finde den Film voll unrealistisch. Warum ist denn der jetzt wieder auf der Flucht? Weil der Film auf der Flucht heißt und nicht gefasst nach 5 Minuten.
Obwohl, ich möchte da nochmal eine von mir gerne erzählte Geschichte über Richard bringen. Ich weiß, Richard hasst das, wenn ich das erzähle.
Ach, jetzt kommt's wieder.
Der nach The Greatest Showman, nach einem Musical-Film gesagt hat, sorry, aber in dem Film wurde mir zu viel gesungen.
Ja, Ja, aber mit der Prämisse, sorry, das ist ja, weißt du, wenn ich das sage, dann hat das auch noch einen Hintergrund dann dahinter. Nicht, ja, nur, dass, dass mir da zu viel gesungen wurde, aber nein, selbst für den Musical-Film war das übertrieben, Mann.
Ja, also so ein.
Also
so
ich habe mir auch Happy Feet und Les Miserables. Les Miserables finde ich einen super tollen Film.
Mehr gesungen, Alter.
Ja, aber trotzdem fand ich den super geil. Aber bei The Greatest Showman saß ich irgendwann da so, okay, ihr habt absolut keine Handlung und ihr kaschiert das einfach nur mit haufenweise Hugh Jackman, der singt.
Ich sehe das Problem nicht.
Ja, also ein Genrebegriff schafft,
wenn ich die Wahl habe zwischen Hugh Jackman,
Genrebegriff schafft bestimmte Erwartungen und Vorstellungen. Also wenn wir das Genre wissen, dann können wir schon relativ eindeutig voraussehen, welche Emotionen dieser Film weckt, welche Erwartungen wir haben. Wenn ich zu meiner Freundin gehe und sage, hey, lass uns ins Kino gehen und eine Komödie angucken, erwarte ich ein völlig anderes Erlebnis, wie wenn ich sage, lass uns ins Kino gehen und wir gucken einen Horrorfilm an.
Schönes Beispiel, das habe ich mal mit einem Kumpel erlebt. Ich war damals in der Rack Attack, fand den super, ich weiß, bla bla bla, ich finde ihn toll. Und,
das war so ein super stumpfer Spinnengreifen an Film, ne?
Genau, ja, genau, so eine Horrorkomödie mit Spinnen. Und ein Kumpel von mir, also ich habe ihm den empfohlen, ich meinte, der ist geil, ich will aber nichts sagen, gucken die an. Er hat ihn sich angeguckt und meinte, was für ein Scheißfilm, der war total lächerlich, ich musste viel zu oft lachen für einen Horrorfilm. Und ich sag's dann, Alter, das ist kein Horrorfilm, das ist eine Scheißkomödie. Und da macht es dann halt Klick, ach so, ja, dann war der Film gar nicht so schlecht.
Ja.
Und das ist halt so, wenn du mit falschen Erwartungen ins Kino gehst. Oder Richard und ich hatten das umgekehrt, im positiven Sinne, bei der Marsiana. Wir haben halt sowas wie Castaway erwartet, dass wir uns am Ende die Pulsadern aufschneiden wollen, weil der Film so traurig ist. Nein, wir haben uns kaputt gelacht in dem Film.
Ja.
Also das kann die Erwartung.
Bei der Marsiana?
Ja, der war super lustig. Der ist super lustig.
Stimmt, der hatte schon viele Gags.
Der heißt Rettet Mark Watney und er ist auf dem Mars gestrandet und alles. Ja, Tobi hat recht. Du erwartest irgendwas wie hier der Pianist oder irgendwas, dass er da wirklich kurz vorm Abnippeln ist und dann war das ein saulustiger, cooler Film.
Ja, natürlich auch ernst, ne? Aber eben mit sehr, sehr viel Humor. Also so viel, das sind so zwei Beispiele, wenn man das eine Genre erwartet und das andere bekommt. Das kann extrem beschissen sein oder eben geil.
Ich weiß auch, als wir in der Filmhochschule damals. Wir hatten ja auch eine große Filmbibliothek, ja, halt mit Filmen und mit Büchern und da hatten wir uns irgendwann mal als Studenten irgendwie alle mal zusammengetroffen und haben dann halt Drive geguckt, ne, weil irgendwie Trailer geguckt und geil und sieht aus wie Fast and Furious. Das war ja die große Krux an dem Film, weswegen Leute phasenweise wirklich ihr Geld zurückverlangt haben. Ist beworben worden wie The Fast and the Furious, nur mit Ryan Reynolds und cool und er hat eine super geile Cobra-Jacke halt irgendwie an, geil. Und wir haben uns den angeguckt und ich saß wirklich so nach 10, 15 Minuten so irgendwie da, nee, ist kein stumpfer Actionfilm, das ist hier voll so ein Film noir, so hier geht's gleich Gedächtnisschwanger richtig los. So,
du,
ne?
du hast
aber weil der Film, weil du die Zeichen gesehen hast und sofort halt dann gemerkt hast, so, nee, Mann, das ist voll nicht der Film, der uns hier versprochen wurde.
Du
so.
Hast Fast and the Furious erwartet und dann gemerkt, oh, der ist ja gut.
Ja, ganz genau. Ja, ja, wirklich, stimmt, das war wirklich, ja, wirklich so, ja, ja. So Hirn aus, Fast and the Furious an, dann guckst du Drive und sitzt dann da so, fuck! Ich habe mich voll auf den Hand in der Hose Abend eingestellt und jetzt muss ich meinen Block rausholen.
Jetzt muss ich mal kurz über mein Leben nachdenken.
Ja.
Also es da kann Trailer-Redaktion ja auch richtig, richtig, richtig Scheiße bauen. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt bei ProSieben, die haben einen Teaser zu Lucky Number 11 geschnitten. Ich kannte den Film, Gott sei Dank, schon. Ich habe diesen Teaser gesehen, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Die haben da halt irgendeine Rockmusik drunter gelegt. Die Explosion, die eine einzige Explosion, die es in dem Film gibt, in epischer Länge gezeigt. Dann das ganze Geballer in dem Film, was, glaube ich, vier einzelne Schüsse sind. Das drunter, mega schnelle Musik, mega schnell geschnitten, bam, 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 Lucky Number 11. Und denkst halt, du guckst dir jetzt gleich einen Bruce Willis, Josh Hartnett Actionfilm an, was es nicht ist. Ne?
Ja, ja.
Also das ist schon echt, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein.
Das hatte ich bei Snatch damals. Bei Snatch, so einen Trailer gesehen, dachte ich, gucke irgendwie einen coolen Boxfilm mit so einem Underdog, Brad Pitt halt irgendwie. Und da war das voll der geile Brit-Krimi halt irgendwie. Gangster, britischer Gangsterfilm halt so.
Ja, wo das Boxen zweitrangig ist.
Ja,
ne?
Ganz genau, wo es so ein Mittel zum Zweck ist.
Diese Genrebegriffe, die wir kennen, die entstanden und entstehen nicht aus dem Nichts, sondern ganz natürlicherweise gibt es da erstmal was, zu dem wir dann einen Namen finden. Also Beispiel. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, boah, wir bleiben mal beim Beispiel Western, wir drehen mal einen Film, der spielt vor rund 100 Jahren im Wilden Westen, wo die sich gegenseitig über den Haufen schießen. Und also das ist halt tatsächlich passiert in der frühen Filmgeschichte. Western gehörte zu den allerersten Filmgenres, die groß wurden. Und Dann haben andere Filmschaffenden gemerkt, oh, das kommt an. Und die haben diese formalen und thematischen Muster dann auf gut Deutsch einfach kopiert und übernommen. Und es hat sich so ein Schema rausgebildet. Ja, und plötzlich gab es dann mehrere Filme. Also es existieren normalerweise erst mehrere Uhrwerke, bevor so ein Genrebegriff geprägt wird. Und irgendwann kamen dann die Kinobesitzer auf die Idee, ey, wir schreiben jetzt einfach auf das Plakat Western oder Natur oder Komödie oder Drama, damit die Zuschauer gleich wissen, ah, okay, dieses Erlebnis wird uns da drin ereilen.
Oder der neueste Marketing-Gag, Live-Action, was nur heißt CGI-Schlacht.
Ja, also Live-Action habe ich noch nie gesehen.
Geil. Jetzt auch der neue der Disney mit seinen ganzen jetzt, Aladdin kommt ja jetzt demnächst und König
der Löwen.
Und das sind Live-Action-Filme, was im Prinzip so heißt, wir scheißen euch mit CGI zu und liefern nur Referenzen zu unserer starken Grundlage, dem Animationsfilm.
Die Real-Makes von Disney.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Wie gesagt, werden vermarktet als Live-Action-Filme, was voll der Bullshit ist. Die reden nicht mit echten Löwen.
Also es kommt tatsächlich auf den Film an. Ich habe mir jetzt Dumbo angeschaut, der übrigens cool war. Ja. Nur im Film. Dumbo war wirklich gut.
Ja, das ist süß.
Da kann man von Live-Action-Filmen sprechen, weil da hauptsächlich sich echte Schauspieler miteinander unterhalten. Obwohl ich Keaton relativ schwach fand in der Rolle. Aber ist egal.
Ja, jedenfalls, hat auch zu wenig Spielraum gekriegt.
Ja, aber anderes Thema. Aber müssen wir gleich nochmal drüber unterhalten.
Michael Keaton kann ich den ganzen Tag reden. Ja.
Auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel König der Löwen. Klar, wir kennen jetzt nur den Trailer, aber jeder kennt die Handlung von König der Löwen. Da kommt nicht ein Mensch drin vor. Das heißt, das einzige Live-Action an diesem Film sind die Naturaufnahmen, wo die irgendwelche Löwen rein animieren. Ja. Ne? Also,
ja. Das ist auch voll schwierig. Das Ding ist auch, wenn wir da mitgehen halt wirklich, ne? So Schön und das Biest, jetzt die neue Flagge, war ja auch ein Live-Action-Disney, ne? Ja, per Definition, wenn das als Live-Action zählt, dann ist The Meg mit Jason Statham auch Live-Action auf jeden Fall.
Ja, oder Endgame. Ja.
Das Interessante ist, dass diese Genrebegriffe nicht nur uns, den Zuschauern helfen, sondern besonders auch den Filmemachern selber, weil bestimmte Genres standardisierte Produktionsprozesse ermöglichen. Sprich, du musst die ganze Kacke nicht jedes Mal komplett neu erfinden und erschaffen, sondern du kannst dich auf bestimmte Klischees und Handlungsmotive und Figuren zurückberufen, die schon funktioniert haben, und du kannst sogar materielle Dinge recyceln. Es gibt in den Filmstudios auf der ganzen Welt, es gibt ganze Lagerhallen in Hollywood, wo tonnenweise Kulissen liegen, an denen du dich bedienen kannst. Wir haben bei Back to the Future über diese Kulisse gesprochen, wie hieß die Stadt nochmal in Back to the Future, Hill Valley, dass dieses Rathaus in x Filmen zu sehen ist. Ja. Wenn du einen Science-Fiction-Film drehen willst, einen neuen, kannst du theoretisch auf Millionen weltweit von Requisiten, die es in früheren Filmen schon gab, zurückgreifen und die neu anmalen, neu kombinieren, neu mixen oder einfach ganz plump nochmal neu benutzen.
Was auch die meisten Filme gemacht haben. Starship Troopers hat Ausrüstungsgegenstände der Space Marines genommen aus Alien zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Oder halt so in Back to the Future, die Autos, die im zweiten Film halt rumfahren, sind einige Autos, sind Setpieces von Blade Runner.
Mhm. Also, das hilft auch bei der Risikokalkulation, so ein Genrebegriff. Also man weiß einfach aus Erfahrung, aus über 100 Jahren Filmgeschichte, dass bestimmte Genres mit bestimmten Risiken, aber auch Möglichkeiten einhergehen. Actionfilme zum Beispiel, über die wir heute sprechen. Actionfilme sind dafür bekannt, dass sie ein hohes finanzielles Risiko bergen. Ist es richtig? Inhärent haben. Yeah. Also Actionfilme haben ein großes finanzielles Risiko, weil du musst einen Actionfilm echt teuer produzieren, damit er geil wird. Weil du brauchst halt viel Explosionen und Stunts und Gedöns. Aber du weißt, dass du auch extrem krasse Gewinnmöglichkeiten hast. Kommst du noch dazu, weil Actionfilme zu den erfolgreichsten Genres gehören. Das ist bei Science.
Kommerziell
erfolgreich. Kommerziell.
Wie gesagt, komme ich gleich zu.
Kommerziell, genau, richtig. Ja. Aber also der Produzent weiß einfach, hey, im Moment sind Horrorfilme in, lass uns einen Horrorfilm machen, da ist die Chance relativ groß, dass wir nicht völlig pleite rausgehen.
Die Genreentwicklung ist ja sowieso auch, wie du es auch schon gesagt hast, so, das fing mal damit an, dass die Produktionsstudios halt wirklich erstmal als Film gerade anfing, Anfang der 1900er Jahre, 1920er so in dem Dreh, dass die plötzlich für jeden Film scheiße angefangen haben zu produzieren und dann von mehreren Filmen so viele Sachen über hatten, dass sie dann angefangen haben, halt Genres zu etablieren, weil sie so viel Zeug von anderen Filmen noch haben. Die ganzen alten Spartakus-Filme oder Piratenfilme oder Musketierfilme, die hatten haufenweise Schwerter, Degen und Kostüme, so richtig Theaterkostüme und alles. Die haben aus dem, was sie erstmal hatten, haben sie das Beste halt irgendwie gemacht. Und daran sieht man, sowas hatten wir zuletzt bei der Frage HD, DVD oder Blu-ray. So, das, was sich am besten verkaufen lässt, setzt sich dann halt im Endeffekt durch. Und so sind mal Genres damals entstanden. So, wir haben zu viel von etwas, jetzt müssen wir das so lange verwenden wie möglich.
Also so entsteht das im Prinzip ja immer noch.
Ne? Ja, ganz genau. Und halt auch als Vermarktungsinstrument, wir haben davon sehr viel. Also sagen wir jetzt den Leuten, das ist ein Actionfilm, weil wir den günstiger produzieren konnten und die Leute wissen, was sie erwartet. So fing das mal an.
Mhm. Ja, ja. Und die Genres haben sich im
Laufe... Reines Marketing-Tool.
Die Genres haben sich im Laufe... Also wir haben es vorhin schon gesagt, den Spielfilm gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert, also knapp über 100 Jahre. Die Genres haben sich in diesen über 100 Jahren teilweise extrem verändert, teilweise aber auch nicht. Also es gibt einige Genres, die eine erstaunliche Konsistenz und auch Präsenz über die Jahrzehnte hinweg behalten haben. Zum Beispiel so der Horrorfilm, der klassische Horrorfilm, der war nie wirklich weg. Und wenn
war aber auch nie wirklich da.
Ja, naja. Also der ganz klassische Horrorfilm, wenn du dir das mal genau anguckst, außer dass die heute natürlich in HD sind und früher natürlich ein bisschen günstiger waren und nicht ganz so Hightech-mäßig daherkamen von der audiovisuellen Qualität, hat er sich in seinem Kern eigentlich nicht großartig verändert.
Naja.
Nee, du hast im Prinzip stilistische Mittel, die sich über die Jahrzehnte, also über viele Jahrzehnte, immer weiter verfeinert haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, im Prinzip hast du, es gibt immer noch das Monster, was im Prinzip die Angst hat. Was sich verändert hat, ist das Empfinden für Angst, weil vor einem Nosferatu hat heute kein Mensch mehr Angst.
Nee, genau, das meine ich ja damit, ne, dass sich das eben weiterentwickelt hat.
Bram Stokers Dracula hast du Angst oder halt vor, was ist ein guter Monsterfilm oder zum Beispiel dem Poltergeist zum Beispiel oder solche Sachen oder Friedhof der Kuscheltiere, vor solchen Sachen hast du, es ist aber nach wie vor ein Monster, nur dass die Monsterdefinition halt neu geworden ist. Nur das Genre selber hat sich natürlich auch Entwicklungen durchgemacht. Ja,
ich würde nicht mal sagen, dass das Monster sich groß verändert hat. Weil,
Da stimme ich Tobi zu. Ja.
Weil der Horrorclown, ich meine, Stephen King's S ist von, keine Ahnung, ich glaube 86 oder so das Buch, irgendwie sowas um den Dreh. Es gab vorher schon Horrorclowns, es gab danach Horrorclowns. Wir haben den exakt gleichen Horrorclown Anfang der 90er und jetzt Ende der 2010er gesehen. Ja. Es funktioniert immer noch. Die Monster an sich haben sich nicht groß verändert. Nee, deswegen, das Szene-Setzen der Monster,
genau,
das hat sich verändert.
Ganz genau, dankeschön, das wollte ich. Ja. Das Gleiche dann im Prinzip her auch mit dem Genre, wie gesagt, wo sich dann einfach nur noch Subgenres ergeben haben, weil Horror kannst du nicht anders machen. Jeder hat vor irgendwas Angst.
Genau.
Das große übernatürliche Monster ist der perfekte Träger dafür. Jetzt muss man nur gucken, wie verpackt man es mittlerweile anders. Genau. Früher war es einfach der Monsterfilm, dann kamen die Werwölfe und die Vampire und bla. Dann war es irgendwann der Found-Footage-Film, dann waren es die Slasher- und Splatter-Filme plötzlich. Und jetzt geht's aber wieder, jetzt geht's aber wieder zurück zum Übernatürlichen, zum richtig, richtig klar, vor allem den, ich mache plötzlich einen lauten Ton, es knallt irgendwo und plötzlich kommt irgendwas mitten in die Kamera gehuscht, womit kein Mensch, also wo einfach unsere niedrigsten Instinkte getriggert werden. Weißt du, nur weil ich dich abkitzle, heißt das nicht, dass ich guter Comedian bin, weil du lachst.
Das sind echt Jumpscares.
Das machen Jumpscares. So, wie gesagt, nur weil ich dich kitzle, heißt das nicht, dass ich ein toller Comedian bin, nur weil du lachst. Und, aber richtige Gruselfilme, wie zum Beispiel, was ich ja so liebe, so Hereditary oder solche Sachen, oder jetzt Mama. Auf S, wo man dich wirklich einfach nur gruselt, das ist geil.
Oder zum Beispiel, also wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst nehmen wir uns ja auch was weg, weil wir wollen in Zukunft ja noch detaillierter darüber sprechen. Die klassische Comedy zum Beispiel, die Komödie, natürlich machen wir heute andere Gags als noch vor 30 Jahren.
Es gibt jetzt Pimmelwitze von Jason Siegel.
Richtig, natürlich gibt es ein paar Feinheiten, die sich verändert haben, aber wirklich im Kern, wie eine Comedy funktioniert, hat sich, würde ich behaupten, nicht wirklich wahnsinnig viel verändert.
Also das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht
geändert. Das ist ein extrem konsistentes Genre, ne?
Ja, weil also ich meine, du brauchst, eine Komödie muss nicht immer zwingend lustig sein. Also das ist nicht zwingend der Kern. Das müssen wir aber mal eine Folge über Komödie machen, warum das so ist.
Ja,
ich will das jetzt nur so anreißen. Aber die Grundstruktur einer Komödie ist echt seit 2000 Jahren praktisch die gleiche.
Ja. Andere Genres sind komplett verschwunden.
Der Western?
Der Western fand jahrzehntelang praktisch im Mainstream nicht mehr statt.
Ja.
Man kann sich darüber streiten, ob er das heute überhaupt tut. Nicht wirklich.
Eigentlich nicht. Ne.
Eigentlich nicht. Der Western war das Kinogenre zu einer bestimmten Zeit.
Sehr, sehr lange.
Sehr
sogar.
Lange.
Ja.
Und das interessiert heute mit wenigen Ausnahmen kein Schwein mehr.
Nee, also Western ist kein Mainstream-Genre.
Ich habe das Gefühl, dass er unter anderem durch Red Dead Redemption gerade einen kleinen Revival hat, aber...
Ja, und Tarantino, so die beiden versuchen das Ding so ein bisschen hochzuholen.
Hallo, Logan?
Ja, nein, Leute.
Es geht
nicht um Hybriden, es geht
es
um
geht
das
auch
Genre
nicht,
Western.
Es geht auch nicht um einzelne Ausreißer, Leute.
Wir haben ja zum Beispiel Django Unchained, so, aber es ist ein Film, kein Genre.
Fällt euch noch ein Genre ein, das komplett tot war oder ist?
Der Piratenfilm?
Der Piratenfilm.
Der hatte ein kurzes Revival mit den ersten drei Flüte Karibik-Teilen. Ich glaube, die Zuschauerzahlen vom vierten waren nicht so gut, die vom fünften waren wieder gut, aber es sind Einzelfilme, es ist kein Genre.
Found Footage ist mehr oder weniger tot.
Stimmt.
Weil es nur noch ganz, ganz wenige Ableger gibt. Das hatte jetzt ein kurzes Revival von 2007 bis 2012, so. Das sind die ganzen Paranormal Activity.
Blair Witch Project. Ja, aber das ist schon,
sehr speziell.
Also, das würden die meisten Filmtheoretiker als kurioses, kleines...
Es ist ein Subgenre.
Kleines Subgenre des Horror bezeichnet.
Aber es ist ein geiles Subgenre. Ja.
Auf jeden Fall. Aber es ist halt auch, aber zum Beispiel auch klassisch tot. Der Stummfilm ist tot, aber rein aus technischen Gründen. Es gab mal wieder einen Oscar-Gewinner, der ein Stummfilm war. The Artist.
The Artist, stimmt. Vor
vier
Jahren oder so.
Sehr gutes Beispiel. Das klingt jetzt banal, aber das ist ein Genre, das aus technischen Gründen praktisch tot ist.
Ja.
Andere Genres.
Der Heimatfilm findet im Mainstream nicht mehr statt.
Ja.
Das war auch mal anders.
Die schöne heile Welt in den bayerischen Bergen.
Ja, oder auch im amerikanischen Hollywood. Ne? Also das gibt es ja in andere Richtungen.
Andere Genres haben sich ultra krass ausdifferenziert und existieren in ihrer ursprünglichen Form praktisch gar nicht mehr, sondern existieren mittlerweile nur noch in 1000 verschiedenen Subgenres.
Der Actionfilm.
Der Actionfilm zum Beispiel.
Also ist die Mutter dessen. Also ich habe das vorhin schon mal angerissen. Expendables gilt als einer der letzten reinen Actionfilme. Der Rest sind alles Hybriden.
Das arme, geprügelte Kind der Filmgenres. Der Actionfilm. Kommen wir doch mal dazu.
Das Gleiche könnte man über den klassischen Science-Fiction-Film sagen.
Gibt es auch wenig Ausnahmen.
Ne? Wieso Science-Fiction eigentlich gar kein Genre ist, darüber sprechen wir an einer anderen Stelle. Aber Science-Fiction hat sich so krass ausdifferenziert, dass es von der traurigen, realistischen, fast alltäglichen Darstellung bis zum unglaublich übertriebenen CGI-Gewitter praktisch eine unfassbare Bandbreite von Filmen gibt, die man als Science-Fiction bezeichnet.
Mhm.
Ja. Und einen Punkt habe ich noch, das finde ich mega spannend.
Film Noir ist gestorben.
Der Filmkritiker, der Filmwissenschaftler Knut Hicketier schlägt für die Entwicklung von Genres ein Vier-Phasen-Modell vor. Und zwar Entstehung, Stabilisierung, Erschöpfung und Neubildung. Erster Punkt, Entstehung. Ein Modus, ein filmischer oder ästhetischer Modus wird entdeckt und kopiert. Also, lass uns mal beim Western bleiben.
Wollen wir nicht über den Actionfilm reden?
Gleich.
Ich glaube, das spoilern wir. Weil es geht hier wirklich nur um die Basics.
Ja.
Lass uns mal beim Western bleiben. Es gab, wie vorhin gesagt, ein paar erste Filme, wo Leute mit Pistolen hantiert haben.
Nennen wir das Kind beim Namen. Es gab The Grain Train Robbery.
Mhm. Ja, 1903. Genau. Der erste. Der im Prinzip der Ur-Actionfilm.
Der Ur-Spielfilm.
Ja. Wo die Spoiler... Ein Zug überfallen.
Genau, ja.
Ja.
Der wurde
das ist
dann,
nicht Proud of a Nation. Pride of a Nation.
Der wurde dann von anderen Filmemachern kopiert und dieser Begriff Western hat sich herausgebildet. Phase 1, die Entstehung. Phase 2, Stabilisierung. Es tauchen neue Varianten auf, die im Kern aber noch das zugrunde liegende Schema aufweisen. Also, sprich, das Ganze ist im Mainstream angekommen. Ja. John Wayne hat irgendwie über 50 Filme gedreht und in praktisch allen hat er die gleiche Figur gespielt.
Nämlich John Wayne.
Ja.
John Wayne als John Wayne im Einzelklassikerfilm. John Wayne.
Jetzt hatten wir die Entstehung und die Stabilisierung. Phase 3, die Erschöpfung. auf gut Deutsch, das Publikum hat keinen Bock mehr drauf.
Ja, die Kuh ist totgemolken.
Übersättigung.
Ja, das war bei John Wayne als John Wayne in John Wayne 8.
Und willkommen bei Avengers Endgame oder halt auch die Gründe, warum mich der neue Star Wars Trailer nicht mehr hypt.
Ja. Und der Herr Hickett hier hat da einen tollen Satz geschrieben, den ich hier lose zitieren möchte. Und zwar, das Genre verliert seine kulturelle Legitimation.
Leute, Alter, weißt du, so eine Saison lang kannst du sagen, Mäntel sind jetzt in. Oder weite Hosen oder so, weißt du? Aber so Baggy Pants waren irgendwann mal in. Aber ein paar tragen die heute noch. Du kannst aber nicht sagen, dass sie ihre kulturelle Relevanz verloren
haben. Baggy Pants haben ihre kulturelle Legitimation verloren.
Ich trage die bis heute.
Ey, das ist geil, Leute.
Aber Leute, nur weil du einen Körper hast, wie eine Eiscreme-Waffel.
Ohne Scheiß, das sind die Tipps, weswegen die Leute wirklich die Kack- und Sachgeschichten hören. Wenn ihr auf einer Party seid und auf dem Balkon beim Rauchen erzählt jemand Scheiße, dann nehmt ihr ihn einfach zur Seite und sagt ihm ganz kühl, trocken und mit tiefer Stimme ins Ohr: Ey, Alter, du verlierst hier jede kulturelle Legitimation.
Nee, du musst ihn innerlich mehr angreifen. Deine Meinung verliert jegliche kulturelle Legitimation.
Alter, das ist übel, ey.
Das ist harter Burn, ne?
Und was der Hickett hier festgestellt hat, das finde ich auch mega interessant, da kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Diese Erschöpfung von Genres geht ganz oft einher mit einer Flut von Genreparodien.
Da kommen wir beim Actionfilm gleich zu.
Ja?
Ja.
Ja,
war ein ganz großes Thema beim Actionfilm.
Das hat der Horrorfilm auch vor kurzem durch. Wer sich erinnert, also so im zeitlichen Rahmen, historisch betrachtet, ist das wirklich vor kurzem, aber wer sich erinnert an Scary Movie 1 bis 26, das hat der Horrorfilm leider schon lange.
Zombieland, Shaun of the Dead,
diese Geschichte. Hier, Beileid bis zum Abendbrot.
Ja.
Das waren also diese Twilight-Filme, Subgenre. Romantic Fantasy, würde ich jetzt mal sagen.
Teenie-Film-Bullshit. Ich glaube, das nannte sich tatsächlich Romantic Fantasy.
Die hatten so einen Hype. Und dann kam innerhalb weniger Jahre so diese Erschöpfungsphase. Und dann kam unter anderem auch diese Parodie.
Also ich sehe 50 Shades of Grey auch als Parodie auf Twilight.
Und
im Prinzip stellt der Film die Frage, was ist, wenn sie ficken würden? Komm schon, das ist eine Parodie.
Das ist eine Parodie. Und ich habe 50 Shades of Grey gelesen, lass uns darüber doch irgendwann auch mal sprechen, da kann ich nur abhaten.
Der Herr Hickett hier schlägt vor, dass die Entwicklung von Genres nicht linear von A nach B verläuft, sondern sich immer in Wellenbewegungen wiederholt. Stufe 4 finde ich auch spannend, die Neubildung.
Ja.
Also
beim
jedes
Western einige Male.
Das sind so Wellenbewegungen, die sich immer wiederholen. Das ist ein ewiger Loop. Bei der Neubildung können meistens aufgrund von einem oder mehreren Überraschungserfolgen die Genres wieder in den Fokus rücken. Plötzlich, Thema Western zum Beispiel. Da kommt plötzlich, nachdem 30 Jahre kein cooler Western mehr rauskam, sowas wie.
Es gab die neue Western-Bewegung in den 90ern, angestoßen von Spielberg und solchen Leuten.
Ja.
Mit so Todeszug nach Yuma und sowas.
Ich will kurz das nochmal hören. Da kommt dann nach 30 Jahren sowas wie.
Also im Film fällt mir jetzt weil ich kein Western-Kenner bin, aber in
der. Nee, deswegen, ich habe ihn ergänzt.
Bei Spielen zum Beispiel. Red Dead Redemption.
Ja.
Kein Mensch hat sich jemals um fucking Western-Spiele gekümmert. Ja. Und dann kam Red Dead Redemption und jetzt Red Dead Redemption 2. Und ich habe das Gefühl, dass die Begeisterung dafür gerade auch in die Film- und Serienlandschaft überschwappt, dass wir deutlich mehr Western vielleicht in den nächsten Jahren sehen.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee, das war nach Red Dead Redemption 1 auch schon nicht.
Nee?
Der Western, also der hatte eine zweite. Also der
Red Dead Redemption 1 hatte nicht so einen kulturellen Impact wie der zweite jetzt.
Nö, aber er war schon stark. Ja. Aber also du hattest beim Western, hattest du halt. Wie gesagt, beginnt 1903. Ich sag mal, gefühlt, ich kann jetzt keine hundertprozentigen Zahlen nennen. Das muss irgendwann in den 20ern gewesen sein, dass der Western ausgestorben ist und kam dann in den 40ern halt eben wieder. Oder 50er, hier als John Wayne. Kamen. Dann kam eben die John Wayne-Phase, wo dann auch Eastwood und so in den Endphasen noch mitgespielt hat. Das ging wieder runter. Dann kam halt die 90er, wo es diese neue Phase, deswegen meinte ich das gerade, von Leuten wie nee, in den 70ern gab es das nämlich auch nochmal, von Sergio Leone, der da noch ein paar Western gemacht hat. Dann gab es halt diese Neufassung von Steven Spielberg und Coppola, was glaube ich, die auf die Idee kam, irgendwelche Western wieder zu beleben. Zum Beispiel Todeszug nach Yuma, wie heißt der mit Colin Farrell, nicht Billy the Kid, aber weißt du, da gab es so irgendwie 10 Western oder sowas, die auch cool waren. Die haben wirklich Spaß gemacht.
Farrell hat in einem Western mitgemacht?
Ja, und der war gar nicht schlecht. Ich glaube, das war sogar der von Steven Spielberg, aber bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Krass. Okay. Ich weiß nur, ich habe nur sowas wie Cowboys vs. Aliens gesehen.
Ja, gut,
Cowboys
das, und Aliens. Aber das ist schon wieder eine Parodie praktisch, genau wie Lone Ranger oder so ein Scheiß. Also es gab so Mitte 90er gab es nochmal so eine kleine Welle, die ist aber so unterm Radar geflogen im großen Mainstream-Kino, dass sich das nicht gelohnt hat, den wiederzubeleben. Ja. Und seitdem ist der Western wirklich endgültig tot. Das ist total krass.
Das wird jetzt auch übrigens,
ich bin gespannt, mal wiederkommt.
Übrigens, und da will ich nicht alle Filme mit rausschließen, also wer das gerade, wer davor auch nicht gefeit ist und was viele sehr viel intelligentere Leute als wir drei auch hier schon prophezeit haben, ist, dasselbe Schicksal werden, und ich sag nicht bewusst die Superheldenfilme, sondern die Marvel-Filme erleiden, jetzt demnächst.
Die sind dabei, ja.
Die sind sehr dabei gerade.
Die Sättigung
schon sagte,
zu erreichen.
Ja, die sind schon bei der Übersättigung eigentlich schon fast. Aber dafür muss ich tatsächlich sagen, scheint DC jetzt endlich das Ruder rumzureißen und sich endlich zu definieren, weil ich habe immer gesagt, so Marvel und DC dürfen nicht zeitgleich machen. Jetzt ist Marvels Hochzeit. DC soll gerne danach machen.
Ja, auch ein Beispiel, so der typische künstliche CGI-Heldenfilm, ich meine das gar nicht negativ, wir alle lieben den Scheiß, kommt gerade an die Sättigungsgrenze und wird vielleicht jetzt für ein paar Jahre in der Versenkung verschwinden. Dafür wird vielleicht jetzt der düstere, eher realistische Superheldenfilm
ganz genau
krass werden. In 10 Jahren kommt dann ein Überraschungserfolg, wo endlich wieder so ein richtiger künstlicher CGI Captain America gezeigt wird und das dann wieder auflebt.
Ja. Aber dasselbe, was Tobi auch gerade beschrieben hat, das sehen wir ja, haben wir ja zum Beispiel auch schon gesehen bei typischen Genrevertretern. Ey, ein Paradebeispiel dafür, die machen sich auch phasenweise darüber lustig, sind mal leider auch die Expendables zum Beispiel. Dieses wieder, so der Western, wie wir das schon gesagt haben, der hatte ja seine Hochphase. Irgendwie reden wir viel über den Western.
Western ist einfach ein klassisches Beispiel.
Ja, der Western ist super griffiges, einfaches Beispiel.
Ja, wo man auch wirklich anhand dessen auch wirklich gut sehen kann, wann das gestorben ist. Weil das hatte seine Hochphase, es gab die Westernhelden, dann ist das gestorben. Und dann kamen plötzlich die ganzen alten Herrenwestern wieder. Mit diesen ganzen so, wie heißt er denn? Ein schneller Colt, glaube ich, war das, der hier mit seiner Waffe halt super gut schießen kann. Und er ist mittlerweile ist ein alter Mann und er ist versoffen und er kann nicht mehr und er ist nicht mehr. Und dann kommt aber die junge Neugeneration dann zu ihm und bringt ihn dazu, wieder zurückzukommen. Und das ist dann halt dieses Auftauen der alten Garde dann halt wieder, die nochmal ihren letzten großen heroischen Moment haben. Ja. Wie gesagt, alles zusammengefasst in unfassbar guten Film namens Logan, den ich immer wieder gerne erwähne. Aber
Logan ist aber kein Western. Logan ist ein Comicfilm mit Western.
Ja, es ist von der Struktur, aber trotzdem ein Western.
Aber es ist kein reiner Western.
Es ist der modernste, es ist der neumodernste, der Hauch eines neumodernsten Westerns, den wir bekommen in der Neuzeit.
Richard, das ist Star Wars, ist auch in sehr großer Hinsicht ein Western, aber es ist kein Western.
Nein, das sind Weltraummagier mit Leuchtstäben.
Genau. Star Trek, besonders die alte Serie, hat auch sehr viele Western-Elemente.
Genau. Aber es ist kein Western und deswegen Logan ist auch kein Western.
Logan
ist ein Comic-Action-Film, der aufgebaut ist wie ein Western. Ja,
aber jedenfalls, wie gesagt, um diese Kurve zu nehmen, das hat der Action-Film beispielsweise, auf den wir jetzt vorhin hoffentlich auch gleich kommen, hat das auch so hinter sich. Der hatte seine Hochphase, seine extreme Hochphase in den 80ern und jetzt kommen die ganzen alten Dinosaurier halt wieder. Ja, so quasi, die stellen wieder das her, was nach ihrer Meinung wahrscheinlich die tollste Generation ever geleistet hat damals.
Diese Neubildung, also der finale Punkt der Genreentwicklung kann auch ausgelöst werden durch Modewellen oder Modeerscheinungen, so Nostalgie- oder Retrowellen. Zum Beispiel befinden wir uns gerade in einer Phase der 80er-Nostalgie, weswegen wir unter anderem zum Beispiel viel so Cyberpunk-Gedöns sehen. Der neue Blade Runner zum Beispiel. Cyberpunk von hier das Game von CD Projekt Red zum Beispiel. Ja. Technische Neuerungen können auch der Auslöser für ein Revival sein. Zum Beispiel das Genre des Animationsfilms hat dadurch, dass plötzlich die Animation wahnsinnig gereift ist und echt einen Sprung in ein paar Jahren vollzogen hat, ein riesen Revival mit den ganzen Pixar-Filmen bekommen und den ganzen anderen, ne, ja. DreamWorks etc. Auskopplungen. Mhm. Oder zum Beispiel auch solche Sachen wie Dolby Surround oder 3D-Kino haben bestimmte Subgenres beflügelt.
Aber, ja.
Du kannst einfach plötzlich besser Eier zeigen.
Ja, es gibt so dieses schöne Beispiel ist ja halt Star Wars, ne? Dass diese furchtbaren Prequels angeblich ewig lange in der Schublade rumlagen und er sie erst dann machen konnte, als die Technik soweit war. Mhm. Inwiefern die Geschichte wahr ist, keine Ahnung. Aber ja. Avatar ist zum Beispiel so ein Beispiel. Mhm. Den hatte er wirklich ewig lange rumgelegen. Ich glaube 15 Jahre oder so lag dieser Film rum. Und er hatte halt die ganze Zeit der Cameron dran gesessen, dass man diesen Film macht, aber die Technik war noch nicht so weit.
Herr der Ringe, genau. Galt als unverfilmbar, bis die Technik halt so weit war.
Und hat eine grauenhafte Fantasy-Filmwelle ausgelöst.
Stimmt.
Ich erinnere an Eragon und solche,
Verfehlungen.
Ja, genau,
Jackson-Helden des Olymp.
Ja, genau, da wo man gute Bücher nimmt und sie beschissen verfilmt. Ja.
Das Nicolas Cage hält, was war das? Duell der Magier.
Alter Vater. Oder hier, wenn man versucht, den Abenteuerfilm wieder zurückzubringen. Ja. Mit Indiana Jones 4 oder das Vermächtnis der Tempelritter. Also, Leute.
Ja.
Ja, ja.
Auch ein tolles Genre, das Archäologenabenteuer.
Archäologen.
Ja, das ist der Abenteuerfilm, nennt sich das ja, ne?
Ja, viele Filmwissenschaftler unterscheiden übrigens zwischen klassischen Genres und nicht klassischen Genres. Als klassische Genres werden so absolute Basics genommen, wie zum Beispiel Komödie, Drama. Horror, Western, Drama. In dem Buch, was ich hier vor mir habe, wird zum Beispiel auch Science Fiction genannt, zum Beispiel, oder Gangsterfilm. Road Movie zum Beispiel wäre
auch ausgestorben übrigens.
Road Movie wäre zum Beispiel eher kein klassisches Genre, sondern eher ein spezielles Genre.
Ich wollte gerade sagen, Logan auch ist hier, auch ein Road Movie.
Auch hier, damit ich meine große Klammern, damit ich meine kulturelle Legitimation nicht verliere in diesem Podcast. Das sagt jeder Filmwissenschaftler anders.
Ja,
also der eine Filmwissenschaftler sagt, Actionfilm ist ein klassisches Genre. Der andere Filmwissenschaftler zählt in seiner Aufzählung der Genres Action überhaupt nicht auf.
Ja.
Übrigens, auch ich vertrete die vorsichtige These, dass Actionfilm eigentlich gar kein richtiges Genre ist, aber dazu kommen wir gleich nach der Pause.
Oh, weißt du noch, unser Dozent damals? Oh, wir hatten Filmgeschichtsdozenten, der hat den Actionfilm genannt, dass der kleine behinderte Bruder des Westerns. Ey, da hätte ich den verprügeln können.
Gut, Leute, so viel zur Genre-Theorie, das lassen wir erstmal sacken. Nach der Pause kommen wir dann zum Kern der Filmschissenschaft, dem Actionfilm. Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
So, nachdem jetzt in der ersten Hälfte der Show Bücher geblättert und gewälzt wurden, nachdem wir über theoretische Konzepte gesprochen haben.
Ja, voll Action halt.
Haben wir jetzt in der Pause unsere Hornbrille und den weißen Kittel abgelegt. Wir haben die Kreide jetzt getauscht gegen das M16 Sturmgewehr.
Den Kittel gegen das zerrissene und durchgeschwitzte Tanktop.
Ja, wir haben uns jetzt auch eingeölt und mit Selbstbräuner gegenseitig bestrichen.
Haben eine Dauerwelle.
Denn jetzt kommen wir wirklich zum Kernthema unserer ersten Folge Filmschissenschaft. Und zwar sprechen wir jetzt über das brutalöseste und kulturell am krassesten legitimierte Genre überhaupt. Action. Also ich weiß, dass Tobi schon seit Beginn dieses Podcasts im Prinzip unterbewusst diese Folge machen möchte und dass Richard da jetzt auch völlig aufblühen möchte. Mein Lieblingsgenre ist es nicht, aber...
Meins auch nicht, aber ich rede gerne über Action.
Aber ich glaube, wir haben uns geeinigt, dass wir erstmal so ein bisschen mit der Frühgeschichte des Action-Cinemas anfangen wollen. Ne?
Also ich würde jetzt mal anfangen mit einer kurzen Definition,
weil
das ein schöner Übergang zu vor der Pause ist. Mhm. Vor der Pause hat Richard ja noch das Zitat unseres Dozenten gebracht, dass das Action-Genre im Prinzip der behinderte kleine Bruder des Western-Genres ist.
Herr M aus C. C.M. Professor
Stimmt,
jedenfalls. Du weißt, wen ich meine.
Ja, ja. Ich hatte ihn noch. Aber der hat mir einen tollen Film gezeigt. Egal.
Ja, mir auch. Aber
jedenfalls, das stimmt. Also, Action und Western haben unheimlich viele Parallelen, Wobei der Actionfilm, ich sag mal, in seinen Grundgedanken, wir sprechen nicht über Hybriden, sondern wir sprechen jetzt über den Actionfilm an sich, einfach die tatsächlich ein bisschen dümmere Variante des Western ist. So. Aber nichtsdestotrotz die unterhaltsamere. Und fangen wir an. Was ist ein Actionfilm in seiner Grundsubstanz? Es ist tatsächlich relativ einfach gesagt, ein Actionfilm definiert sich dadurch, dass die physische Aktion, wie geartet auch immer, ob jetzt Schießen, Autofahren, Prügeln, irrelevant, die physische Aktion im Vordergrund steht und essentieller Bestandteil der Handlung ist. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt nicht ein Drama, wo dann ein bisschen geballert wird, sondern wir sehen einen Film, wo geballert wird und daraus ein Drama entsteht.
Oh, das ist gut, das ist gut.
Ja, stimmt.
Ja, also so kann man es ein bisschen runterbrechen, ne?
Naja. Super geil, also dieses Story durch Handlung. Also halt wirklich der Held
handelt. Story durch Handlung, genau, ja. Und Actionfilme sind im Prinzip immer so aufgebaut, dass es zwei, ich nenne es mal Sequenzblöcke gibt. Es gibt einen Handlungssequenzblock und es gibt einen Actionsequenzblock, die sich abwechseln. Die gehen natürlich so, immer so ein bisschen ineinander über. Im Normalfall aber weniger, als man meinen sollte. Man hat das Gefühl, dass wenn zum Beispiel, nehmen wir mal einen Actionfilm, Arnold Schwarzenegger in Phantom Commando, großartiger Film, by the way, wenn er da am Ende der Handlung so bla bla, jetzt kann ich die Leute da endlich befreien, taucht er in der Villa des Bösen auf und knattert da gut einfach mitten auf dem Feld stehend, ohne Deckung, 50 Leute nieder, nimmt sich den Raketenwerfer von seiner Schulter, schießt ein Loch in die Wand, läuft durch die Wand. Diese Nummer wirkt so, als wäre das Teil der Handlung, weil er will ja die Leute befreien. Ist es aber nicht, weil die Handlung geht erst weiter, wenn der fertig ist mit Ballern.
Genau.
Und dann befreit er erst die Leute. Das Schießen ist nur der Weg zur nächsten Handlung. Es ist nicht Teil der Handlung.
Ja.
Und so funktioniert der Actionfilm immer wieder abwechselnd.
Ja.
Wie gesagt, wir reden vom reinen Actionfilm.
Ich hab auch den schönen Satz über den Actionfilm gelesen. Ein Actionfilm definiert, das ist im Prinzip das Gleiche, definiert sich dadurch, dass der Held physische Widerstände überwinden muss.
Genau.
Genau.
Und die können ja eben egal wie geartet sein, ne? Weil da kommen wir nachher in der Filmgeschichte zu, wie sich das entwickelt hat. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wie sich diese physische Wand, nenne ich es mal, definiert. Im Klassiker geht's, oder im Prinzip geht es darum, diese Wand dann eben kaputt zu machen. So. Ja, sorry, aber ist so.
Ich wollte gerade sagen, der einzige Actionheld, den ich auch kenne, der sich mal aus einer brenzlichen Situation mit Worten befreit hat, ist Corbin Dallas in Das fünfte Element, indem er die Hände hochgehoben hat und gesagt hat, nicht schießen, ich bin unbewaffnet.
Stimmt, aber vorher hat er eine gute Viertelstunde lang rumgeballert wie ein Wahnsinniger. Ja. In einer der coolsten Einstellungen, die es von Bruce Willis gibt, wer da mit dem zerfetzten Hemd und so aufgeblasenen Wangen mit zwei Knarren in der Gegend rumballert. Totaler Nonsens ist, so jemanden zu treffen, aber es sieht fett aus.
Wie er über den Balkon rennt und immer so beim Rennen, ich muss gucken, was vor mir ist, gucken, schnell schießen, gucken, schnell schießen, gucken, schnell schießen. Ja, das in einer supergeilen Kamera. Oh, ich liebe das Hammer. Element.
Ja.
Gut, kommen wir zu den klassischen Motiven, die ein Actionfilm hat. Es ist im Prinzip immer Kampf gegen Gut gegen Böse. Mhm. Bei der Definition von Gut gegen Böse müssen wir darüber sprechen, dass der Actionfilm in seiner Grundsubstanz eine Erfindung der westlichen Welt ist.
Ja.
Es gibt natürlich auch asiatische Actionfilme oder beziehungsweise, ich sag mal, östliche, wenn man die Welt jetzt in West und Ost aufteilen möchte, Actionfilme, die jetzt hier eine kleinere Rolle spielen, weil wir über das Mainstream-Kino sprechen.
Aber die
im Prinzip genauso funktionieren. Also ja, da tut sich nicht viel.
Da hast du vollkommen recht, aber die asiatischen Actionfilme in Anführungszeichen jetzt mal ganz kurz, die asiatischen Actionfilme verfolgen eine andere Prämisse, nämlich gesagt hast, die amerikanischen ist immer Kampf gut gegen böse, einer muss gewinnen, einer muss verlieren. Bei den asiatischen Filmen ist es immer so, die Wiederherstellung der Ehre oder den Erhalt einer Tradition, also für etwas zu kämpfen, das erhalten werden soll.
Genau, da komme ich jetzt nämlich zu, weil das ist im Westlichen ganz genauso. Der Kampf gut gegen böse hat in fast allen Fällen als Motiv entweder Rache, also sprich das Zerstören des Bestehenden zu rächen oder das Zerstören des Bestehenden zu verhindern. Mhm. Also das sind die beiden Motivationen, die es gibt im Actionfilm. Mehr gibt's nicht. Und weil man kann alles darauf runterbrechen, egal was du tust, egal welchen Film du guckst, es bricht sich auf diese beiden Punkte zurück. Es gibt was Bestehendes und es muss entweder beschützt oder gerecht werden.
Mission Impossible, die Welt ist kurz davor, zu zerstört zu werden. Genau. Wir brauchen Ethan Hunt oder halt, mein Hund ist gestorben, ich bin John Wick und misch alle auf.
Genau, und das sind ja schon moderne Actionfilme, die sind ja schon ein bisschen differenzierter und selbst da ist es so, dass es immer das Gleiche ist.
Ja.
Wir reden jetzt so gerade hier jetzt so von der Hochphase des Actionfilms. Ne? Also Schwarzenegger prügelt sich mit Russen. Mhm. So, das ist so das Ding. So viel erstmal zur Grundannahme Actionfilm.
Also das ist relativ simpel, ne?
Das ist wirklich sehr, sehr simpel. Und wenn man sich Actionfilme anguckt, die jetzt nicht eine sehr gute Idee in Sachen Genre-Mix haben, funktionieren die alle so.
Also wenn wir da nochmal auf die ganz kalte und theoretische Genre-Analyse vom Anfang zurückgehen, definiert sich der Actionfilm durch bestimmte Handlungsmotive.
Genau, gut gegen böse.
Mhm. Durch typische Figuren.
Ja, du hast einen Helden. Mhm. Irgendwann wurde der Held zum Anti-Held und so weiter, aber im Endeffekt hast du einen Helden und einen Bösen, die gegeneinander kämpfen.
Ja, und durch eine bestimmte Konfliktkonstellation auch ein bisschen Stück weit.
Mhm. Genau, also mit physischer Kraft, wie auch immer geartet, das Problem zu lösen.
Genau.
Das kann
Schießen
sein, das kann Autofahren sein, das kann Boxen sein, also Rocky zum Beispiel.
Ja.
Hat auch Actionfilm-Elemente und so weiter. Ne? Also das kann alles Mögliche sein.
Mhm. Ja, ja, ja.
Das kann auch sowas wie Rollerball sein. Oder Mighty Ducks, dass du ein Eishockeyspiel gewinnst.
Unser Regiedozent Skowanek, Gott hab ihn selig, wenn es ihn geben sollte, hat ja auch mal so schön gesagt, was war das hier? Actionfilme sollten eigentlich wie Pornos initiiert werden, weil es gibt mehr Körperkontakt und mehr schwitzende Leute als in jedem Porno.
Ja, wirklich so, ne?
Also gerade Boxkampf ist was Intimeres und was unglaublich Anmutigenderes als halt ein Fickfilm.
Ja, also kommt auf den Fickfilm an, aber im Prinzip ja. Ne? Also.
Ja, ja. Stallone und Dolph Lundgren, ja genau, bei Rocky IV, das hätte ich gerne gesehen.
Wie die gebumst hätten?
Ja, so schön auf der Boxbühne.
Ah, das wär ein geiler Hitfuck geworden.
Ja, Mann.
Ja, gut.
Also, Hitfuck. Ich werde dich vernichten.
Aber wie gesagt, ne, also wir merken schon, wenn wir diese Filme durchgehen, das lässt sich immer darauf unterbrechen.
Also dieses Buch, das ich hier neben mir liegen habe, ich mache echt zu viel Werbung dafür, filmwissenschaftliche Genreanalyse, ich will auf keinen Fall behaupten, dass das einzig wahre Werk ist, aber da wird bei den klassischen Genres der Actionfilm zum Beispiel nicht aufgezeigt. Das findet in diesem Buch nicht statt. Und ich persönlich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung, ich würde mich da jetzt nicht hinstellen beim Kongress der Filmwissenschaftler und darüber eine Rede halten, aber einfach nur so vom Gefühl her, ist für mich der Actionfilm kein so übergeordnetes Genre, sondern ist es für mich persönlich, fühlt es sich eher an wie so eine Art, naja, wie soll ich sagen, handlungstechnischer Modus, weil du hast ja ganz viele Genres, wo sich der Action-Modus draufsetzt.
Also du spielst im Prinzip ein Rollenspiel und skillst dein Barbar nur auf Muskelkraft.
Ja. Aber genau da widerspreche ich dir, weil Actionfilm ist ähnlich wie, der Horrorfilm zum Beispiel. Oder machen wir es mit Science-Fiction ist ja nicht wirklich ein Genre. Okay, nehmen wir den Actionfilm alleine stehend. Die Idee des Actionfilms lässt sich im Prinzip auf jedes andere Genre drauflegen.
Ja.
Das stimmt.
Ja,
aber
ja.
Es ändert nichts daran, dass es reine Actionfilme gibt. Und zwar en masse.
Zum Beispiel?
Die kompletten 80er und 90er.
Ja.
Die Karrieren von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jet Li, Bruce Lee.
Ja.
Jean-Claude Van Damme.
Chuck Norris.
Ja, wie hieß er hier mit Zopf und ist mittlerweile fett und
Steven Seagal.
Steven Seagal, ja.
Genau, also es gibt de facto reine Actionfilme, die keinem anderen Genre im eigentlichen Sinne zuordbar sind, weil die Definition des Actionfilms, und wenn es nur ein Stilmittel ist, wie manche sagen, überwiegt die Zugehörigkeit zu anderen Genres. Also man könnte zum Beispiel in Phantom Commando oder in Collateral Damage könnte man jetzt, oder ne, nehmen wir hier, wie heißt der, wo Arnold Schwarzenegger so ein Eraser, nehmen wir Eraser, ein großartiges Meisterwerk aus den frühen 90ern, glaube ich, oder in den
80ern. 96.
96?
Von 96.
Ja, also auf jeden Fall ein großartiges Meisterwerk, wo es darum geht, dass Arnold Schwarzenegger ein Bodyguard ist, der bei den Bösen vom Bösen angegriffen wird, die über Lichtgeschwindigkeitsgeschosse benutzen und er dann damit rumballert und bla. Also das ist wirklich die Handlung, Ende der Geschichte. Okay. Und man könnte jetzt sagen, natürlich ist es irgendwo ein Kriminalfall, denn Arnold Schwarzenegger als Bodyguard versucht, den mysteriösen Fall der Überlichtgeschwindigkeitsgeschosse zu lösen. Oder wir gucken Arnie dabei zu, wie er ganz, ganz viele Menschen mit Überlichtgeschwindigkeitswaffen über den Haufen schießt.
Also es gibt so viele so klassische Actionfilme, gerade so 80er-Schinken, wo man vielleicht spontan sagen könnte, ist es nicht ein Kriegsfilm?
Aber ich rede nicht von Kriegsfilm.
Ja, das trifft aber auch nicht so richtig zu.
Soldat James Ryan ist kein Actionfilm.
Aber
es ist halt ein Kriegsfilm.
So ein typischer Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme-Film, nur weil da Gewehre benutzt werden und dieser Film im Umfeld eines Krieges spielt, ist es kein Kriegsfilm. Also, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, aber ein Kriegsfilm definiert sich eindeutig dadurch, dass wir den Alltag, oft sogar die Ausbildung von Soldaten sehen, dass dieser militärische Alltag eine Rolle spielt und dass wir so einen klassischen, dass wir das Schicksal von normalen Soldaten sehen.
Ja, und vor allen Dingen siehst du halt auch immer bei einem Actionfilm, das darfst du nicht vergessen, das ist immer eine Handlung, die von jemand anderem verhindert wird, unter der Erprobung von bestimmten Fähigkeiten. So, ein John McClane ist ja der zum Beispiel der Stück langsam hält, ist einer der von allen Helden-Ikonen ja einer der unausgebildetsten, weil er ja, sorry, jetzt aber nur quasi nur ein Polizist ist. Sorry an alle Polizisten, gerade wenn ich das gesagt habe. Aber alle anderen Actionhelden richtig aus dieser hohen Riege der Actionfilme, das sind ja alle Special Forces dann meistens.
Das sind halt entweder so Supermänner, ja.
Ja, das sind Fachidioten, wenn du so möchtest, in ihrer Expertise Menschen das Genick zu brechen halt.
Spezialisierte Facharbeiter.
Ja, also du hast bei Eraser zum Beispiel auch, er ist ja Bodyguard, klar, aber er war früher mal bla bla hier, Sergeant irgendwas.
Ja, Bodyguard, er ist beim CIA, glaube ich.
Nee, er ist Bodyguard in der Handlung, aber er war vorher irgendwas Special Forces. Ist, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau was. Spielt aber auch wirklich keine Rolle, weil darum geht es nicht in dem Film. Es geht nicht um die charakteristische Weiterentwicklung von Arnold Schwarzenegger als Bodyguard, sondern es geht darum, wie der es schafft mit rein physischer Gewalt und an der Stelle mit sämtlichen Mitteln, also ich meine, der tötet einen scheiß Krokodil.
Also, er wirkt da so halt, ne?
Im Endeffekt erschießt er es, aber der ringt vorher noch mit dem. Also weißt du, da geht es nicht um die charakteristische Weiterentwicklung, sondern darum, mit physischen Handlungen ein Problem zu lösen. Und das ist nicht übertragbar auf ein anderes Genre. Ja. Deswegen, meiner Meinung nach, ich würde mich vor einen Filmkongress stellen und sagen, dass der Actionfilm ein Genre ist.
Du hast mich im...
Aber der Actionfilm ist ja auch, deswegen ist es so schön, dass man sich darüber streiten kann. Der Actionfilm ist nämlich dadurch, dass er nun mal auch so in reiner Definition oder nun mal auch aus Amerika kommt, ist wie das Land selber das jüngste Genre der Geschichtserzählung. Weil Action-Elemente gab es schon immer. So Klassiker zum Beispiel, so Shakespeares Stücke sind dadurch bekannt geworden, weil sie mit Actionsequenzen angefangen haben. Fast jedes Shakespeare-Stück beginnt damit, dass irgendwer sich in irgendwelchen Straßen von irgendwelcher alten französischen, italienischen, englischen Stadt, was auch immer, erstmal eine Fechterei halt irgendwie liefert.
Erstmal die Köpfe einhauen.
Ja, genau, dass sie sich erstmal gegenseitig aufs Maul hauen. Und das ist dann halt aber ins quasi schon Absurde getrieben im Actionfilm selber halt. Und zwar, dass jede Handlung so, ich will die Jungfrau retten, und zwar mache ich das nicht, indem ich den Bösen überliste, sondern ich gehe einfach hin und hau dem auf die Fresse.
Genau, ja, das ist es.
Also die Argumentationskette ist schon sehr gut, lieber Tobi. Ich kann jetzt spontan auch nicht sagen, welches Genre Stirb langsam ist, wenn nicht ein Actionfilm.
Genau. Du kannst, also vor allem, wenn es dann heißt, ja, aber der künstlerische Wert, bla bla bla, von Actionfilm gegenüber, bla. Ja, aber in der Filmlandschaft, und da müssen wir nun mal auch den Fakten einfach ins Gesicht schauen. Es gibt mehr Actionfilme als zum Beispiel Tragikomödien.
Ja.
Ja, die Tragikomödie, ein fantastisches Genre, findet im Mainstream, nenn mir drei.
Ja.
Also mir fallen spontan American Beauty, Forrest Gump. Übrigens, schönes Beispiel für einen Nicht-Kriegsfilm, obwohl er im Krieg spielt teilweise.
Ja, aber nur zu einem kleinen Teil.
Ja, genau, aber ne, darum geht's ja. Fällt euch noch eine Tragikomödie ein? Eine Mainstream-Tragikomödie? Also es gibt sicher noch eine, aber. Beautiful Mind.
Beautiful Mind, ja.
Ja.
Nee. Oh Gott, nein.
Das ist doch keine Komödie, Alter.
Tragikomödie sind keine Lust. Ich wiederhole, Komödie definiert sich nicht dadurch, dass sie lustig ist.
Tragikomödie vielleicht noch, weiß ich nicht, Bruce Allmächtig vielleicht noch? Weiß ich nicht so.
Warte mal, kann sein, das ist ein schwacher Vertreter. Da muss ich jetzt kurz mal nachhaken. Wie kann denn ein Film eine Tragikomödie sein, wenn er nicht lustig ist?
Also im Prinzip eine Komödie, Oh, das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, das muss ich mir kommen. Also ich kann dir ja sagen, was eine Tragikomödie definiert sich dadurch, dass es eine Komödie ohne Happy End ist. Im allerweitesten Sinne.
Aber A Beautiful Mind ist nicht lustig. Nee. Also wieso dann Komödie?
Das müsste ich jetzt googeln, wie genau sich das nochmal, okay. Weil ich will nichts Falsches sagen.
Ja, okay.
Das hat was mit der Erzählstruktur zu tun. Mhm. Und der Figurenkonstellation, bla bla bla. Das ist ein super altes, also Komödie ist ja einer der ersten Erzählformen, die es überhaupt gegeben hat.
Ja.
Die hat er damals eben, ne, hier Aristoteles, unser allwissender Grieche. Und ja, ich habe es auch in dieser Folge geschafft, die Griechen unterzubringen. der hat das ja damals auch schon definiert. Wie gesagt, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, ne? Also lass uns das nochmal dezidiert machen.
Okay. Eine Frage, die wir mal abspeichern und die wir auf jeden Fall noch gerne beantworten zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Physiker zum Beispiel von Dürrematt, das ist eine ganz klassische Tragikomödie. Jetzt im mir fällt es nur gerade im literarischen Sinne ein. Das ist eigentlich ein backenernstes Buch, aber die Charaktere sind witzig.
Dass eher so ein bisschen locker erzählt wird, ne?
Wie gesagt, ich will nichts Falsches sagen, weil das hätte ich vielleicht auch gesagt, aber das ist ein bisschen komplizierter.
Okay, verschieben wir.
Also Dürrematt bin ich zum Beispiel ein Riesenfan von.
Ja, ich auch. Du hast mir die Physiker mal empfohlen. Ich habe im Studium damals, ich habe es gelesen und fand es großartig. Ja.
Gut, verschieben wir das, Leute.
Ja, verschieben wir das.
Und wenden wir uns wieder dem Actionfilm zu.
Action.
Genau, ich war fertig. Richard, wollen wir mit der Geschichte anfangen?
Die Frühgeschichte des Aktionsfilms.
Genau, die Frühgeschichte des Aktionsfilms.
Ja. Weil wir alle kennen uns jetzt nicht so wahnsinnig krass mit den Filmen aus den 1910ern und 20ern aus. Wie ging die Scheiße denn los? Wer kam denn zuerst auf die Idee, sich einzuölen und ein Maschinengewehr zu ergreifen?
Das kam später. Es gibt tatsächlich, man kann den Beginn des Actionfilms, also des Genre Action, auf zwei Filme runterbrechen. Aber die Geschichte ist natürlich deutlich komplizierter, wie es da hingekommen ist.
Ja. Mhm. Und zwar, wir müssen relativ weit zurückgehen. Und zwar Anfang der 1900, des 20. Jahrhunderts, in die 1900er Jahre zu Anfang. Und zwar, es waren schöne Zeiten, weißt du so? Es stand noch kein Krieg an, es war alles noch in Butter. Deutschland war immer noch irgendwie ein Kaiserreich. Es war alles toll, nur in Amerika drüben haben sich halt zwei Franzosen gedacht, im Schweiß ihres Angesichts und von Rotwein beschwipst, wir filmen einen Zug, wie er dabei in eine Station einfährt. Und was soll man sagen? Es war ein filmischer, cineastischer Erfolg. Die Menschen sind ausgerastet, die Kinder hatten Spaß, die Frauen haben sich wie der Zug gefühlt, es war ein Traum. 1903 dann wurde diese ganze Szene im Prinzip nochmal ins Kino gebracht, und zwar der große Zugüberfall, The Great Train Robbery, wo im Prinzip nur abgefilmt wird, wie ein Typ einem anderen bei einem Gerangel zeigt und dann halt einen Zug übernimmt.
The Great Train Robbery darf man nicht unterschätzen. Das war der erste Film, der über mehrere Kameraeinstellungen eine Handlung erzählt hat.
Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall gilt das als der Urvater, wirklich der knochende, zahnlose Urvater des Actionfilms. Ein mildes Gerangel um einen Zug.
Ey, mit unserem heutigen Wissen und unseren heutigen Erwartungen und unserer Erfahrung aus Kinogängen erwarten wir, wenn du jetzt Film sagst, Richard, erwarten wir halt, dass die da eine Stunde im Kino sitzen und eine Geschichte erzählt kriegen. Dieser allererste Film, wo der Zug eingefahren ist, da passiert ja nichts anderes, außer dass man in einer Einstellung sieht, wie ein Zug in den Bahnhof reinfährt. Ja. Das war damals etwas, für das die Leute Geld bezahlt haben.
Man kannte es nicht, die Leute hatten Angst davor. Ja, das war das erste Mal, dass Bewegfilm gezeigt wurde.
Ja, und der Kinematograph an sich war damals nur für Nachrichten zum Beispiel.
Ja.
Charlie Chaplin ist regelmäßig mit seiner Familie wöchentlich ins Kino gegangen, um dort die Nachrichten zu sehen.
Also ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das stimmt. Ich vermute bei solchen Sachen immer urbane Mythen, aber man erzählt sich.
Das hat sein Sohn erzählt.
Man erzählt, dass die Leute bei diesem Film, wo einfach nur zu sehen ist, wie ein Zug ganz entspannt in den Bahnhof einfährt, man erzählt sich, dass die Leute da teilweise panisch das Kino verlassen haben.
Ja, weil es eine Einstellung in The Train gibt, und zwar, wo die Kamera auf die, ziemlich revolutionär eigentlich, auf die Gleise gestellt wurde und gefilmt wurde, wie der Zug auf die
Leute dachten, sie werden gleich vom Zug überfahren und sind aus dem Kino geflüchtet. So erzählt man.
Moment. Nicht aus dem Kino, sondern aus dem Zelt. Ohne Scheiß. Filmvorführungen waren
Fahrendes Volk.
War fahrendes Volk,
ja, genau.
War eine Zirkusattraktion. Funny Side Fact, am 1. November, mein Geburtstag, ist in Berlin.
Meine Güte,
1900 irgendwas.
Bist du selbstlos, ey.
Naja, aber nein, weil das finde ich wichtig, weil ich habe halt am Tag der Toten und so einen Scheiß Geburtstag, ne, Allerheiligen. Da muss man auch nochmal was Positives an dem Datum finden. Das erste Kino hat am 1.11. Schlag mich tot, also 1913 oder sowas, in Berlin eröffnet. Da, cool. Da gab es das erste Lichtspielhaus der Welt.
Ja. Ja. Genau. Wollen wir weiter mal kurz mit der Geschichte machen, weil wir können ja stundenlang darüber erzählen.
Ja,
weil das tatsächlich so, wer sich dafür interessiert, Geschichte des Kinos, wie das anfing, unfassbar witzig. Wirklich unfassbar
unspannend.
Witzig. Also wirklich unspannend, so jedes neue Medium, sei es Fernsehen, Radio oder was auch immer, es hat immer laut Experten immer alles zum Verfall der Gesellschaft beigetragen. Tja, und heute sitzen wir hier und ihr hört die Kack- und Sachgeschichten. Also das stilvollste Format in der Podcast-Welt.
Ja. Weißt du, das ist so geil, wenn man heute da sitzt und sich über angeblich schlechte CGI in Spider-Man Film unterhält. Guckt euch mal The Great Train Robbery an.
Ja, die waren mega plump, ey.
Der hat das damals alles losgekickt. Also wie gesagt, so die Menschen hatten Blut geleckt, die fanden es geil zu sehen, wie Leute sich im Prinzip vor der Leinwand halt irgendwie schröpfen und gegenseitig bewegen. Ja. Und dann ging die Sache auch relativ schnell dann vonstatten. Und zwar nach den ersten Bewegtfilmen. Die ersten Bewegtfilme waren ja dann auch einfach nur Theateraufzeichnungen zum Beispiel oder einfach nochmal auf die Kamera gebrachte Theaterstücke. Und dann relativ schnell kam irgendwann die großen, auch wirklich actionlastigen Erzählstrukturen, also der Schwarz-Weiß-Film, auch der Stummfilm, brachte dann halt mit zunehmender Geschwindigkeit und Flüssigkeit in der Technik selber auch, ne? So rein filmtechnisch, man braucht 24 Frames, um ein ordentliches, sauberes Bild halt zu sehen. 16 Frames, genau, entschuldige bitte. 16 Frames, um annähernd gutes Bild halt zu sehen. Und mit Erfindung dieser Sachen kamen dann halt die großen Degenfilme, so Robin Hood, die Musketiere, Räuberfilme, Zorro, Piraten, solche Sachen halt alles. Wurde alles stumm auf die Leinwand gebracht, nur um wirklich Fechten und Gedöns zu zeigen, was manche Leute in Bildungskreisen, wie sagt man so schön, in unterstehenden Bildungskreisen halt nicht einfach so sehen konnten. Es war ein geiles Ding, deswegen hatte das Erfolg. Die haben gekämpft, das war cool. Ich sehe das erste Mal, ich kann mitfiebern, geil. Und nachdem der Schwarz-Weiß-Film diese ganzen Bewegungen, Handlungsstränge, im Prinzip schon die ersten Heldenfiguren etabliert hatte, ging es dann auch relativ schnell, weil ewig lange Stummfilme gucken mochte keiner. Dann kam der Tonfilm. Der Tonfilm, das finde ich so schön, dass du anhand der Technik auch wirklich festmachen kannst, wann es im Prinzip mit Dung, Dung und Bum, Bum halt irgendwie dann losging. Der Tonfilm brachte dann die lauten Filme. Und zwar natürlich als erstes mit solchen Vertretern wie halt Tarzan. Ganz genau. Piratenschlachten dann halt wirklich. Der Tonfilm brachte die ersten richtigen Stuntfilme, weil man das erste Mal auch hören konnte, wie mit einem Schnitzelhammer jemand weichgeklopft wurde. Und hat vor allen Dingen halt auch den Helden, den wir vorher nur als so strahlende Robin Hood-ähnliche Kampffiguren gesehen haben, mit Zwirbelbart und Zorro-ähnlicher Attitüde, hat denen auch plötzlich einen Charakter gegeben, weil Untertitel, wenn man sie liest, kann sich jeder selber im Kopf fertig machen. Ein Schauspieler, der plötzlich eine Szene spielt und den du hörst, der kann eine Figur etablieren. Und die ersten Helden wurden von totalen Chauvinisten dann gecastet, die halt einfach mal dem typischen Kämpferhelden das Bild des auch ziemlich misogynen Frauenhelden dann gegeben haben. Also die ersten Tonaufnahmen von wirklich Helden sind ziemlich macho.
Chauvis.
Ja, sind extreme Chauvis. Ja,
das finde ich krass, ne?
Das fand ich nur die ersten, Alter, das ging bis in die 70er.
Ja. Mit denen fing das an. So, der Tonfilm hat wirklich so, hat die ersten Machos wirklich hervorgebracht, weil die das Maul aufmachen durften.
Das ist ein Handlungsmotiv, das wir ganz vergessen haben, das auch bei ganz vielen Actionfilmen zutrifft, ist, dass es die sogenannte Damsel in Distress gibt. Also dass die meistens die Frau in Nöten.
Die Damsel. Das klingt wie bei euch in Pforzheim irgendwie wie.
Wie eine Beleidigung.
Wie eine Beleidigung, ja, die Damsel.
Idiot, der Dämliche.
Ja, die Damsel. Die Damsel in Distress. Ja, also so die nervige Alte, die Damsel in Distress.
Die Dame in Nöten.
Ja. Jungfrau in Nöten.
Die Jungfrau in Nöten. Zorro war einer der ersten Actionhelden.
Ja?
Ja.
Und jetzt kommen mal heute den
Kids. Robin Hood und die drei Musketiere.
Dieses ganze.
Männer in Strumpfhosen waren Helden.
Dieses ganze Genre des Degen, Mantel- und Degenfilm, ein Genre, das heute nicht mehr stattfindet. Kommen den Millennials heute mal mit Zorro.
Ja?
Alter, die stecken dir ihre Nintendo Switch in den Rachen.
Naja, aber der mit Antonio Banderas und Catherine Zeta-Jones, der war schon.
Wenn überhaupt, das sind dann solche
Pfeifen. Als 14-Jähriger war das schon ein guter Film.
Ja, aber das sind dann trotzdem solche Pfeifen, die halt hier wie bei The Big Bang Theory halt irgendwie eine Peitschen-App haben und dann machen. Und dann hängt die App am besten noch hinterher.
Alter, ich hatte die App auch mal, die fand die lustig.
Ja, die hatten wir alle. Wie gesagt, das brachte halt der Ton dann halt mit her. Also wie gesagt, die Helden haben das erste Mal Laute bekommen, das erste Mal hat Bumm, Krach, Pau halt auch irgendwie gemacht, die ersten Stunts, weil Stunts, verstehe ich immer noch nicht, warum die im Bewegtfilm, also die ersten Schwarz-Weiß-Bewegtfilme haben ja auch, oh, ich, vergesst seinen Namen, was war es, Buster Keaton, einer Buster der ersten, Keaton, ja. der ersten Stuntman, ja. der wirklich, guckt euch mal seine Stunts an, die sind haarsträubend.
Alter.
Die sind, der ist auf fahrende Züge aufgesprungen, der hat eine 200 Kilogramm schwere Filmrequisitenwand, wo ein ganz kleines Fenster ausgeschnitten war und die auf Punkt fallen musste, hat der sich hingestellt und hat diese scheiß Wand runterfallen lassen, in der Hoffnung, dass das Fenster genau den Bereich ausspart, den ihn zerquetschen würde.
Der hat also mit atemberaubenden Seilnummern auf Züge draufgeschwungen und so.
Ja.
Kann ich als Tipp, gibt es bei YouTube tausende Compilations von, über Stunt-Geschichten in der Zeit von Buster Keaton oder eben von direkt Buster Keaton.
Die hatten halt noch keine Computereffekte.
Das ist alles genau so passiert.
Der hat das alles noch selber gemacht und das sieht so fucking brutal aus, phasenweise.
Ist es einfach. Also, dass er das überlebt hat.
Ja, aber wie gesagt, Stunts wurden dann mit dem Tonfilm wurden die erst richtig groß, weil du auch das erste Mal das Knochenbrechen und Knacken der Kiefer halt irgendwie richtig hören konntest.
Ja, die Dramatik die
auch
wurde
übrigens auch die Hochzeit, nachdem der Tonfilm da war, so Howard Hughes hat es auch mit seinen Hells Angels, mit seinem Flugzeuge-Schießfilm, Kriegsfilm, hat das megamäßig vorangetrieben, was dazu führte, dass dann der Western extrem erfolgreich wurde. Schießen, geil. Leute, die sich gegenseitig über den Haufen ballern, geile Dialoge, geile Typen, die was sagen, kernige Typen. Und dann kann man es schon so sagen, nachdem der Tonfilm da war, dann kamen die Kriege. Ich übergebe an Tobias.
Ja,
die Kriege.
Wenn man jetzt den klassischen Actionfilm, wie wir ihn vorhin besprochen haben, runterbricht auf ein Genre und wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist, sind diese ganze Stummfilmgeschichte ist ein Riesenthema, weil im Prinzip, rein von der Logik her, sind das reine Actionfilme, weil es nichts anderes geben konnte als Aktion.
Auch die Slapstick-Filme, die sind, die haben auch phasenweise so leichte Action-Elemente. Also was als Slapstick heute so diese, der quasi was Tobi immer so schön sagte, dicke Junge fällt hin und alle lachen, Comedy zählt, ist eigentlich per Definition Action.
Dieser erste Kinofilm, der Zug, der einfährt, ist per Definition auch ein Actionfilm. Denn es gibt nur ein einziges handlungstreibendes Motiv, ein Zug, der in den Bahnhof einfährt. Das ist eine Bewegung.
Das ist richtig, aber was fehlt, und das ist halt, und deswegen grenzt man die ersten Actionfilme eben von den Slapsticks und Ähnliches ab.
Ja.
Weil das zweite Ding fehlt, der Kampf gut gegen böse. Also die Wand, die durchbrochen werden muss, ist bei Dick und Doof oder bei Charlie Chaplin im Prinzip nicht gegeben.
Wir wissen nichts über die moralische Integrität dieses Zuges, Tobi. Das kann der übelste Zug aller Zeiten sein, Alter.
Genau.
Das Aber war es gibt so niemanden, der den Zug bekämpft. Wir sind ihm völlig ausgeliefert.
Ich wollte gerade sagen.
Katastrophenfilm.
Das ist halt einfach so, der kann auf dem Weg zur Station kann er 5 Menschen überfahren haben, aber ihn hat keiner aufgehalten.
Elliptische Erzählung ist
elliptische. Stimmt, ich wollte gerade. Ja, elliptische Erzählung, das ist vollkommen recht.
Spannend ist das, was man nicht sieht. Ne? Ja.
Du kannst
deswegen hat es den Leuten auch Angst gemacht, weil der Zug kam auf sie zu und du willst nicht wissen, wie viele Leute zu dem damaligen Zeitpunkt schlechte Erfahrungen mit Züge gemacht haben. Ein Grund, warum ich bis heute im Kino nicht Kirschkerne sehen kann.
Guck mal, wir könnten den Film sogar als Drama interpretieren und es gibt sogar ein formales Stil. Mittel in dem Film. Die Kameraeinstellung, die vom Fußboden aus, von den Gleisen aus gefilmt ist, die bringt uns als Zuschauer die Gleise selbst nahe. Wir identifizieren uns mit den Gleisen und wir sehen uns einer brutalen, unüberwindbaren physischen Macht dieses Zuges schutzlos ausgeliefert.
Das ist aber mehr Independence-Day-mäßiger Katastrophenfilm.
Ja, kann sagen. Katastrophendrama.
Das ist so ein Naturdrama-Film. Aber auch ich gehe jede Wette ein, auch nach diesem ersten Film, weil es nicht so ganz einordnenbar ist, gab es bestimmt auch 3 so Spasten wie uns dann irgendwie, die im Kino gesessen haben und sich einen Arsch abgelacht haben, dass das Komödie interpretiert haben.
Ja.
guck dir an, was für eine Gesellschaft kriegt. Der Zug fährt ein. Stehst du das?
Können wir mal bitte rausfinden, ob Roland Emmerich oder Wolfgang Petersen mit den Lemaire-Brüdern verwandt ist?
Ja, bestimmt.
Das würde mich interessieren.
Da saßen bestimmt auch Fachkräfte, Eisenbahnarbeiter im Kino, die sich einen Arsch abgelacht haben, weil dieser Zug nicht mit der zugelassenen Maximal- oder Minimalgeschwindigkeit in den Zug gefahren ist. So vorne sitzen die Kids, die rumschreien, weil sie gefühlt gleich überfahren werden. Hinten sitzen die Bahnarbeiter und sagen, guck mal, siehst du das? Stadt. Ja, die Sicherheitsbestimmungen sind aber lax, da in dem Bahnhof.
Ja, da kommt doch viel zu viel Rauch da oben raus. Er müsste mit einer Geschwindigkeit fahren. Die kriegt er da ja nicht hin auf der kurzen Strecke.
Da hat er aber zu schnell gehalten, ne? Wenn man sich das anguckt. Dann da hat der Zugführer auch richtig... Ne, also, das wird bei uns nicht schieben, ob deine Gewerkschaft
ist. Das ist doch alles mit dem Rechenschieber gemacht. Ja.
Und für andere Leute war es ein Heimatfilm, weil sie das als die Schwäbische Eisenbahn interpretiert haben.
Tarantino hat das auch mal so schön gesagt, weil du gerade sagtest, wie gesagt, die ersten Filme wurden ja, der Film ist uns ja geschenkt worden von zwei Franzosen.
Den Brüdern Lumière.
Den Brüdern Lumière, ganz genau. Schöne Referenz auch immer in den Disney-Filmen. Lumière, der ist wirklich daran angelehnt auch. Aber Tarantino hat das mal so schön gesagt in einem Interview. Meinte so, ja, die Franzosen gaben uns sowas so Schönes wie den Film. Damit rumgefickt haben danach erst die Russen.
Ey, Moment. Die Bedeutung der Russen für den, also wir reden ja von Leuten wie Kuleshov, Eisenstein und ähnliches, die in Petersburg war es, glaube ich.
Panzerkreuzer Potemkin.
Unter anderem gedreht haben. Also die haben in Sachen Filmmontage.
Eisenstein auch, ne, vor allem.
Gesagt, ja. Also nee, Eisenstein, Kuleshov.
Genau.
Also das sind die einzigen beiden Namen, die mir gerade einfallen. Es gab noch mehr aus der Riege. Die haben in Sachen Filmmontage, sprich Schnitt, wie schneide ich einen Film, unfassbare Dinge herausgefunden, die wir bis heute benutzen.
Ja.
Die haben es, ja, für, naja, Propagandazwecke für das damalige Regime genutzt, aber die haben sehr viel herausgefunden. Also das darf man nicht unter den Scheffel stellen.
Nee, aber die Russen haben es gut gemacht. Die Russen haben das erstmal kaputt gemacht, aber damit halt dann etabliert, das geil ist.
Nee, die haben es nicht kaputt gemacht, die haben einfach nur herausgefunden, dass man das auch für andere Dinge nutzen kann.
Ja, aber trotzdem, aber, so in ihrer Grundschönheit, weißt du, ich kann in eine Vase kann ich Blumen reinlassen, ich kann die Vase aber auch kaputt ficken.
Ja, aber die haben herausgefunden, wie man es macht.
Ja,
egal. Kommen wir zum ersten Actionfilm oder den ersten beiden großen Actionfilmen, die es gegeben hat. Also der Moment, wo man begann, von einem Actionfilm zu sprechen. Und das war zum einen Orson Welles mit Der unsichtbare Dritte.
Yep.
Weil es da eben um die physische Überwindung des Problems ging. Also der musste das physisch überwinden, indem er ihn, glaube ich, erschießt am Ende irgendwie.
Um was ging es da?
Ganz ehrlich, habe ich nie gesehen. Der unsichtbare Dritte. Ich weiß es nicht.
Toller Filmschissenschaftler.
Warte mal, unsichtbare Dritte oder der dritte Mann?
Nee, der unsichtbare
oder
Dritte.
Der unsichtbare Dritte.
Hab ich nie gesehen. Also der dritte Mann habe ich gesehen, aber den nicht. Ist auch egal. Jedenfalls, wichtig ist ja nur, dass man da davon spricht. Und von The Killing, von meinem absoluten Lieblingsregisseur Stanley Kubrick, der 1952 einen Film noir gemacht hat. Namens The Killing, der hat einen ganz furchtbaren deutschen Titel, den ich mal vergesse, deswegen habe ich
kurz Zusammenfassung für die Hörer.
Es ist ein Detektivfilm. Es ist ein klassischer Film noir. Es geht darum, dass ein Mord passiert ist, der versucht aufzudecken und dann gibt es dann Bösen, der am Ende umgebracht wird. So, das ist so ganz grob die Handlung. Mhm. Das Ganze mit so komischen Kubrick-Einstellungen, immer alles in irgendwelchen Gittern, die durch Fenster, bla 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 bla. Jedenfalls wird da eine Menge drin geprügelt und eine Menge drin geschossen.
Alter, und Kellnerreflexe, der Fritz.
Vorsicht, dein Bier kommt.
Ich hätte gerade fast mein Bier umgekippt.
Aber wie, in was für eine Manier, ey.
Und die Lösung des Problems war halt an mehreren Stellen in dem Film entweder prügeln oder schießen. Ab dem Moment spricht man, die gelten nicht als Actionfilme, die beiden, aber die gelten als der Grundstein für die Idee des Actionfilms, nämlich die Idee, das Problem nur physisch lösen zu können.
Ja.
Mhm. Dann ging es los mit der Erfindung des Actionfilms. Was glaubt ihr, war so der erste große, ich bin ein reiner Actionfilm-Film aus damaliger Sicht, nicht aus heutiger Sicht? Kennen wir alle.
Echt?
Ja, egal, ob man den gesehen hat oder nicht, aber kennt jeder.
Irgend so ein Chuck Norris-Schinken?
Nein. Nee, warte mal, der Actionfilm?
Nein, nicht der Actionfilm. Also, das war einer der ersten großen, die...
Wo sind wir zeitlich? Sind wir in den 80ern?
Wir sind Ende der 50er.
Oh, okay.
Ja.
Kenne ich mich so nicht so gut aus mit der Phase, vor allem bei Actionfilmen.
Scheiße, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber mir fällt der Titel nicht ein.
Nee, der wird dir einfallen, wenn das wäre. Und zwar, pass auf, ich sag's einfach... James Bond.
Ach ja. Oh ja.
Die James Bond-Reihe ging los und etablierte damit den Actionfilm im Mainstream-Kino als sich wiederholendes Phänomen. Wir zeigen einen physisch überlegenen Typen, der mit Hilfe von Gewalt, sexueller Gewalt, Probleme löst.
Mhm.
Und das als Serie.
Wir sehen es auch hier wieder, ne? Wir haben die Gewalt, wir haben den Ton. Ne? Also wir haben auch Soundeffekte und solche Sachen, weil James Bond hat immer Gadgets. Wir haben die Farbe. Aber eher böse gesagt, jetzt ja, wir haben das Frauenfeindliche. Also, wenn's einen Chauvinisten gibt, dann den Sean Connery, James Bond.
Oh, Mr. Bond, mein Mund ist, glaube ich, zu klein dafür. Nein, er hat genau die richtige Größe.
Ich hab mir auch so ein paar Videos angeguckt, so The History of Action Cinema, so Kurzzusammenfassungen. Und praktisch alle sind sich einig, dass James Bond in den 50ern und 60ern echt so eine Art Urknall für das Action-Genre, wie wir es heute kennen, ist. Das, was die damals gezeigt haben, war absolut revolutionär, absolut, und ultra krass, besonders in den 60ern, wo es dann diese Verfolgungsjagden im Schnee gab, wo der eine Typ dann in den Abgrund fällt und der Fallschirm sich in letzter Sekunde löst und lauter so ein Scheiß. Das ist für uns heute, die wir die Michael Bayesken CGI-Schlachten kennen, langweilig, aber die Leute damals haben sich im Kino in die Hose geschissen. Ja.
Auch übrigens rein James technisch Bond. Echt eine Leistung, weil jetzt mal jeder, der nicht selber filmt, Alter, schneeweiß erscheinen zu lassen, ist filmisch eine Glanzleistung.
Vor allem bei dem Filmmaterial.
Ja, bei dem Filmmaterial damals. Weil Schnee war immer grau.
Ja. Wichtige Sache noch, es gibt einen Film, den man nicht außen vor lassen darf. Ich google hier währenddessen, weil ich das nämlich vergessen habe, nochmal das exakte Erscheinungsjahr.
Tobi,
Forget, das war auf jeden Fall irgendwie
unser neues Format. Tobi recherchiert.
Tobi recherchiert live und ich rede währenddessen ununterbrochen.
Nee, ja, deswegen ist das ein Format.
Genau. So, bla bla bla. Genau. Das war 4 Jahre vorher, also Bond kam 62. Mhm. 4 Jahre vorher kam Bonnie und Clyde.
Ja, stimmt.
Bonnie und Clyde, ein Film, dessen Ende, also nicht nur das Ende, ist super viel physische Handlung drin, wenn die ihre Banken überfallen, Leute umbringen und so weiter. Aber der Film endet damit, dass die beiden erschossen werden müssen. Gut, es passiert ja auch auf einer wahren Geschichte und so, aber da haben wir es halt ganz klar, das Problem ist nur auf einen Weg lösbar. Wir haben 2 Mörder und die müssen am Ende erschossen werden.
Ja.
Ne? Wie gesagt, Bond hat es ein bisschen salonfähiger gemacht. Bonnie und Clyde war da so der Vorreiter. Gilt witzigerweise nicht als Actionfilm. Ich verstehe nicht, warum.
Sondern gilt als...
Also ich habe da unterschiedliches gelesen. Romanze, Kriminalfilm, bla bla bla. Immer wenn es um Actionfilm geht, wird der ganz oben mit angeführt als mit Grundstein, aber er wird selber nicht als Actionfilm gelistet.
Ja, weil bei Bonnie und Clyde ist es halt so, dass die ihre Handlung, also was wir auch vorher definiert haben, ihr Schießen und Dung-Dung und hast du nicht gesehen, hat nicht die Handlung vorangeführt, die hatten einen Plan. Das Schießen war nicht, also zu schießen hat nicht die Handlung vorangebracht. Das
Doch,
war nur
am
Reaktion.
Ende, am Ende des, eben.
Ja, aber trotzdem war es nur eine Reaktion.
Also das ist schon sehr so, spitz, finde ich.
Das ist, Alter, also Filmwissenschaft ist Cherrypicking. Das ist es leider wirklich.
Reizform.
Ja.
Okay, lassen wir das mit dem Cherrypicking. Gehen wir zurück zu so Geschichten wie Bond. Oder, was ich heute erst erfahren habe, ich wusste es nicht, ich schäme mich ein bisschen dafür. Mission Impossible ist super alt. Ich habe den deutschen Titel davon schon 1000 Mal gehört. Der ursprüngliche deutsche Titel der ersten Mission Impossible Serie war Cobra, übernehmen Sie.
Ja.
Hat man mal gehört. Heißt im Englischen Mission Impossible. Wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass der Tom Cruise halt praktisch ein Reboot von dieser Serie ist.
Ja, doch.
Wusste ich nicht.
Ja, ja.
Ist mir ein bisschen peinlich, ist aber
das
ungefähr zur selben Zeit.
Das hat meine Oma immer saugerne auch geguckt.
Ja, bei mir auch. Ja.
Viele Leute wissen auch nicht, dass die nackte Kanone auf einer uralten, nicht ganz uralten, aber relativ alten Serie basiert. Ja,
die nackte Pistole, ne?
Wo Leslie Nielsen auch schon mitgespielt hat und die kann man sich echt angucken, die ist super scheiße.
Ja, oder dass das Scarface mit Pacino ein Remake ist.
Ich habe mal original, als Kabel 1 noch alte Klassiker gezeigt habe, ich mir mal eine Folge Jack angeguckt. Diese komischen Piloten, Kommandanten, was auch immer das ist.
Diese Gerichtsverhandlungen im Militärkontext.
Ja, genau, wo es dann halt auch immer um diese Militärpiloten ging.
Oh, das ist
mir das
90er pur, Alter.
Jack, ja. Und ich habe mir Jack, habe ich mir einmal, meine Oma hat das mal geguckt, ich habe eine Folge mal mitgesehen, ich saß auch so da, okay, ich verfolge das jetzt seit 45 Minuten, ich weiß immer noch nicht, worum es geht.
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Das war 90er.
Ich verstehe es einfach nicht. Das ist wie, als würdest du nicht selber so ein Pulp Fiction lesen, also nicht den Film Pulp Fiction, sondern wirklich so einen Groschenroman, als würdest du nicht selber lesen, sondern als würde einer vor dir stehen und dich mit dem Heft leicht ohrfeigen.
Aber leicht.
Und dir dabei und dabei hoffen, du kriegst was von der Handlung mit. Ja. So ist Jack.
So, jetzt im Actionfilm wird es jetzt langsam aber sicher spannend. Wir fangen an, die Hochphase des Actionfilms einzuläuten. Wir kommen gegen Ende der 60er. Mhm. Da möchte ich einen Film hervorheben, weil ich den Titel so gut finde und der mittlerweile auch echt ein Kultfilm ist und bla in den 80ern nochmal hochkam. Vorwiegend Thema weibliche Actionhelden. 1965 kam ein Film raus, der auf den ersten Blick nicht so wirkt, als würden Frauen da respektiert werden, aber es gibt keine Fick-Szenen und so, komischerweise. Keine Titten-Szenen, aber fast die ganze Zeit, weil die sehr knapp Klamotten tragen. Aber die Hauptfiguren sind weibliche, emanzipierte, rumballernde Hardcore-Killerinnen. Und zwar den wunderbaren Film Faster Pussycat Kill Kill.
Ah, ja.
Zu Deutsch, das ich noch viel geiler finde, Die Satansweiber von Tittfeld.
Was? Wie
also,
bitte?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute erst gelesen, dass der Film auf Deutsch so heißt. Also Faster Pussycat Kill Kill ist mir schon ziemlich häufig untergekommen. Ist auch so ein Film, den Tarantino ständig anspricht und so. Das ist so ein, der ist von 65 in Schwarz-Weiß, war ein Riesenflop damals. Ist in den 80ern zu einem Kultfilm lanciert, eben aufgrund der Tatsache, dass das Actionheldinnen waren.
Krass.
Davor nie gegeben hat und danach 20 Jahre nicht gegeben hat.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, den hatten wir bei uns in unserer Filmhochschule, hatten wir den auch in unserer besagten Filmbibliothek. Ja, da war das so eine Sonderausgabe von der Süddeutschen Zeitung, die es halt immer mal so, die rausgebracht haben. Die haben immer so Arthouse-Filme rausgebracht. Und da war der auch mit drin und ich habe mir mal einen Abend total alleine, weil keiner mit mir Film gucken wollte, habe ich mir den alleine zu Hause total überzuckert angeguckt. Und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ja. Das war super geil.
Ja.
Also der besten Abende meines Lebens.
Der Film ist kultig. Der ist nicht gut, der ist kultig.
Ja.
Aber ich fand den deutschen Titel so geil, weil ich kenne den wirklich nur als Faster Pussycat Kill Kill und nicht als die Satansweiber von Titfield. Also, wie geil ist das?
Titfield.
Also, sorry, aber die deutschen Verleiher verbessern sich ja, was die Übersetzung von Titeln angeht. Es wird immer besser. Aber es gibt in der Vergangenheit so geile Schmuckstücke und das gehört definitiv dazu.
Damals gab es kein Internet, du konntest nicht vergleichen.
Ja, keiner wusste,
kein wie der Film Mensch heißt. Wusste ja. damals, wie der Film im Original heißt, außer die Kinoverleiher vielleicht höchstens.
Halt oder meine Mami schießt.
Ja, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Zu Englisch Stripes. Fuck, ey.
Ja.
So, kommen wir zur spannendsten Zeit des Actionfilms, wie ich finde, weil ich lasse den Comicfilm ein bisschen außen vor. Damit müssen wir nochmal eine dezidierte Folge drüber machen. Die 70er bis, also 1970 bis 1990, Mitte 90.
Ah, so Mitte 90.
Mitte Ende 90, da endete praktisch die große Hochphase des Actionfilms. Das war ein schleichender Prozess, logischerweise.
Wie gesagt, die Zeit der Kriege. Ja. Tobias Ang heißt das, bitteschön.
Ja, es ging los, der Vietnamkrieg war da. Die westliche Welt fühlte sich bedrückt und scheiße, der Kalte Krieg tobte nicht wirklich, aber war im vollen Gange. Die Menschen fühlten sich einfach scheiße in der westlichen Welt, gerade in Amerika, alle waren bedroht von den Kommunisten. Was musste passieren? Das gleiche, was übrigens heute passiert im Comicfilm, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, selber Zeitgeist. Es mussten Ein-Mann-Armeen her. Wer kam also? Leute, die tiefgründige Drehbücher geschrieben haben, aber bekannt geworden sind, weil sie ein rotes Stirntuch trugen. Und österreichische sechsmal Mr. Universe-Typen, Immobilienmakler, die dann auf einmal auf die Idee kamen, Roboter aus der Zukunft zu spielen.
Ja.
Und die ganzen anderen Konsorten, die es noch gegeben hat, wie schwedische Chemiker, die dann Dings gespielt haben.
Genau, belgische Kampfsportler und texanische, was machten die eigentlich beruflich?
Karatekämpfer war der.
Texanische Karatekämpfer, die plötzlich unsere Sinnbilder von Männlichkeit wurden.
Genau.
Also man darf auch wirklich nicht unterschätzen, was für einen Impact auch Kriege auf den Film halt immer haben. So ein Erfolgsgrund für den Western ist, dass die alten Kriegsveteranen Schießen im Kino sehen wollten. Deswegen wurde der Western mal erfolgreich.
Das kann man so nicht pauschalisieren, aber das war definitiv einer der Gründe.
Das war mit einer der großen Gründe. So die alten Haudegen, die aus dem Krieg wieder da waren, wollten Schießen sehen.
Warte mal, du sagst gerade so die alten Haudegen, das klingt so, als wäre das so eine kleine Bevölkerungsschicht. Eine ganze fucking Generation kommt aus dem Krieg zurück hat in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, praktisch nichts anderes gesehen als Gewalt.
Ja. Ja. Und dann haben wir ja auch solche Filme dann noch nach dem Western, wie hier Platoon oder Apocalypse Now oder was auch immer, die in den 60ern, 70ern halt mega groß geworden sind, die aber noch wie auch der erste Rambo-Film und sowas halt auch ganz, ganz tragische Elemente haben. In den 80ern ist es ja erst irre geworden, wo Amerika dann gesagt hat, so, fickt euch, wir zeigen jetzt Eier, weil dann war der Kalte Krieg.
Ja, der Kalte Krieg war in den 70ern auch schon, aber...
Ja, aber dann war das war die filmische Antwort auf den Kalten Krieg.
Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe mal versucht, diese Hochzeit in 1, 2, 3, 4 Übergenres praktisch zu kategorisieren. Es war nicht ganz einfach, aber das funktioniert ganz gut. Es gab den östlich geprägten und definitiv super wichtigen Hype des Actionfilms, des Martial Arts Films. Wir alle kennen Jackie Chan, wir alle kennen Bruce Lee. Bruce Lee hat im Prinzip damit angefangen. Da geht es halt ganz klar um die Physis der Schauspieler, die im Vordergrund steht. Der Schauspieler und dementsprechend auch der Held des Films muss physisch einfach überlegen sein. Und das ist eben auch die Handlung, die da getragen wird.
Mit seinem eigenen nackten Körper.
Genau, teilweise sogar im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Also Bruce Lee hatte selten viel an. Er hatte meistens nur eine Hose an. Der hat oft nicht mal Schuhe. Ja. Ne? Also er hatte meistens wirklich nur eine Hose an.
Er war aber auch asiatisch ästhetisch.
Also Bruce Lee war ein krasser Typ. Ne? Und der hat halt angefangen damit, es gab natürlich vorher schon, das ist ja immer so, ne? Aber im großen Mainstream war es Bruce Lee. Der dann eben auch so Emporkömmlinge wie Jackie Chan und so möglich gemacht hat, oder Jet Li oder ähnliche, wo es darum geht, sich zu prügeln. Die übrigens filmisch ganz viel damit gespielt haben und auch etabliert haben, Film und Bild zu verzerren, Ton und Bild zu verzerren. Diese merkwürdigen Geräusche, die man so aus Martial Arts Filmen kennt, und dann zoomt die Kamera so ganz schnell ran. Sind natürlich Dinge, die immer mal wieder später auch kopiert wurden. Also der Martial Arts Film ist ein recht wichtiges, ich sag mal, Element der Hochphase des Actionfilms, weil er gerade in den späten 90ern, ich sag mal, wurden diese Sachen zusammengefahren. Jet Li, der schießen und kämpfen konnte.
Ja. Dass die Kamera zum Beispiel so ganz schnell ranzoomt.
Genau.
Das ist ja im Prinzip eine Verzerrung, weil sowas haben wir in unserem Alltag, in unserem normalen menschlichen Sichtfeld nicht.
Genau, das gibt's nicht. Ne?
Deswegen ist ja auch so ranzoomen. Man sagt immer, der beste Zoom sind die Beine, weil wirkt natürlicher, weil wir das selber ja auch erleben.
Ist ja kein
aber,
Zoom. Ja.
Nee, aber trotzdem, dieses ranzoomen ist ja auch deswegen mittlerweile obsolet, weil dein Auge kann nicht zoomen. Genau. Deswegen ist es ganz, ganz unnatürlich für uns, das zu sehen.
Ja, das
kann man natürlich immer noch benutzen. Tarantino macht das ab und zu mal.
Ja. Aber auch meistens, also mittlerweile nur noch er oder Rodriguez macht es auch ab und zu. Aber das ist also ganz, ganz selten.
In Django hat es viel gemacht, aber da war es auch eine Stilistik aufgrund der.
Genau. Also so. der Dramatic Hamster Move. Auch übrigens dieses Übersteuern von Musik zum Beispiel, sowas. Das ist
genau,
auch
das meine ich, ja. So, zweiter Punkt sind die Hybriden. In der Hochphase des Actionfilms geht die große Phase der Action-Hybriden los. Ganz vorne weg Kriegsfilme, die natürlich Action geprägt sind, aber im Vordergrund steht nicht zwingend die Aktion an sich. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Nehmen wir zum Beispiel Platoon. Es geht in Platoon nicht darum, dass die groß rumballern. Es geht darum, dass die Leute versuchen, da zu überleben. Also erstmal kein Actionfilm. Allerdings wird die kriegerische Handlung benutzt, um überleben zu können, was ihn halt wiederum zu einem Actionfilm per Definition macht. Du hast auch einen Kampf gut gegen böse und so weiter. Da du, da die persönliche Entwicklung im Subtext, aber im Vordergrund steht und die physische Handlung nur Mittel zum Zweck ist, um das zu erfüllen, ist es zwar ein Actionfilm, aber ein Hybrid.
Das ist, wie gesagt, mega komplex. Man muss bei den Vietnam-Filmen, das sind auch Actionfilme, man muss nur ein bisschen das auch im Kontext sehen, weil das ist die filmische Antwort auch auf eine Protestbewegung, die es rund um den Vietnamkrieg gab. Das war einer der ersten Reportagekriege, da wurde wirklich aktiv Reportage drüber betrieben. Und dementsprechend haben sich natürlich, ja, man sagt dann immer so blöd, ja, die bösen linksliberalen Filmemacher, die haben auch aktiv Kritik daran geübt. Und zwar, dass sie den verletzlichen, verwundbaren Soldaten gezeigt haben.
Es gibt ja zum Beispiel das Subgenre des Antikriegsfilms. Der Antikriegsfilm ist ja im Prinzip ein Kriegsfilm, aber noch viel schonungsloser und ohne jeglichen Heroismus, wo du einfach nur aus dem Kino gehst und sagst, scheiße, verfickt nochmal, ich will sterben.
Ja. Krieg ist scheiße.
Krieg ist die Hölle.
Ja. Also da sind wir eben bei Filmen eben so aus den so Ende 70er, wie Platoon, Apocalypse Now, so diese großen Epen, die es da gegeben hat, wo man sich einfach nur schlecht fühlt.
Ja. Ja. Und dann kam, wie gesagt, die Antwort auf den Kalten Krieg, die 80er.
Das war es ja im Prinzip. Ja, nee, da bin ich noch nicht. Ich bin ja bei der Genrifizierung. Ne? So, unter den Hybriden muss man ganz klar noch hervorheben, sind die Krimi-Thriller-Actionfilme, Dirty Harry, Shaft solche Geschichten, die dann so vor allem in den 80ern aufgetaucht sind. Dirty Harry ist, glaube ich, älter, aber so in dem Bereich eben große Beliebtheit gefunden haben. Sci-Fi-Endzeit-Geschichten wie Mad Max, Star Wars, ähnliches.
Ja.
Die ersten Comic-Geschichten, aber da, wie gesagt, da machen wir mal was Dezidiertes drüber. Und so Fantasy-Abenteuer-Geschichten wie Red Sonja, Conan, Indiana Jones, hier die Suche nach dem grünen Diamanten oder wie der heißt damit.
Grauenhafter Film, ja.
Ja, genau, so diese Abenteuerfilme.
Ja. Ach, nach dem, ja, mit Michael Douglas, der, ne? Mit der Suche nach dem grünen Smaragd. Das glaube ich.
Ja, irgendwie so heißt der.
Ja,
oder
ja,
irgendwas
ja.
mit Neil? Nee, gab es zwei Teile.
Das war irgendwas mit der Suche nach dem grünen Popel.
Ja, irgendwas. Was weiß ich. Quatermain und so ein Zeug. Ja. Ne? Patrick Swayze als Indiana Jones. Ne? Ja, jedenfalls, also die Geschichte gab es. Und dann eben, wie ich finde, weil ich persönlich auch so geil finde, das größte und wichtigste Subgenre des Actionfilms. Die Ein-Mann-Armee.
die Hochzeit des Actionfilms und die, ich persönlich muss ich auch sagen, so, das ist ein Actionfilm.
Das ist geil.
Das liebe ich.
Also die anderen, Dirty Harry, Indiana Jones, Platoon, alles Megafilme, Mad Max, super geil. Aber das sind halt Witzfiguren gegen Arnold Schwarzenegger in Phantom Commando.
Ja, Mann, ey.
Ein Film, der damit losgeht, mit, also, hoffe, ich bringe die Reihenfolge nicht durcheinander, aber Nahaufnahme von einem riesigen Stiefel im Schlamm, Nahaufnahme von einem riesigen Bizeps, der einen Baumstamm trägt, Nahaufnahme von einer gewaltigen Kettensäge, die von einem riesigen Arm getragen wird, Schnitt auf eine Totale von Arnold Schwarzenegger, der im kanadischen Wald einen Baumstamm auf seinen scheiß Schultern trägt und eine Kettensäge, die es, glaube ich, in der Größe nicht gibt und einfach nach Hause läuft.
Ja.
Weißt du, so, der Film ist... Da kommen so geile Zitate her, wie so, weißt du, hey Sully, weißt du noch, als ich gesagt habe, ich würde dich als Letzten töten? Ja, ich habe gelogen.
Wie sagte ein Drehbuchautor in den 80ern auch mal so schön, so dieses, ne, den Leuten in den 80ern war egal, wie gut ich Drehbücher schreiben konnte, wenn es um Actionfilme ging, hieß es einfach nur, sind deine One-Liner geil?
Ja, wirklich. Ja. Also One-Liner ist ein Riesenthema in der Ein-Mann-Armee-Ära.
Kesselsprüche,
du musst... jeder Action-Sequenz-Block, wie ich es am Anfang mal genannt habe, muss beendet werden mit einem geilen Spruch.
Stick around. Yeah.
Stick around.
Let off some steam.
Ja, genau.
Predator,
You're one ugly motherfucker.
Nee, let off some steam ist collateral, ist, ne? Collateral damage.
Nein. Ist es.
Nee. Oder ist es Phantom Commando?
Es ist auch Phantom Commando, wo der den an so einer Pipeline aufspießt.
Stimmt, das ist Phantom Commando.
Der rausdampft. Let off some steam.
Auch geniale Szene in Phantom Commando. In jedem Film, den wir kennen, wenn ein Typ in eine Telefonzelle rennt, um sich darin zu verstecken, gibst du diesen Kampf um diese Tür und er zieht ihn dann da raus und bringt ihn um, ne?
Ja.
Arnold Schwarzenegger in Phantom Commando hat die gleiche Situation. Der Böse rennt weg, versteckt sich in einer Telefonzelle. Schwarzenegger geht hin und reißt die Telefonzelle aus der Wand. Alter!
Krass,
es ist so richtig stumpf. Deswegen,
Homer Simpson ist ein so Genre. Schön. Die Leute wollen Action. Egal welches Jahr, welche Zeit wir schreiben, jetzt wollen die Leute Action.
Ich hab so ein Video gesehen von so einem Filmkritiker, der über das Thema Actionfilme gesprochen hat. Er hat so einen wahnsinnig geilen Satz gesagt, dass der Actionfilm sich in weiten Teilen beschäftigt mit der Suche nach männlicher Identität durch körperliche Aktion oder Potenz.
Ja. Also das Homo-Filme.
Also diese Helden, die wir in diesen Filmen sehen, diese Männer, es ist halt ein wirklich durch und durch männliches Genre. Absolut. Das muss man einfach mal jetzt bei aller Gender-Diversität und so weiter sagen. Es ist halt einfach ein Genre, in dem sich muskelbepackte Männer prügeln und mit Waffen agieren. Das ist ein Genre, in dem sich Männer ihre Identität suchen oder legitimieren. Nicht darüber, was sie wissen, nicht darüber, was sie sagen, sondern darüber, was ihr eigener Körper physisch tun kann.
Ja. Das ist auch, deswegen erfolgt ja auch ein Charakterwechsel bei Rambo zum Beispiel. Überleg dir, was für ein klar tödliche Waffe, aber was für ein mental zerstörter Typ Rambo im ersten Film ist.
Ich weigere mich auch, Rambo 1 als Actionfilm anzusehen.
Ist es auch nicht.
Haben wir auch schon gesprochen.
Es ist ein Drama. Es ist ein klassisches Drama. Aber deswegen halt auch dieser Wechsel bis hin zur totalen Absurdität, dass das Wort Rambo in den deutschen Duden aufgenommen wurde als Sinnbild für übertestosterale Gewalt quasi.
Ja, wirklich.
So ein Typ, der eigentlich als kriegsgebeutelter Vietnam-Veteran nach Hause kommt und eigentlich nur seinen Platz in der Gesellschaft sucht, hinzu, ich schieße jemanden mit einem Bogen ab und der zerfetzt in tausend Teile halt einfach so, ne?
Oh Gott, John Rambo war scheiße.
Ich meine eigentlich den zweiten Rambo, da passiert das.
Ja, war das auch schon, ja, stimmt. Ja, das war in John Rambo dann ja auch wieder so.
Ja.
Egal. Also zwei Dinge, die ich in der Ästhetik und im Grundgedanken der Ein-Mann-Armee-Filme so spannend finde. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt in ein paar Folgen. Aber es ist trotzdem spannend, es ist wichtig zu wissen, wir sind im Kalten Krieg. Wir sind teilweise in der Phase noch im Vietnamkrieg oder gerade zum Ende des Vietnamkrieges. Die Filme kommen alle aus Hollywood, aus den Staaten. Dieses Land war praktisch am Ende. Wie in Watchmen, wo es ja darum geht, dass sie den Vietnamkrieg, also die alternative Zeitlinie, dass sie den Vietnamkrieg gewonnen haben.
Ja.
Wie da der eine so schön sagt, ich glaube, wenn wir den Vietnamkrieg verloren hätten, wären wir durchgedreht, so als Land. Finde ich ja sehr schön, ne?
Ja.
Also die Staaten waren mental, also die am Ende, so, ne? Also die Motivation für dieses Land irgendwas zu tun, war echt derbe gering in weiten Kreisen der Bevölkerung. Und Dinge wie Reden schwingen, Dinge wissen, Dinge wie charismatisch sein und klug sein und Debattierclub-Champion sein, haben im Kalten Krieg nicht geholfen. Die Leute haben sich ohnmächtig gefühlt.
Ja.
Und wonach sehnst du dich dann? Nach jemandem, der es hinkriegt.
Ja, vor allem.
So, und den gab es in der Realität nicht, aber den gab es im Kino.
Ja, und vor allem kannst du dich, ja, wollte gerade sagen, deine eigene auch körperliche Unzulänglichkeiten kannst du halt im Kino halt ausleben durch solche Übermenschen wie Stallone und Schwarzenegger. Die sich halt dann auch zum Beispiel Schwarzenegger bei Predator mit dem männlichsten Handshake der Welt halt irgendwie
grüßen, weil du selber. Son of a bitch. Did they make you push too many pencils?
Und er sitzt da mit einem Bizeps größer als mein gesamter Schädel halt einfach nur so, ey.
Ey, über genau das Thema haben wir auch schon, ich glaube, ein oder
Predator.
Wir haben da auch schon ausgiebig über das Thema gesprochen. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo es uns auf dem Papier eigentlich sehr gut geht. So, da schreien jetzt alle AfDler und alle aus dem rechten Spektrum rum und haben natürlich ihre eigenen Studien, die das Gegenteil beweisen. Aber nach allem, was ich weiß, gehen die Zahlen der Kriminalität in Deutschland seit Jahren runter.
Ja.
So, ne? Wir leben eigentlich auf dem Papier in einer relativ sicheren Zeit. Natürlich gibt es Terrorismus und Anschläge und so weiter, aber die Chance, dass du als Individuum zum Opfer eines Terrorangriffs wird, die ist astronomisch gering. Wir sehen das in den Medien und das ist grauenhaft. Wir haben das subjektive Gefühl, dass wir uns nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt trauen können.
Was ja auch Sinn der Sache ist, eines Terroranschlags.
Also wir haben das Gefühl, dass wir nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen können, weil wir Angst haben, wir wären da Opfer eines Terroranschlags. Mhm. Wenn du das mathematisch, wahrscheinlichkeitstheoretisch runterrechnest, ist die Chance, in der Badewanne auszurutschen und daran zu sterben, um ein Vielfaches höher. Aber das ist scheißegal. Weil wir subjektiv das Gefühl durch die Massenmedien haben, dass wir in unsicheren Zeiten leben und dass wir Angst haben müssen.
Genau.
Und ich als Individuum kann dagegen nichts machen. Hans Meiser aus Stuttgart unter Türkheim kann dagegen nichts machen. Nee. Deswegen geht er ins Kino und guckt sich Captain America an und fucking Iron Man, die ganz alleine die Scheiße lösen.
Genau.
Und in den 80ern waren das halt die Stallones, die Van Dams und die Seagals, die da für Recht und Ordnung gesorgt haben. Also wirklich die Ein-Mann-Armee, die alle, die vertretend für alle die Leute aus der Scheiße zieht, halt wirklich gegen den einen definierten Feind auf der Welt.
Ja. Ich finde es zum Beispiel faszinierend, das war das, was ich jetzt zweiten Punkt vorhin meinte. Im Gegensatz zum Martial-Arts-Film, wo Leute wirklich was können müssen, ist das in einem Ein-Mann-Armee-Film, die ja eigentlich sehr ähnlich sind, nicht der Fall. Schwarzenegger und Co., Also, ja klar, es gab welche, die konnten was, aber darum ging es nicht. Die mussten so aussehen, als würden sie was können. Ja, das hat vollkommen gereicht. Ja, Schwarzenegger ist kein Martial-Arts-Typ.
Aber der sieht aus, als könnte er den.
Aber er sieht so aus, als könnte er das.
Sieht aus, als könnte er den Arsch aufreißen.
Genau, ja. Also inszenieren wir das so, dass er eine Telefonzelle aus an der Wand reißen kann. Ja. Natürlich kann der das nicht. Das kann keiner.
Ich höre dir nicht zu. Ich höre dir gerade.
Weißt du, wie True Lies, wo einfach so mit so einem Nebenbei-Move die Fensterscheibe eines Wagens einschlägt. Leute, tut mir leid, das ist physikalisch
macht
nicht möglich.
Macht das nicht nach. Euer Ellenbogen wird in Scherben da liegen. Ja. Macht das, ihr könnt das.
Also,
ihr müsst nur fest dran glauben.
Also wir sehen Dinge, die völlig unrealistisch sind. Das ist Teil des Action-Genres. Hatten wir auch bei Facebook, haben wir ja die Frage gestellt, was liebt oder hasst ihr an Actionfilmen? Kam ganz oft diese Nummer mit der unrealistischen Action. Ja Leute, ja. Wenn ihr einen realistischen Actionfilm sehen wollt, wird der scheiße.
Weil, vor allem mit der Prämisse, der muss so wie ein Arnie-Film, wie ein Schwarzenegger-Film sein. Ja, dann wird der kacke, Junge.
Ja, dreh mal Eraser in real. Ja. So, weißt, oder Predator.
So, vor allem die Realität ist dann auch nicht so schön. Weißt du, bei Rocky 4 haben sich Stallone und Dolph Lundgren hammerhart auf die Fresse gehauen im Film.
Ja.
In Wirklichkeit hatte halt Sylvester Stallone so viele harte Schläge auf den Brustkorb gekriegt, dass sein fucking Herz angeschwollen ist und sie zwei Tage lang den Dreh unterbrechen mussten. So der Tod.
Ja, aber weißt du, sonst, wenn du jetzt so Schießfilme nimmst, ne, wie zum Beispiel Eraser, ich hänge mich heute ein bisschen in Schwarzenegger-Filme auf, aber das ist halt die Ikone dieser Zeit. Es gab mehrere, aber Schwarzenegger war ja wirklich das Gesicht des 80er-Jahre-Kinos im Action-Bereich. Und jetzt stell dir mal vor, der müsste nach jedem 6. bis 12. Schuss nachladen.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, wenn der geboxt wird, wird er erstmal für 10 Minuten bewusstlos. Jetzt stell dir mal vor, der müsste alle 8 Minuten pinkeln, weil der Typ so viele Kalorien zu sich nehmen muss.
Einige Hörer haben sich darüber beschwert, dass die Actionhelden nie aufs Scheißhaus gehen.
Das stimmt, aber ich will es auch nicht sehen. Ganz ehrlich, willst du sehen, wie Schwarzenegger kacken geht?
Vor allem das Ding ist halt auch einfach, ich dachte mir immer, in welcher Situation denken die John McClane in einem scheiß fucking Turm bei so einer verkackten Weihnachtsfeier, dass er da irgendwo schnell mal in die Ecke schifft? Der ist voller Adrenalin, Alter. Der dampft das aus.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, die Handlung von dem Film ist nicht so lang. Also man hält das schon aus, 4 Stunden
ganz genau. Und bei Eraser oder bei True Lies oder solche Sachen, da ist der bestimmt irgendwann mal kacken. Aber das zeigt man halt doch nicht aus Respekt vorm Toilettenvolk, weil das einfach die Schüssel sprengt wahrscheinlich.
Ich glaube, dass John McClane da zwischendurch auch hin und wieder einen abseilt, aber der Produzent hat zum Drehbuchautor gesagt, ey, schneid die Szene mal raus, so.
Ja.
Lass die Szene mal weg.
Ja.
Vor allem so Bruce Willis als Star halt einfach mal zu sagen, ey, wir würden dich jetzt voll gerne beim Scheißen filmen, aber ängstlich.
Ja, aber es gibt schon eine Nachfrage nach realistischen Darstellungen und wir befinden...
Da komme ich gleich zu,
ja. Oh, geil. Fett, dann will ich dir das gar nicht wegnehmen.
Ja. Nee, also ich aber nur in seiner kristallinen Form.
So, wir haben jetzt so die 70er bis 80er. Man könnte jetzt dezidiert über Einzelfälle sprechen, will ich aber nicht, weil man kann sie im Prinzip mit den 4 bis 5 Ideen zusammenfassen.
Ja.
Das ist das, was da passiert ist. Dann kamen halt die 90er, Mitte der 90er bis Ende der 90er, was du so... schön vorhin erklärt hast, wie ein Genre sich selber abschafft. Man fängt an, sich darüber lustig zu machen. Ohne Scheiß, in sämtlichen Artikeln, Videos, Berichten, Dokumentationen und so weiter, die ich über dieses Thema gesehen habe, wird immer zwei Filme genannt, aber vor allem einer, der das offizielle Ende der klassischen Actionfilme Ära war.
Last Action Hero.
Mhm. Und mit wem konnte es anders sein, als natürlich mit Arnold Schwarzenegger, natürlich von John McTiernan, den Kameramann von Stirb Langsam unter anderem. Der ist anders. John McTiernan, der hat, das war der Regisseur von Dings, ne, von Stirb Langsam.
Und der
spielt auch keine Rolle.
Last,
John McTiernan.
Last Action Hero, das ist ja eine Parodie auf den Actionfilm.
Genau, es ist eine Parodie auf den Actionfilm. Der macht sich über all das lustig, was Arnold Schwarzeneggers Karriere ausgemacht hat.
Ja.
Also wirklich alles, was da jemals existiert hat.
Ich mag den.
Ich auch, das ist ein fantastischer Film.
Ich liebe ihn.
Also Last Action Hero ist ein großartiger Film.
So ein toller Film, ich mag den so gerne.
Genau, wo Arnold Schwarzenegger als fiktiver Actionheld in die reale Welt gesaugt wird.
Ja.
Genau, und dann halt eben einen völlig überzeichneten Actionheld spielt, der auch mit so schönen realistischen Dingen spielt, wie zum Beispiel, dass Autos da grundsätzlich explodieren.
Ja.
Also grundsätzlich, dass egal, was sie tun. Dass er angeschossen
wird und mit der kleinsten Waffe der Welt einfach nur aus der Hüfte heraus auf seinen Schießer ballern kann und der kilometerweit durch den Raum fliegt im Prinzip. Also,
John McTiernan, ich muss mal kurz, der hat Stirb langsam gemacht und Predator.
Was hat er gemacht?
Predator und Stirb langsam.
Ah, da wird's langsam und da hört man es auch.
Der hört...
Ja, krass, also wo er mit einem Genre abgerechnet wird.
Mit seinem eigenen Genre, wenn du willst. Der hat fucking Predator gedreht, ne? Also der rechnet mit dem Genre ab. Das gleiche tut True Lies, auch mit Arnold Schwarzenegger.
Alter, du blutest. Ich habe keine Zeit zu bluten.
Ja, das ist Last Action Hero, ne?
Und nee, das ist Predator.
Stimmt, das ist Predator, ja. Nee, aber wo er dann am Ende von Last Action Hero auch angeschossen wird und sagt, bring mich zurück in meinem Film, da ist es nur eine Fleischwunde. Also, ne, Also, es ist schon
non,
geil.
Das wurde auch von unseren Hörern bei Facebook angemerkt, was sie bei Actionfilmen nervt. Non-lethal wounds, also nicht letale Wunden. Also, du blutest wie ein Schwein, aber kämpfst noch eine Stunde weiter.
Ja, also, es ist, ja.
Ja, wie gesagt, der Film heißt, Wie hatte ich vorhin nochmal gesagt? Unter Verfolgung? Nein. Auf der Flucht, ja. Der Film heißt Auf der Flucht und nicht gefasst nach 5 Minuten.
Ja,
Das ist sowieso mal geil. Leute, die in einem Actionfilm sitzen und dann anfangen mit irgendwie so, ja, der hätte ihm doch jetzt auch ins Bein schießen können, da wäre das Ding geregelt. Ja, aber dann wäre der Film vorbei.
Ja.
So,
ja,
fuck
ja,
you.
Genau.
Will ich das? Will ich ordentliche Polizeiarbeit sehen in einem Actionfilm? Nein, will ich nicht.
Will ich realistische, will ich leere Magazine sehen, will ich nicht explodierende Autos sehen?
Ja, aber gut, kommen wir gleich nochmal zu. Aber weißt du, auch rein technisch gesehen, was den Actionfilm dann in den Ende 90ern, Anfang 2000ern ganz hart abgewürgt hat? CGI.
Ja.
CGI war das, war
also
der Tod.
Also Computertechnik.
Computertechnik und Computeranimation war der Tod des Actionfilms.
Des klassischen
Actionhelden, weil durch CGI wurden die Katastrophenfilme groß. Twister, Independence Day, was hatten wir noch hier, Deep Impact, solche Sachen. Mhm. Und gegen eine globale Katastrophe nicht mal die Ein-Mann-Armee. Also Stallone kann die Mörderwelle in New York nicht mit einem Faustschlag zurückkicken.
Also der Star,
war schon, aber war schon zu alt.
Der Star ist nicht mehr der Protagonist, sondern der Star ist das riesengroße Alien-Raumschiff, das gerade auf den Atlantik runtercrasht.
Genau.
Oder die Riesenwelle, oder Godzilla, oder Thanos, oder was auch immer da gerade kreucht
und Hollywood fleucht. Hat das halt damals für sich erkannt. Durch CGI konnten das erste Mal Bilder erzeugt werden, die du sonst noch aus den Nachrichten kanntest. Solche Filme, plötzlich gab's Twister, plötzlich gab's Vulkanlava, plötzlich gab's Erdplatten, die sich verschoben haben.
Alles, was du dir vorstellen kannst.
Alles, Flutwellen, alles gab's plötzlich. Und dagegen kann die Ein-Mann-Armee nichts ausrichten. Ein Rambo, wie gesagt, der fällt in feindliches Territorium ein und schießt Vietnamesen über den Haufen oder wen auch immer er da vor sich hat. Aber so eine Handfeuerwaffe gegen die Zerstörungswaffe von den Aliens in Independence Day, das kannst halt nichts machen.
Kannst nichts machen, ne. Außer wie Eddie mit Onkel Eddie damit reinfliegen. Ne?
Ja.
So, jetzt machen wir mal kurz die Entwicklung des Actionfilms nach den 90ern oder schon in den 90ern. Wie gesagt, das war ein schleichender Prozess mit Last Action Hero, True Lies. Filme, die angefangen haben, sich über die eigene Idee mit den Leuten, die da mitgespielt haben, drüber lustig zu machen. Also James Cameron war der Mann, der Schwarzenegger im Prinzip zu einem Star gemacht hat, dreht True Lies. John McTiernan, der Predator gemacht hat, der Stirb langsam gemacht hat, der Jagd auf Roter Oktober gemacht hat, macht Last Action Hero. Also die Leute selbst beenden im Prinzip dieses Genre, weil es nicht mehr für vollnehmbar ist, weil der Zeitgeist sich geändert hat. Die 90er begannen ja im Prinzip, also mit 89, Fall der Mauer, Ende des Kalten Krieges, dem Amerikaner an sich. Ja, es gab den Golfkrieg, es gab auch Filme über den Golfkrieg. Der spielte aber für die Gesamtbevölkerung, also für den Rezipienten, keine so große Rolle mehr. Mhm. Das Land fühlte sich in Sicherheit. Ja, da wurde wirklich ein Krieg am anderen Ende der Welt geführt, der nicht die Ausmaße des Vietnamkrieg auf das persönliche Leben hatte.
Mhm.
Den Leuten wurde langweilig. Muss man so sagen. Daher kommt auch der Katastrophenfilm. Wenn den Leuten langweilig wird, sehen sie sich nach noch größeren Dingen. Also nicht nach Dingen, die einen retten, sondern nach Dingen, die einen zerstören.
Haben sie Bock auf die Apokalypse?
Ja, ist so. Ja. Ist wirklich so, muss man mal beobachten. Das
ist schon abgefahren. Ne?
Ja, ist wirklich total schräg. Stirb langsam wird ist so der zweite Film oder das zweite Phänomen für den Tod des Actionfilms.
das immer mal wieder angedeutet wird, weil da wir eine Wandlung des Helden haben. Das ist eben nicht mehr, was Richard vorhin schon sagte, der Special Force Super Arnold Schwarzenegger Baumstamm-Typ ist, sondern eben ein Cop aus New York ohne Schuhe.
Der Everyday Guy.
Genau, der Everyday Guy, der Probleme lösen muss.
Ja, ja.
Es hat natürlich relativ wenig an der Struktur des Films geändert, aber an der Identifikation mit den Helden. Also du bist selber praktisch jetzt auf einmal der Held. Du guckst nicht mehr auf jemanden hinauf, sondern du machst mit.
Du identifizierst dich.
Genau. Du krabbelst mit durch den Lüftungsschacht.
Genau, und wenn die Bedrohung, wie zum Beispiel durch eine Katastrophe, halt dich übermannt quasi, bist du quasi der Ant-Man der Geschichte. So, ja. Weißt du, so John McClane ist nicht dafür ausgebildet, diesen riesen Wolkenkratzer da zu verteidigen im Prinzip, aber ja. Er macht es trotzdem. So ist das kleine Zahnrad.
Eine unbekannte Anzahl von Terroristen hat das Nakatomi-Gebäude eingenommen. Sir, dieser Kanal ist nur für Notfälle. Klingt das, als würde ich eine Pizza bestellen wollen. Die One-Liner blieben.
Ja.
Und da ging es halt eben los mit den 2000ern. Also, ne, das ist so Ende der 90er passiert. Die Katastrophenfilme kamen, der Actionfilm verlor an Bedeutung, es sei denn, er wurde zur Actionkomödie. Mhm. Die Actionkomödie starb relativ schnell, witzigerweise auch aus, weil das echt so ein Auflaufen, also der Actionfilm war ein auslaufendes Modell.
Ja.
Was den Actionfilm allerdings am Leben erhalten hat, und das ist eben das Ding, warum viele heute sagen, der Actionfilm ist kein Genre, sind die Hybriden.
Mhm.
Die gab es immer, die sind immer nebenbei gelaufen, ja. Und die sind jetzt zu dem geworden, was bis heute seit fucking 19 Jahren das Kino absolut dominiert.
Ja. Die Transformers.
Die Transformers, die ganzen Comicfilme, immer wieder Katastrophenfilme, irgendwelche Endzeitfilme, die Piratenfilme und so weiter. Dieser ganze, ich will nicht Scheiß sagen, weil ich mag die auch, aber der Weggang vom klassischen Actionfilm war Mitte der 90er, Ende der 90er besiegt.
Also extreme Ausdifferenzierung. Es gibt nicht mehr nur Heavy Metal. Es gibt jetzt Glam Metal, Speed Metal, ja, Black Metal, Thrash Metal, Hair Metal, Power Metal,
Hero Metal,
Metalcore, Grindcore,
New Metal.
Ja, genau, dann gibt's New Metal, dann gibt's Crossover Metal, dann gibt's Emo Core, dann gibt's.
Lass mal nichts mehr zum Aufzählen, ihr Schweine. Ja.
Extreme Ausdifferenzierung und Hybridisierung.
Und das ist halt auch so das Ding, weil heutige Actionfilme, so wie sie die Leute gerne lieben gelernt haben in den 80ern, gibt's halt nicht mehr. Heute gibt's den Ensemble-Actionfilm, nach einem sehr, sehr langen Winterschlaf, weil vorher hat sehr, sehr lange auch einfach der Schlachtenporno Einzug gehalten.
So, und jetzt möchte ich zu meinem Lieblingsgenre im Action kommen, was ich fast noch geiler finde als den 80er-Jahre-Actionfilm. Wir reden hier vom New Metal der Filmszene. Er war für 3-4 Jahre da, war völlig überdreht
weg. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ich habe das hier auch genannt, der überdrehte Actionfilm.
Ja. Lass mich gerade, Crank und sowas?
Crank.
Ja.
Aber es sind mehr. Also ich habe den Begriff ein bisschen, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen weitergeführt. Das sind tatsächlich gar nicht so wenige gewesen. Mhm. Die dicksten waren ganz klar Crank und Crank 2.
Ja, ich liebe sie.
Und Shoot 'em Up. Ja. Wer Shoot 'em Up nicht gesehen hat, guckt euch Shoot 'em Up an.
Ja, Mann, ey, jemand mit einer Möhre töten, supergeil.
Clive Owen in wahrscheinlich seiner besten Rolle, genialer Film. Also in dem Film gibt es eine Sexszene mit bestimmt 20 Toten. Und die ist nicht irgendwie Torture-Porn. Boah, das ist einfach nur lustig.
Stimmt, das war wirklich so eine Phase, da weiß ich noch, da bin ich auch mit Freunden, da waren wir alle so 17, 18, 19 so in dem Dreh. Gut, Fried schon etwas älter, war schon in seinen 20ern, weil alter
du
Mann.
Arsch!
Und so. Nee, aber ich weiß noch, da sind wir, da bin ich mit meinen Freunden, so, mit denen ich gerade Abitur gemacht habe, bewusst in einen dusseligen Actionfilm gegangen, weil wir gesagt haben, der ist so richtig scheiße und wir haben da jetzt Bock drauf. Ja. Dann haben wir uns halt Shoot 'em Up und sowas dann halt angeguckt.
Ich möchte dazu Filme nennen, ich habe mir überlegt, was haben diese Filme gemeinsam? Warum? Also Shoot 'em Up und Crank sind schon extreme Beispiele dafür. Mhm. Aber was haben andere Actionfilme aus der Zeit gemeinsam? Und deswegen habe ich das überdrehte Actionfilme genannt.
Ganz kurz, was haben wir dann noch für Vertreter? Zitter Gamer und sowas auch noch mit rein?
Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus.
Okay.
Was die gemacht haben, ist einen klassischen Actionfilm zu konzeptionieren und den so zu überspitzen, dass er halt in die moderne Welt passt.
Ja.
Das ist praktisch wie so eine Art Renaissance des physischen Actionfilms. Also da, wo Leute, wie Stallone das mal sagte, zum Friseur gehen und sich auf die Fresse hauen.
Mhm.
Nur, wie schaffst du das, dass das nicht albern und kacke wirkt wie in den 80ern? Also schmeißen wir Clive Owen aus einem Flugzeug und in der Luft erschießt er 40 Leute, macht einen dummen Spruch, landet und isst eine Möhre. Weißt du, oder man schneidet, oder man redet darüber, Jeff Chelius hier, Jason Statham, übrigens ein Emporkömmling dieser Szene, darüber, ihm den Schwanz abzuschneiden. Deswegen erwacht er aus seinem Koma und er schießt 40 Leute.
Ja.
So,
ja.
Das, also, das musste man machen,
um danach die Frage zu stellen, wer ihm das Herz rausgeschnitten hat, mit der Frage, wer hat mein Erdbeerhörtchen?
Ja, genau, genau.
Und also völlige Übertreibung.
Völlige Übertreibung. Vollkommen.
Aber auch filmisch auch so. Das war so die Etablierung ganz kurz in der Filmszene, wo plötzlich seriöse Filmemacher meinten, Objektive gehören in den Spielfilm.
Ja, und sie hatten recht.
Ja, zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt auf jeden Fall. Ey, das war die Zeit, in der Tony Hawk's Pro Skater noch cool war. Also von daher, da gehört ja, er das voll rein.
Also das mit dem New Metal war auch nicht so weit hergeholt. In beiden Crank-Filmen spielt Chester Bennington mit. Also,
ja.
Und bei Filmen wie Triple X, den ich da auch zuzählen würde, spielt Rammstein die erste. Also ja, das ist jetzt New Metal, aber neue deutsche Härte. Ja.
Die zweiten goldenen Zeiten, weißt du so, wir haben in Saus und Braus gelebt und haben einfach Scheiße produziert.
Welche Filme ich auch dazu zählen würde, wäre praktisch alles, was Jason Statham macht, vor allem vorweg Transporter, ist derselbe überdrehte Scheiß, im Prinzip rückführend auf das Ursprüngliche. Mr. und Mrs. Smith würde ich dazu führen, auch völlig überdrehter Scheiß, ist ein Reboot, aber ein überdrehtes Reboot. Kill Bill passt voll da rein.
Voll.
Ja. Das ist ein völlig überzeichneter Actionfilm. Ist alles ungefähr aus der gleichen Zeit. Fast and Furious passt in diese Nummer rein. Es kommt auch aus dieser Zeit. Aus irgendwelchen Gründen hat das überlebt.
Ich wollte sagen, das sind so alles so die Filme. Ja, sorry, das sind so alles die, was wir vorhin schon sagten, das sind die Baggy-Pants-Träger der Filmgeschichte. So
genau, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber alle
teilweise echt Baggy-Pants getragen.
Ohne Scheiß, auch gerade auf Netflix oder bei Amazon Prime ist gerade eingetragene Marken, sind sehr viele Fast and Furious-Filme. Und ich weiß noch, ich bin neulich durchgegangen und hab's gesagt, so nein, ich gucke mir die nicht an, solange Tokyo Drift nicht mit drin ist, weil der ist so dämlich, dass ich jetzt Bock drauf hätte.
Was du halt bei diesen Filmen, was die noch gemeinsam haben, abgesehen von der Überdrehtheit, ist ein ganz, ganz klares, zugespitztes Marketing auf Männer.
Mhm.
Das sind absolut keine Frauenfilme. Natürlich gibt's Frauen, die mögen, also das will ich damit nicht sagen, sondern das Marketing ist ganz klar zugespitzt
auf
Männer, würde ich schätzen, zwischen 16 und 25. Mhm. Leute, die Bock auf dumme Dinge haben.
Zwischen 13 und 35 wohl eher.
Ja, aber die dürfen ja nicht gucken.
Stimmt. Ne, obwohl Fast and Furious durften sie gucken, der war immer ab 12.
Ja. Und was es dann halt ohne Ende gegeben hat, sind, wie gesagt, Hybriden, I Am Legend, Pelham, die Oceans-Filme, solche Geschichten. Mhm. Aber vor allem, und wir machen gleich eine kurze Pause. Ich moderiere das jetzt einfach mal an, weil hier keiner auf mein T-Signal reagiert hat. Und dann möchte ich mal kurz, also wirklich sehr kurz, über Reboote und Ähnliches in Zahlen, also in groben Zahlen sprechen.
Mhm. Genau. Und dann schließen wir das Genre Actionfilm auch schon fast ab, weil dann, es ist leider in zwei, drei Sätzen erklärt, was der heutige Actionfilm ist. Jo. Und dann hätten wir es auch schon fast.
So, das ist im Prinzip das letzte geile Aufbegehren des Actionfilms gewesen.
geile Aufbegehren.
Ja.
Mein innerer 16-Jähriger freut sich gerade über den.
Ja, oder?
Ja, das ist immer geil.
Es gab natürlich noch so Entgleisungen wie Bourne. Ich meine, ja, Bourne hat seine Daseinsberechtigung, aber Alter, mit einem Schnittrhythmus von zum Teil 1,7 Sekunden. Sorry, aber das ist ein Musikvideo, kein Actionfilm.
Ja, vor allem die Bourne-Filme wirkten auch in ihrer Gesamtheit immer so ein bisschen wie, wir sind so, also selber von den Etablierten, wir sind genremüde und hauen jetzt einfach nochmal Prügelbond raus.
Also wir haben ja bei Facebook gefragt, was liebt und hasst ihr bei Actionfilmen, und zum Beispiel der Michael R. hat geschrieben, passend dazu, ich hasse zu schnellen Schnitt.
Ja.
Die Krönung davon ist es, wenn man mit einer schrecklichen Wackelkamera gefilmt wird. Das Mega-Beispiel dafür sind für mich die ersten Jason Bourne-Filme. Das macht man doch nur, um zu kaschieren, dass man keine gescheite Choreo der Kampfszene hinbekommt.
Ja, da recht.
Ich war natürlich nicht dabei, aber würde ich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall unterschreiben.
Das war halt, hat er recht, die Wackelcam und die schnellen Schnitte wären Zeit ihres Lebens für wir machen es spannender, als es ist, genutzt.
Genau.
Und selbst wenn es eine Choreo gab, war die wohl einfach nur, sie abzufilmen, nicht so interessant.
Ey, oder, was auch sein kann, vielleicht war die Choreo geil, weil ich meine, wir reden hier von einem echt richtig dicken Hollywood-Blockbuster, also wir hatten bestimmt die Kohle für einen guten Choreografen oder Choreografin, nur hatten die wahrscheinlich,
Und das werfe ich vielen Filmemachern, gerade im Action-Genre vor, nicht die Eier, die Kamera stehen zu lassen.
Ja, nicht so John Wick-mäßig. Mhm.
Genau, John Wick ist jetzt so ein aktuelles Beispiel für einen coolen Action-Film, der nochmal gekommen ist. So ein fantastischer Film, der erste war großartig, der zweite war okay. Ja, finde ich.
Aber trotzdem, Kampf-Choreo-technisch, Weitwinkel und lass das Ding stehen. Ja. Ganz smoothe Bewegungen und du kannst alles sehen.
Nur was, also John Wick spielt leider für das Action-Genre kaum eine Rolle, weil er ein Einzelfall ist.
Ja.
Ja, also wie gesagt, was es halt noch gegeben hat, sind die Bourne-Filme, sind die Taken-Filme, die ich deutlich besser fand. Ne, stimmt nicht. Wo ich den ersten deutlich besser fand als zum Beispiel Bourne. Oder Bond.
Wie heißt er auf Deutsch nochmal?
96 Hours.
Habe ich nie verstanden, warum man was Englisches mit was Englisches übersetzt.
Wo ich mich in Kanada bei einer Hausparty extremst blamiert habe. Weil ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe oder mit einer Gruppe von 5 Leuten und die ganze Zeit meinte, ja, the movie 96 Hours. Und die irgendwann meinten so, was für ein scheiß Film meinst du denn? Und ich habe gesagt, ja, hier.
Liam Neeson.
Alter Mann. Rettet seine Tochter. I got skills you can't imagine. Ja. And I'm going to kill you. Fuck it. Ne, so. Ja, du, der heißt Taken. Ja, so, ja. Mich voll blamiert. Halt.
Das habe ich nie verstanden, was das sollte. Aber gut. Es sind halt leider Einzelfälle. Also es gab nach dieser überdrehten Actionfilm-Welle eigentlich keine Actionfilm-Welle mehr. Es gibt hier und da mal wieder einen Actionfilm, der rauskommt, der auch cool ist oder scheiße ist. Aber das Genre an sich, und jetzt wird es interessant, finde ich, ist prinzipiell erstmal tot. Abgesehen von den Hybriden. Und da reden wir natürlich
und die
Überraschung von den Comicfilmen.
Und die guten Straight-to-DVD-Produktionen.
Ja, Jason Stathams Karriere. Hey, ich bin ein Riesenfan von Jason Statham. Ich finde ihn klasse, aber
Dolph Lundgrens späte Karriere.
Ja, ja. Und ich möchte da jetzt als Beispiel mal vergleichen die Liste der angeblich besten Filme aller Zeiten. Ich habe mich jetzt hier auf IMDb bezogen. Und die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
Kommerziell
erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und wie viele davon Actionfilme waren? Von den besten Filmen aller Zeiten, das sind 10. Ich lese jetzt einfach mal vor und wir sagen, ob es ein Actionfilm ist oder nicht. Die Verurteilten.
Nope.
Der Pate.
Nope.
Der Pate 2.
Nope.
Dark Knight. Ja.
Naja.
Moment.
Ja.
Wie gesagt, Hybriden spielen jetzt eine Rolle, ne? Weil sonst
dann
der klassische Actionfilm ist
dann
tot. Also,
ja.
Dark Knight ist ein Film, wo Action definitiv eine große Rolle spielt.
Ja, okay. Ja.
Action-Hybrid.
Okay.
Ja.
Wie
gesagt,
Hybrid,
es ist ein Hybrid.
Genau. Ja, Action-Thriller-Hybrid. Ja. Superhelden-Hybrid. Mhm.
Ja, da ist alles drin.
Ja, auf jeden Fall.
So, ja. Weil, also, Spoiler, es gibt keinen klassischen Actionfilm in keiner dieser Listen. Weil der tot ist. So. Die 12 Geschworenen.
Nein.
Schindlers Liste.
Klar.
Hast gesehen, wie man damit
ein Feuerwerk. Gleich nach Sophies Entscheidung, klar.
Jetzt kommt's wieder. Herr der Ringe 3.
Ja.
Der Film besteht aus 80% Schlacht.
Ja, Hybrid.
Ja. Pulp Fiction. Finde ich schwierig, muss ich sagen, weil die physische Gewalt in dem Film.
Würde ich nein sagen.
Ja, pass auf. Ich finde es deswegen schwierig. Du hast praktisch keine Action-Szenen. Aber die physische Gewalt ist ein ganz klarer Handlungsträger in diesem Film. Deswegen finde ich es schwierig.
Ich würde trotzdem gefühlsmäßig nein
weniger
sagen.
Actionfilme.
Würde ich auch nein sagen, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, dass 7 zum Beispiel ein Horrorfilm ist, wo ich immer sage, du siehst nicht ein Horrorelement in 7. Das, was gut.
Außer das Böse, das du nicht siehst.
Das, was du gruselig findest, entsteht nur in deinem Kopf bei 7.
Aber das ist bei Horror
ja
bei einem
guten Horrorfilm auch so.
Nee, aber da siehst du aber auch den Erschreckmoment. Aber das, was in 7. Egal.
Egal, über Horror reden
wir. Kommen wir mal dazu, wenn ich zu meinem Lieblingsgenre Thriller komme.
Wie gesagt, Perfect finde ich schwierig. 2 glorreiche Halunken. Ist ein Western, kann man sagen. Ist ein Horrorfilm. Actionfilm. Ist ein Horrorfilm. Da, jetzt der 10., den habe ich in doppelte Klammern gesetzt. Fight Club.
Mhm. Nein.
Ja, Moment. In Fight Club, also deswegen die doppelte Klammer. Es ist erstmal per se, sieht der nicht aus wie ein Actionfilm. Die Handlung ist natürlich seine schizophrenen Züge, bla bla bla. Aber die Motivation ist ganz klar Gewalt. Weil das ist ja der Plan von dieser, wie nennt sie sich, Operation Chaos oder Option Chaos oder Team Chaos oder wie auch immer die sich nennen.
Okay.
Deswegen schwierig, es ist natürlich
kann man sich
ein Actionfilm, aber die physische Gewalt.
Projekt Chaos.
Es ist
ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Handlung.
Ah, nein.
Deswegen schwierig.
Kontrovers.
Nein, kontrovers. So, da, wie gesagt, nein, mein Lieblingsgenre.
Leute, bitte, ja, okay. wir müssen nicht diskutieren, nee, wir lassen das einfach stehen.
Da sage ich klar nein. Ja.
Jetzt kommen die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Avatar.
Mhm.
Definitiv ein Actionfilm.
Ja.
Titanic?
Nein. Klar.
Star Wars 7?
Ja.
Actionfilm.
Ja.
Jurassic World?
Ja.
Actionfilm. Avengers 3, Avengers 1, Fast and Furious 7, Avengers 2, Harry Potter, hey, nicht direkt ein Actionfilm. Nee, ist eigentlich kein Actionfilm. Nice. Es gibt Action-Szenen, aber es ist kein Actionfilm.
Aber es knallt trotzdem.
Und Black Panther.
Ja.
Also,
ja.
Also, 8 der 10 kommerziell erfolgreichsten Filme sind Actionfilme in irgendeiner Form. Während bei den besten Filmen angeblich aller Zeiten, naja, 3 klare Actionfilme dabei sind. Also Hybriden und 2 so, naja, eher nicht so. Mhm. Und der Rest gar nicht.
Ja, ja.
Und das finde ich super spannend, weil gute Filme sind selten Actionfilme. Also das ist ja im Prinzip das, was man daraus lesen kann. Allerdings, die Leute haben halt Bock auf Actionfilme. Die geben dafür Geld aus, die gucken sich das an, die hypen das. Ich sitze hier, bin super nervös, weil Endgame bald ins Kino kommt. Ich weiß, dass das kein guter Film werden wird, aber es wird ein Film werden, der mich unheimlich unterhalten wird.
Ja, ja, aber weißt du, das ist genauso, wie wenn du jetzt eine Liste der 10 besten Speisen aufstellst und die Liste der 10 kommerziell erfolgreichsten Speisen. Ja. Döner wird bei den 10 erfolgreichsten Speisen auf jeden Fall ganz oben mitspielen.
Wohingegen Schnitzel dann eins der 10 kommerziell erfolgreichsten wird.
Wohingegen die 10 Speisen, die du bei einem sexy Date deiner Angebeteten vorsetzen wirst, Döner mit Sicherheit nicht unter den ersten 10 landet.
Also ist Schnitzel, halt, Currywurst, Burger, Döner spielt.
Es ist halt einfach so, ich sag mal, Fast Food.
Genau, ja, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, was Tobi auch gerade angebracht hat, Vin Diesel, Post-Vin Diesel, wie ich ihn ja mittlerweile auch gar nicht mehr mag, so richtig, er hat schon irgendwo recht, dass er selber auch sagt, er versteht absolut nicht, warum die Oscars nicht auch eine Kategorie einräumen für Oscar für den besten Actionfilm zum Beispiel.
Frage ich mich auch, ja.
Ja, so. Finde ich aber auch, er hat vollkommen recht, Alter.
Nein, finde ich nicht.
Unterhaltung hat seinen legitimen Platz in der Filmwelt.
Ja, definitiv.
Unterhaltung ist der größte Teil der Filme.
Ja, vor allem definitiv. Unterhaltung ist kulturell wichtig.
Aber wenn du bei den Oscars eine Kategorie bester Actionfilm aufmachst, musst du auch eine Kategorie bester Horrorfilm aufmachen, bester Science-Fiction-Film, bester Thriller und so weiter. Und
wir sind die Liste gerade durchgegangen. Diese Genres spielen keine Rolle.
Das ist doch Schwachsinn, Alter. Besten Oscar-Kategorie für besten Actionfilm. Hier, my ass.
Ja, oder gut, dann lass es. Ich meine, gut, es gibt die Königsklasse bester Film und beste Regie und solche Sachen.
Aber die gewinnt keinen Actionfilm im Normalfall.
Nee, Black Panther war nominiert in jeweils beiden Kategorien.
Normalfall.
Aber wie gesagt, so bester Actionfilm, ja gut, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, bester Schnitt und bester Ton und Effekte räumen meistens die Sci-Fi-Filme ab. Aber bester Schnitt räumen meistens Actionfilme ab.
Mhm. Ja, weil du da einfach mehr zu tun hast. Ne?
Ja, klar.
Also auf eine coole Weise mehr zu tun hast.
Ja, natürlich.
Eine Sache noch, die mich persönlich interessiert hat. Ich habe mir mal angeschaut, was 2019, also auch schon Filme, die schon raus sind und noch kommen werden, was da an Actionfilmen los ist. Ich bin die Liste mal so durch. Wir reden jetzt hier von Hollywood-Blockbuster-Filmen, nicht von allen Filmen auf der Welt, die veröffentlicht werden, sondern von Hollywood-Blockbuster-Filmen. Und es wird dieses Jahr im großen Blockbuster-Kino 4 Dramen geben, die jetzt announced sind. Davon sind 3 keine Fortsetzungen.
Was?
Was gut ist. Also im Drama gibt es nur eine Fortsetzung dieses Jahr.
Krass.
Mhm.
In der Komödie wird es 6 neue große Blockbuster-Komödien geben. Und davon ist keine eine Fortsetzung.
Oh, gut.
Oder Reboot. Fortsetzung oder Reboot.
Kommt nicht dieses Jahr auch der hier neue Man in Black auch mit?
Ja, den zähle ich aber nicht als Komödie oder Dings, sondern logischerweise als Actionfilm. Hm. Hast du den Trailer gesehen? Der wird super stumpf.
Ja. Der wird leider, glaube ich, auch wirklich echt dumm.
Actionfilme, darunter zähle ich jetzt auch Comic- und Sci-Fi-Filme mit ganz großem Actiongehalt, wird es 18 geben dieses Jahr.
Ja.
Also sprich, fast doppelt so viel wie die anderen beiden zusammen. Und davon sind insgesamt neu, von diesen 18 Filmen, also weder Reboot noch Fortsetzungen, 5.
Ja, krass.
Und das ist schon so, ja, kein Wunder, dass sie damit viel Geld machen. Mhm. Das sind halt Dinge, ich meine, die Liste der erfolgreichsten Filme, wir haben, okay, Avatar ist unique, Titanic ist unique, Star Wars 7, Jurassic World, Avengers 1, 2 und 3, Fast and Furious 7 und, okay, Black Panther als irgendwie, glaube ich, 20. Film eines Franchises, ist theoretisch ein eigener Film, aber wäre ich schwierig, den als, als neuen, uniken Film zu sehen, weil er Teil einer Reihe ist. Ne? Ja.
Wie gesagt, also, der war auch kacke.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Schluss ich daraus ziehen soll. Also der Actionfilm ist im Prinzip das kommerziell erfolgreichste, was wir haben.
Mhm.
Aber da kommt echt wenig Neues. Ja, also das Genre ist prinzipiell tot.
Der befindet sich gerade in so einem Winterschlaf, weil wenn du dir anguckst, im Vergleich zu den 80ern, als er seine Hochphase dann halt auch wirklich hatte, ne, das waren Actionfilme. Ich beziehe mich da immer so gerne wirklich auf Stirb langsam. Es gibt einen Grund, warum die Leute Stirb langsam ziemlich geil finden. Und dann halt die Terminator, sag ich schon, die Transformers-Filme halt nicht. Weil heute ist halt so, weißt du, früher John McClane, der hat einen gesamten Bürogebäudekomplex halt irgendwie in die Luft gejagt und das hatte Auswirkungen auf die Umgebung, auf ihn, auf seinen Zustand, auf den Zustand der Leute. Das hing alles am seidenen Faden. Heute siehst du unfassbar große, bombastische CGI-Schlachten, die geil sind. Ich find's cool, Iron Man durch irgendwie New York fliegen zu sehen und dabei Aliens einen nach dem anderen abzuschießen. Ja. Aber die Handlungen haben, also die Handlungen, nicht die Story-Handlungen, aber die Handlungen der Figuren haben keinen Impact mehr. Ja. Es ist zu groß geworden. Ob jetzt irgendwo Transformer-mäßig die Figuren durch Chicago wetzen und sich da alle gegenseitig über den Haufen ballern, dann sehe ich haufenweise Explosionen und Gebäude einstürzen, interessiert mich nicht. Aber sehe ich eine einzelne Figur, der, weil er eine Etage in die Luft springt und danach in Glasscherben tritt und dann einen kaputten Fuß hat deswegen, trifft mich selber als Mensch viel eher als diese Massenzerstörung permanent.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es, tatsächlich, wie gerade im Nebensatz erwähnt, den Actionfilm mit dem Döner zu vergleichen. Also der Actionfilm, genau wie der Döner, die mögen einen interessanten und reichen kulturellen Hintergrund haben. Der Actionfilm hat eine lange Geschichte von vielen tollen, faszinierenden Filmen. Der Döner geht zurück auf eine lange und reiche Geschichte, türkische, östliche Küche.
Deutschland?
Aber der Döner wurde ja so die von Geschichte in Deutschland erfunden.
Genau. In Berlin.
Aber
der Döner
geht ja zurück auf die wahnsinnig geile und reichhaltige und sehr vielseitige türkische Küche, mit anderen Einflüssen natürlich noch.
Und das Ganze in ein Brot gedrückt.
Ja, genau. Ja. Aber beide, der Actionfilm wie auch der Döner, so reich ihr kultureller Hintergrund auch sein mag, ja, meine Güte, den machst du nicht auf, um Rollkragenpulli-Träger mit Rotweinglas bei dir sitzen zu haben, die machst du, um Geld zu verdienen. Weil die Leute wollen das fressen und die meisten Leute wollen das fressen und haben auch Bock drauf und Hunger drauf, sich das in der Mittagspause mal eben kurz in die Kiemen zu drücken.
Ja. Und da ist auch absolut nichts falsch dran. Ganz kurz dazu gesagt, also sowohl Tobi, Fred als auch ich, wir sind absolute Fans auch des Action-Genres, auch wenn wir das studiert haben. Aber das Schöne ist, wenn du es verstehst, wenn du den Stumpfsinn verstehst, dann wird es gleich noch lustiger.
Ey du, ich liebe das Action-Film-Kino. Ja. Also in all seinen Formen und Farben. Natürlich ist nicht jeder Action-Film gut, bei weitem nicht. Ja. Also nicht mal die Action-Filme, die ich liebe, sind gut.
Ja.
Phantom Commando, der ist grauenhaft, aber ich finde den total großartig.
Er unterhält mich, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sage ja, also die modernen Actionfilme heutzutage, die wirklich sich auch noch zum Beispiel an den 80ern auch noch orientieren, an der Hochphase. Es gibt nicht mehr den Einzelhelden, es sind mittlerweile Ensemble-Filme. Und Actionfilme müsst ihr mal drauf achten. Es ist mittlerweile nicht mehr, es wird irgendwie versucht, eine Handlung zu erzählen, sondern es ist eine Aneinanderreihung von quasi Happenings. Jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt ist er in der Verfolgungsjagd, jetzt passiert das, jetzt verführt er die Alte, jetzt schießt er den tot, bla. Und eine Aneinanderreihung von Happenings im Blockbuster-Format.
Aber das ist das, was ja den Actionfilm ursprünglich mal ausgemacht hat.
Ich weiß, aber das ist mittlerweile, er hat sich dahingehend bisher leider nicht in seiner Reihenform weiterentwickelt, ohne den Ratschlag zum Hybriden zu machen. Und das finde ich schade.
Also es gibt...
Aber das ist halt einfach, das hat nichts mit dem Genre selber zu tun, sondern mit unserem Zeitgeist und mit unserem Verständnis von Filmen.
Der, ja, Und dass der Actionfilm die meisten Leute ins Kino zieht, ist auch keine Überraschung, weil der Actionfilm ist halt das Kino mit seinen technischen Möglichkeiten, riesiger Bildschirm, ja. Dolby, füge Marketing-Buzzword XY hinzu. Was ist die aktuelle Dolby-Version, die wir haben?
Dolby 3D, glaube ich.
Dolby war?
Nee, Dolby Atmos.
Dolby ja. Atmos.
Genau. Dolby Atmos.
Ja, ja, ja. Dolby Atmos. Kein Mensch, nicht mal Menschen, die... Die nicht mal Toningenieure können den Unterschied hören, aber Hauptsache, wir können es groß irgendwo draufschreiben.
Alleine diese Unart damals mit jetzt auch in 3D. Super, 3D interessiert mich nicht.
Warum 3D scheiße ist, darüber werden wir auch irgendwann mal sprechen. Es ist halt das Genre, das die technischen Möglichkeiten des Kinos am krassesten ausreizt ja. und das dich am ehesten dazu bewegt, die fucking 50 Euro für deinen Kinobesuch auszugeben.
Ja, das ist es nämlich, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir so Filme wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Einer der besten Filme in den letzten 10 Jahren, würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen und wehe, jemand widerspricht mir. Und jetzt habe ich im Kino gesehen, weil ich so eine Flatrate habe. Wenn ich die nicht hätte, ich hätte mir den nicht im Kino angeguckt. Warum, ja. warum soll ich so eine kleine Sozialstudie schwarze Comedy bla im Kino sehen, auf einer riesen Leinwand mit einer krassen Anlage im Ledersessel, brauche ich nicht, weil der Film gibt das nicht her. Was ich aber im Kino sehen will, ist so eine Scheiße wie Avengers Endgame, wo es halt so richtig zur Sache geht, wo du eine große Leinwand brauchst und vor allem eine Anlage, die so laut ist, was nur im Kino funktioniert, ohne dass sie die Nachbarn beschweren.
Ja. Weil, nee, das ist wirklich so, dass du wirklich mal deinem Durst nach Entertainment auch wirklich mal nachgeben kannst. Du kannst dich da reinsetzen und sagen, ich will dem jetzt frönen. Um das Ganze nochmal abzuschließen, ich habe ein schönes Zitat von Matt Damon noch gefunden zum Thema Actionfilm und nämlich kurz nachdem er die Bourne-Filme gemacht
von
hat.
Von wem sonst?
Ja, pass auf.
Der Actionheld.
Der Actionheld schlechthin, aber der leider auch was von Film versteht, der meinte, Actionfilme sind heutzutage wie Pornos. Es wird geredet und geredet, dazu ein bisschen was gemacht und plötzlich gibt's Action. Yeah. Und damit hat er verdammt recht, leider.
Also ich bin ein Riesenfan von Matt Damon. Er ist kein Actionheld.
Aber er versteht was von Film. Und er hat recht damit. Es wird viel geredet, es wird ein bisschen was gemacht und plötzlich gibt's Action. Ja. Wie bei einem guten Porno. Trocken in den Arsch. Ja.
Voll die guten Pornos, Alter.
Ja, auf jeden Fall, Mann, ey. Ich guck nur das qualitative Zeug.
Hey, na gut. Ja. In unserem Premium-Kanal gab es auch in letzter Zeit Action, aber wieder tolle Sachen hochgeladen. Prost. Alle, die möchten, können uns ja finanziell unterstützen über den Crowdfunding-Dienst Patreon. Da kommt ihr drauf über unsere Webseite kackundsach.de oder ganz einfach patreon.com/kackundsach. Alle, die uns da Minimum $3 monatlich geben, kommen in den Genuss unseres zusätzlichen Premium-Kanals mit Sonderformaten. Und manchmal machen wir da auch einfach was abseits, einfach worauf wir Bock haben. Und da habe ich jetzt vor kurzem was hochgeladen und zwar mit Fab und Andy. Eine Q&A-Folge, wo wir einfach mal random Hörerfragen von unserer Instagram-Seite beantwortet haben.
Die habe ich leider noch nicht gehört, aber ich hab das Feedback gelesen, was die Leute uns bei Patreon geschrieben haben und ich glaube, ich freue mich noch auf ein kleines Leckerli.
Die ist schon legendär. Die ist jetzt schon legendär. Eine der Hörerfragen war da einfach nur, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr einen Außerirdischen treffen würdet? Und Überraschung, es gab Streit über diese Frage. Überraschung. Und zwar eskalierte das dann in die Richtung, dass Andy plötzlich den Vorschlag gemacht hat, dass die Außerirdischen uns umoperieren könnten. Und dann gab es eine kleine Eskalation. Fab hat sich meiner Meinung nach zu Recht darüber aufgeregt, dass Andy sich immer zu haarsträubenden Aussagen hinreißen lässt und diese Sachen, naja, also Fab nimmt's immer bierernst. Und wenn du Fab fragst, wie reagierst du darauf, wenn du einen Außerirdischen im Raum hast, dann stellt Fab immer Mathematiker, wie er ist, 5 Fragen. So, wie sieht er aus? Was macht er? Bla, bin ich in dieser und jener Situation? Und Andy sagt einfach nur aus dem Bauch heraus, ja, dann fliege ich halt mit. Und darüber gab's dann Streit. Hören wir mal ganz kurz rein. Yeah!
allein für diese Eindrücke
Andi,
von einer
dich.
Alien-Welt.
Ich hasse Mann. Dich, weil du immer die Fresse aufreißt.
Ich
und du hast immer die Fresse
ja,
auf. Nee, Mann,
Scheiße, ja,
Mann. Weil es nicht real ist. Wenn wir solche Sachen besprechen, dann versetze ich mich wirklich in die Lage, als wäre es
ich
real.
Ich auch, Mann. Verdammte Kein. Scheiße, auch wenn es nicht so
und
klingt.
Als logisch denkender Mensch weiß ich ganz genau, wenn ihr mich umoperiert und ich auf irgendeinem anderen Planeten. Ich raste komplett aus. Keine Chance, dass ich das mental überstehe. Andi, erzähl mir nicht, dass du das mental durchstehen kannst.
Da musst du drüber stehen, Mann.
Ja, genau.
Ja? Da musst du,
ey,
da musst
Andi,
du deine,
hoffe, ich,
da musst du deine primitive wenn's, menschliche Denkweise abwerfen.
Andi, verstehst wenn sie du? Jemals vor meiner Tür stehen, dann gebe ich ihnen deine Adresse, du Wichser.
Definitiv.
Yeah. Da musst du drüber stehen.
Absolut brutal, ey.
Alter, ey. Das Schlimme ist auch immer einfach, ich ärgere mich da immer so, aber ihr habt auch natürlich auch immer die Räumlichkeiten, um euch so in die Haare zu kriegen. Weißt du, bei uns hier, da beschweren sich 20 Leute im Haus, dass wir so laut sind. Da in Pforzheim bist du in irgendeinem verkackten Keller mitten auf dem scheiß Eiland, da kannst du rumbrüllen, wie du bockig bist, besoffen.
Das müssen wir auch mal machen, ey.
Die super eskalieren cool, auch ey. Immer völlig, ey.
Super. Ja, es steht echt mal eine Folge zu fünf dann mit den beiden. Ja.
Gut, Leute, und damit kommen wir dann zum allseits begehrten Hörerfeedback. In der letzten Folge gab es die Kontroverse, dass sich ein Hörer darüber aufgeregt hat, dass wir bei Physikthemen die ein oder andere Ungenauigkeit mal hatten und gemeint hat, wir sollen bitte komplett damit aufhören, über Physik zu sprechen.
Mhm.
Und da waren wir dann so ein bisschen beleidigt und haben uns aufgeregt. Und wir haben das ja auch so rübergebracht, dass der Hörer das wahrscheinlich nicht so gemeint hat und dass wir schon wissen, dass er Fan von uns ist. Er hat sich trotzdem nochmal bei uns gemeldet und entschuldigt.
Achso, ich dachte, er hat sich jetzt gemeldet mit der Nachricht, er hat es wirklich so
Nein.
gemeint.
Also es gab eine Versöhnung dann und wir haben noch eine Zuschrift, eine nette Zuschrift zu dem Thema von Name war noch frei. Auch ich konnte schon ein oder zweimal nicht widerstehen und habe euch korrigiert. Manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich mich mit euch streite, obwohl mich natürlich außer verwirrten Passanten niemand hört. Aber schon im nächsten Moment denke ich mir immer nur, dass ich so mitten im Maschinenbaumaster vermutlich auf hohem Niveau meckere. Mir geht das aber auch nur selten so. Meistens habt ihr Fakten gut recherchiert, von denen auch ich noch nie gehört habe oder die zumindest Gedanken anregen und mich plötzlich selbst recherchieren lassen. Also bitte hört bloß nicht auf mit wissenschaftlichem Klugschiss. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich jede Folge eures Podcasts durch die Ohren in meinen Darmtrakt aufnehme.
Ja, sehr schön formuliert.
Boah.
Dankeschön. Aber muss ich trotzdem dazu sagen, trotzdem nicht in Kategorie Bildung geworden. Also, ne.
Naja. Ey, ich muss sagen, also ich meine, Quintessenz unserer ganzen Meckerei war ja eben genau das, ne? Also, dass wir das wollen, dass wir das brauchen, dass das Sinn dieses Formats ist. Also, Klugschiss ist ja nicht nur in eine Richtung, ne? Also, es geht ja in beide Richtungen.
Ja, natürlich.
Und wenn wir Scheiße erzählen, korrigiert uns bitte.
Ja, klar.
Das ist, ich mein,
aber vor allen Dingen so, ich würde jetzt mal blöde sagen, so konstruktiv und vor allen Dingen höflich. Man muss ja nicht den anderen gleich als
der kann mich auch als Wichser bezeichnen. Solange es konstruktiv ist.
Du konstruktiver Wichser.
Ja, hey. So Wissenschaft an sich ist ein Prozess.
Ja,
wie war das?
Und
den man nicht alleine bestreiten kann. Es sei denn, man ist Albert Einstein oder Stephen
wie
Hawking.
War das
aber
bei, was habe ich neulich gesehen? Bei The Big Bang Theory. Guck heute in Science Today. Es geht um Planeten. Das ist ein Atom. Da wären wir uns nicht einig. Das ist das Schöne an der Wissenschaft. Es gibt nie die eine Antwort.
Ja, Alter, dafür stehen wir. Michel stellt eine Frage. Und zwar, in Folge 42 per Anhalter durch die Galaxis erwähnt ihr bei Minute 45 etwas von einem Curry-based Robot.
Da habe ich noch nie gehört.
Ja. Und vom Terminator mit indischem Akzent.
Hab ich noch nie gehört.
Leider kann ich nicht raushören, was genau ihr da zitiert. Könnt ihr mir die Quelle nennen? Ich habe mich weggeschmissen.
Ja, die Quelle ist die, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war.
36.
Die Terminator-Folge.
Die Terminator.
Als Fred versucht, den Akzent von Arnold Schwarzenegger
genau,
nachzumachen und dabei klingt wie
genau, als Fred
Ranga Yogesh.
Ranga Yogesh war.
Nein, nicht Ranga Yogesh.
Nee,
Kaya Jana, wenn er einen Inder macht.
Naja, also wo Fried wirklich grandios dabei scheitert, einen österreichischen Akzent
auf Englisch
zu imitieren und dabei einfach nur klingt wie ein schlecht sprechender Inder.
I'm a curly-based robot.
I'm a Curry. Das war so geil. I'm a Curry-based robot. I come from the year 9000. I'm a cyber-organetic organism.
Der mächtige Hänsel schreibt, bezogen auf die Star Wars imperiale Demokratur-Folge.
Scheiße, für die kriegen wir echt oft auf den Sack, ne? Die war aber auch geil.
Nicht pass auf den Sack, auf. Da schreiben uns einfach viele von.
Ja, das meine ich ja.
Also er hat eine schöne Ergänzung. Ihr habt den Punkt erwähnt, dass die Klonkrieger mega angreifbar wären, weil sie eventuell alle gegen das Gleiche allergisch sind, weil sie ja Klone sind.
Ja.
Somit macht Spaceballs tatsächlich Sinn. Lone Star beschießt das Raumschiff von Lord Helmchen, nämlich mit Himbeermarmelade.
Stimmt, ja.
Die Klonkrieger vielleicht alle dagegen allergisch?
Ey, durchaus möglich, ne?
Das ist genial.
Ohne Scheiß.
Fuck.
Das ist praktisch. Habt ihr mal Krieg der Welten das Original gesehen?
Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Spielberg-Reboot auch so war. Aber klar, ja. Das Dümmste und Einfachste kann eventuell so eine Übermacht besiegen.
Das war im Remake auch so, dass am Ende ein simpler Mikroorganismus von der Erde die Aliens.
Wie im Wasser halt einfach. Ja, einfach irgendein einzelner Wasserbakterium.
Nee, das war irgendein Virus oder
also sowas. Also im Original heißt es, meine ich, einfach nur Mikroorganismus. Ja. Im Reboot, das wird so ein bisschen schwammig gehalten.
Kartoffeltierchen?
Nee, so genau wird es gar nicht gesagt.
Ich glaube, das wird schwammig gehalten.
Ja, es wird in der Realität, also wenn das Ding, wir sind bei den Sachgeschichten, in der Realität wird es also sowas wie der Grippevirus oder so ein Scheiß gewesen sein. Irgendwas gegen die, oder was noch viel Dümmeres, gegen die, wo sie einfach kein Immunsystem gegen haben, wo das Immunsystem nicht fortified ist.
Ich stelle mir tatsächlich immer relativ häufig vor, was ist, wenn die Aliens wirklich angreifen und dann wird so South Park-mäßig, wo die Leute halt irgendwie alle schwul werden, damit die Zukunft halt irgendwie besser wird für alle Mann, ne? Damit sie keine Leute zurückschicken können, weil eben die gesamte Bevölkerung schwul ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn die Aliens irgendwann mal hier auf die Erde kommen, dass es dann wirklich so eine Gruppe von Menschen gibt, die halt wirklich so Wichsen für den Weltfrieden machen, die Aliens anwichsen, nur damit die davon krank werden.
Finde ich gut.
Ja.
Vielleicht sterben die halt auch an einem Herpesvirus, Analfistel.
Ohne Scheiß, ey, whatever works.
Genau. Lass mit Wölfen nach Maden werfen.
Eine schöne und super interessante Zuschrift haben wir noch von dem Dominik. Und zwar in der Folge über Elon Musk mit Fab und Andy.
Da können wir mitreden. Ja,
nee, haben wir aber so ein bisschen über Tesla gesprochen und über diesen Fight konventionelle Motoren gegen Elektromotoren. Und zwar, der Dominik ist Feuerwehrmann. Er schreibt vorab, ich habe nichts gegen Elektrofahrzeuge. Würde mir jemand einen Tesla schenken, würde ich mega drauf abgehen. In eurer Elon Musk-Folge wurde sich darüber aufgeregt, warum die Medien bei einem Brand von einem E-Auto so abgehen. Schließlich würden Verbrenner auch jeden Tag mehrmals abfackeln. Hierzu muss ich als Feuerwehrmann mal ein, zwei Sachen loswerden. Aus Feuerwehrsicht macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Verbrenner oder ein E-Auto brennt. Der Strom an sich ist gar nicht die Gefahr. Ein E-Auto zu löschen dauert einfach nur ewig. Tesla selber soll angeblich mal angegeben haben, dass man mindestens 11.000 Liter Wasser für ein Modell S zum Löschen nutzen sollte, um sicherzugehen, dass er sich nicht nochmal entzündet.
Ach, krass.
Leider finde ich dazu nur noch die Sekundärquellen und nichts mehr bei Tesla selber.
Aufgrund der Lithium-Ionen-Batterie jetzt oder was?
Keine Ahnung. Zum Vergleich, für einen normalen PKW nutzen wir 1 bis maximal 2 Feuerwehrfahrzeuge. Jedes davon transportiert ca. 2000 Liter Wasser. Da es auf der Autobahn keine Hydranten gibt, arbeiten manche Feuerwehren schon mit Wassertanks, in denen die Fahrzeuge versenkt werden. Finde ich mega krass.
Alter.
Also die werden angehoben und da einfach reingedippt oder
was? Kann ich mir gar nicht vorstellen gerade.
Das ist ja krass.
Ja. Auch wenn das Fahrzeug nicht brennt, sondern nur Personen eingeklemmt sind, sind E-Fahrzeuge für die Feuerwehr noch ein Problem, da es noch keine Richtlinien dafür gibt, welche Bereiche des Fahrzeugs wie von außen gekennzeichnet werden müssen. Die meisten Hersteller kennzeichnen es schon, aber wie gekennzeichnet wird, ist nicht einheitlich. Fazit meines Monologs, E-Fahrzeuge sind an sich nicht eher in Unfälle verwickelt als andere und brennen auch nicht unbedingt häufiger. Wenn es mal dazu kommt, gibt es aber andere, momentan noch größere Herausforderungen als bei Verbrennerfahrzeugen und das macht es dann so besonders.
Interessant. Krass, okay, das ist Punkt, an den ich selber nie gedacht habe.
Nee, ehrlich auch nicht. Also das kann dir wahrscheinlich nur ein Feuerwehrmann Hörerfeedback der Kack- und Sachgeschichten erzählen.
Ja.
Ich behaupte jetzt mal aber, dass halt die Mainstream-Medien, die auf diesen einen Unfall bei Tesla aufspringen, davon wahrscheinlich gar nichts gewusst haben.
Ja, klar,
ne?
Ja. Und wenn es so gewissentlich
ignoriert aber, hat. Aber trotzdem, wenn dieser Bericht seine Aufmerksamkeit halt irgendwie gekascht hat, um uns davon zu berichten, finde ich das auch irgendwie schon wieder gut, dass dann so quasi blöderweise dann Hype betrieben wurde.
Also das
aber
sind,
das, sind das halt ist das, ich finde das mega interessant, was er geschrieben hat, Alter. Mhm. Das ist echt mal gut ein Punkt, über den man nachdenken
das,
kann.
Das ist mal wieder so ein Ding, womit man auf Partys so richtig angeben kann.
Ja.
Das
ja.
gefällt mir.
Oder also, so richtig den Downer bringen kann, so, weißt du? Alle Leute promoten halt irgendwie E-Autos und so ist
das
ja, aber.
Ist ja klar, dass du fast 11.000 Liter
Wasser verbrauchst, wenn die brennen, ja.
Aber auch das sind, also da schlage ich mich progressiv auf die Seite der neuen Technologien. Absolut. So. Also das wird man schon in den Griff kriegen, diese Vereinheitlichung, das wird kommen. Natürlich haben die Feuerwehrmänner damit einen Struggle wahrscheinlich gerade, aber
geil.
Das kommt, dass das einheitlich gekennzeichnet wird, etc. Bla, bla.
Alter, das wird in meiner Rollkragen tragenden Filmbesprecher-Bar mein neuer Anmachspruch. Weißt du, wenn ich an der Bar stehe und einfach nur weine und die Leute fragen, warum weinst du? Und ich so, weißt du, dass das 11.000 Liter Wasser braucht, um ein E-Auto zu löschen?
Oder wusstest du, dass die einzelnen Bauteile nicht anständig, oder wusstest du, dass die einzelnen Bauteile nicht
ordnungsgemäß gekennzeichnet genau. sind?
Nee, nicht
einheitlich.
Wusstest du, dass die einzelnen Bauteile nicht einheitlich gekennzeichnet sind?
Das lässt mich abends nicht schlafen. Was mit den Delfinen und dem Ozonloch? Verdammt, das haben wir im Griff.
Ich hoffe, der Tesla verliert dadurch nicht seine kulturelle Legitimation.
Aber nur in seiner kristallinen Form.
Ja. Ja. Gut, Leute.
War es kein Hörerfeedback zu Magneto und zu Professor X, der die gebrauchten Kondome in seiner einen Jackentasche umfummelt?
Also, kleine Geschichte aus unserem Alltag, mit was wir uns so in Anführungszeichen rumschlagen. Der Bayerische Rundfunk hat einen kleinen Artikel vor ein paar Tagen veröffentlicht. 10 Comedy-Podcasts, die ihr kennen solltet.
Den sie vor allen Dingen korrigieren. Ja.
Und da waren auch wir drin. Also wir müssen jetzt nicht auf alle Fehler eingehen, aber wahnsinnig peinlich, denn es scheint ein Praktikant geschrieben zu haben. Da heißt es, wir hätten über den Bösewicht der X-Men gesprochen, der Magenta heißt.
Ja, ihr müsst ja mittlerweile, nachdem wir darauf hingewiesen haben, dass er Magneto heißt, heißt er mittlerweile Magento.
Magento oder
ja.
was?
Nicht Magneto, sondern Magento.
Ja, und aus dem Kontext, wie die das geschrieben haben, weißt du auch, dass die keine Ahnung haben, wer die X-Men sind, weil das im Singular geschrieben ist. Also der X-Men.
Der eine, ja.
Oh ja, aber schön, dass sie über uns geschrieben
der
haben.
Eine X-Men mit der Persönlichkeit, gespaltenen Persönlichkeit.
Ey, es ist cool, wenn sich Leute mit uns auseinandersetzen, das ist schon okay. Nicht jeder muss wissen, dass er Magneto heißt, aber
Magenta.
Ein bisschen recherchieren vorm Veröffentlichen. Ey, ja. Das versuchen wir auch.
Also ohne Witz, also Mindeststandard ist hier welches Magazin? Das Bahnmagazin. Das ist Mindeststandard. Welcher Redakteur da auch immer saß.
Das war geil.
Du bist ganz, ganz tief tatsächlich in unseren Gedanken. Wir wissen leider nicht namentlich, wer es ist, aber ach, wenn du das hörst, melde dich mal bei uns.
Ja,
wir wollen dir persönlich mal danken. Du hast einen Satz geprägt, der mittlerweile sogar in unserer Pressemappe gelandet ist. Wir mögen dich dafür sehr.
Tatsächlich, das Deutsche, der ist in unserer Podcast-Beschreibung gelandet. Ja. Das Deutsche Bahnmagazin im Sommer 2018 über uns, wenn aus scherzhaften Übertreibungen interessanter Gedankenstoff wird. Chapeau.
Ja,
toller Satz.
Kann sagen, bester Typ.
Ja. Und damit kommen wir feierlich zu den iTunes-Rezensionen.
Oh, das war aber nicht. Ich dachte, das wäre kraftvoll.
Wir lesen natürlich immer feierlich die besten, schönsten und kurzen iTunes-Rezensionen vor. Der oder die Lauri7668 schreibt, klasse, neu entdeckt und nun sind meine Autofahrten endlich wieder lustig. Ihr seid klasse, Jungs. Und zu Hause höre ich jetzt viel großzügiger über eventuell entfleuchte Darmgeräusche meines Mannes hinweg. Alter.
What?
Ja.
Okay, cool.
Gut zu wissen. Ja,
schön, dass wir eure Liebe erneuert haben.
Dann schreibt Stammbubabär, Zombie ipsum reversus ab viral inferno nam ric grimes malum cerebro.
Ich habe mal geguckt, ich habe das erst
Alia für jacta est.
Ja, ich habe das erst für Latein gehalten, aber muss man am Ende gucken, das ist so ein Mischmasch aus allem möglichen Scheiß halt irgendwie. Das sind einfach nur, ich glaube, Comicbegriffe auch viele dabei.
Ich finde es sehr lustig.
Ja.
Ernie Tubby schreibt, trotz oder gerade wegen des Titels des Podcasts bekommt man hier total banale Themen, hart analysiert, meist lustig, oft etwas verwirrend, aber immer sehr detailliert, recherchiert und präsentiert.
Das ist gereimt.
Auf jeden Fall.
Ich will auch was reimen.
Ja.
Kannst du was reimen, spontan?
Zum Thema Graylien.
Dieses, wie war das immer noch? Das schönste Ende auch immer bei irgendwelchen Reimen ist auch immer, und dieses Ganze war ein Reim, das sollte nicht so sein.
GGBJNJKL schreibt, im Chaos steckt eine gewisse Ordnung.
Haben wir den nicht schon mal gehört?
Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hat er sich doppelt reingesneakt. Vielleicht hat er den Apple-Algorithmus gehackt. Schwer zu sagen, wie oft ich in der Bahn oder im Auto laut losgebrüllt habe vor Lachen.
Ja.
Cool. Schwer zu sagen. Ja, wir erwarten natürlich auch von jedem Hörer dann eine aktuelle, also ziemlich akkurate Strichliste davon, wie oft das dann passiert ist.
Ich hätte gerne Videos von.
Ja, nach wie vor, ich warte immer noch, wir dachten ja neulich, einer hätte es endlich mal gemacht, ich warte immer noch darauf, dass uns einer, weil wir hatten ja anfangs immer, schickt uns ein Bild von eurer Oma, wie sie Kack und Sach
gekriegt haben,
ja. Was wir bekommen haben, was wir ziemlich toll fanden, aber wir haben immer noch kein Bild von jemandem, der aktiv genau in dem Moment seinem Arbeitskollegen die Kack- und Sachgeschichten zeigt und der Emotionen dabei zeigt, in irgendeiner Art und Weise. Ja, sei es Lachen, sei es Wut, sei es Verwirrung, ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste.
Ich fand das Foto, was wir da gekriegt haben, ziemlich geil. Wer da stand mit seiner Fernbedienung zu irgendeiner Maschine, die ich nicht verstehe, ich fand super.
Ja, aber das war er selber.
Ja, ich weiß, aber es war trotzdem ein cooles Foto.
So. Ja. Mhm.
Und unser April-Scherz mit Hoxilla hat auch ein paar Neuhörer in unseren Pool gespült, in unseren Genpool. Pillars schreibt, dank Kackzilla hier, eigentlich bin ich nur bei diesem Podcast gelandet, da ich wissen wollte, was das für Jungs sind, mit denen sich Hoxilla verbindet und tada, nun bin ich hier geblieben und habe fast alle relevanten Folgen für mich nachgehört. Wow. Ich werde bleiben.
Oh.
Ey, das ist mir immer noch schleierhaft, wie die Leute innerhalb von 2 Wochen 100 Stunden Material durchhören können. Das ist absolut krass.
Die für ihn relevanten Folgen, das können auch nur 3 sein.
Ja, das sind, ich wiederhole, 100 Stunden, 100 Stunden Material. Brutal. Absolut brutal. Ja. Gut, liebe Freunde des gepflegten Action-Döners. unterstützt uns bei Patreon. Gebt uns eure iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich, das habt ihr wahrscheinlich schon selbst rausgefunden, über jede Podcast-App eurer Wahl oder über Spotify.
Genau.
Ja. Spotify hat in letzter Zeit oft technische Probleme, steigt deswegen um und hört wie Erwachsene Podcasts über eine Smartphone-App.
Ja, also das Ding sagen, tatsächlich deutlich leichter. Ja.
Und bevor wir noch mehr Nachrichten bekommen, wir wissen es wirklich, dass Spotify, nicht alle Folgen bei Spotify sind.
Und die nerven mehr.
Ja. Nee, die
und
verschwinden. Pass auf, bei Spotify ist es oft so, dass dann, da schreibt mir dann irgendjemand, ey, wisst ihr, dass Folge 1 bis 50 nicht mehr bei Spotify ist, und dann schreibe ich immer zurück, ja, warte mal 3 Stunden, dann sind sie wieder da. Irgendwas läuft bei denen gerade krumm.
Ja, kann ich auch, ich finde es mal so geil, wisst ihr eigentlich, dass bei Spotify die und die Folgen finden? Ja, wissen wir.
Ja, das so. Wissen, die Leute wissen ja nicht, dass wir es wissen.
Genau, nach 100...
Dass wir den ganzen Tag da sitzen und genau, uns selber googeln.
Nach 100 Folgen lieben wir immer noch irgendwie wie die Schildkröten auf dem Rücken und wissen nicht, wie wir wieder raufkommen.
Gut, Leute, wir vermessen jetzt dem Tobi seinen Bizeps.
Alter, warum? Ja, warum nicht?
Und
stell die richtigen Fragen.
Wir gehen jetzt auf die Suche nach männlicher Identität durch physische Potenz und checken unsere kulturelle Legitimation.
Das sollten wir uns wirklich mal fragen, ja.
Genau, wir bringen T-Shirts raus. Kack- und Sachgeschichten. Die kulturelle Relevanz. Legitimation, sorry.
Tobi, Freddy und Richard sagen für heute
Tschüss.